Handheld. Okay. Shh, just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show, jetzt!
Die Big Show 559, Sportradio 360.de. Wie legen wir es heute an? Hintergründig. Doppelbödig, hat er gesagt, der Josef Hader. So machen wir das auf. Wir beginnen mit Fußball. Patricia Seibert, Max Jakob Ost und Christian Bernhard sind da am Start. Nach einer Dreiviertelstunde in etwa geht es dann weiter mit dem Handball. Uwe Semrau und Götzi sehr, sehr launig. Nach 1.08 die Power Rankings mit dem Producer Junior. Nach 1.21 dann der große Motorsportteil. Zunächst mit Eddie Milke und Stefan de Vos-Heinig. Dann um 1.35 mit Christian Nimmervoll auch zur Formel 1. Nach 1.53 in etwa Jan Lüdecke und Franz Büchner zur DEL. Nach 2 Stunden 11 Minuten dann zwei Teile Schmieder und Olderb zu allem und zu vielen. Nach 2.46 MLB, Tom Heberlein und die Legende Günter Zapf. Nach 3 Stunden 5 Minuten die NBA mit Sepp Dumitru und hinten raus nochmal ein sehr, sehr feiner Tennisteil. Nach 3 Stunden etwa 24 Minuten mit Gerald Kleffmann und mit Jörg Alm. Big Show 559, Sportradio 360. Wir legen auch in dieser Woche selbstredend. Was heißt selbstredend? Eigentlich schade. Nein, wir machen es in dieser Woche besonders gerne. Wir legen mit dem Fußball los und tun dies zum einen mit einem Mann, der gestern sehr, sehr lang gearbeitet hat. Das ist Christian Bernhard von der Zone, von der SZ. Guten Morgen, lieber Christian. Dann mit einer Frau, mit der ich gemeinsam, möchte ich sagen, ein Projekt gestartet hat, an das sich zum Glück niemand mehr erinnern kann, nämlich 12 Producer, aber netterweise hat sie trotzdem noch ein paar Minuten Zeit für uns. Mit Patricia Seibert, Eintracht Podcast. Grüß dich, Patricia.
Hi, hallo.
Und mit dem großen Max Jakob Ost. Guten Morgen, lieber Max.
Guten Morgen, hi.
Ja, ich weiß, Max und Patricia, seid jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet, aber wenn wir den Christian schon dabei haben, dann müssen wir ganz kurz oder vielleicht auch länger auf das Derby d'Italia eingehen, das gestern Abend auch noch gleichzeitig das Finale des italienischen Pokals war. Und die einzige Frage, die ich habe, Christian, nachdem ich zu früh eingeschlafen bin, gab es danach einen Platzsturm der Interfans? Und wenn nein, warum nicht?
Nein, den gab es nicht, aber es war trotzdem einiges geboten im Stadio Olimpico zu Rom.
Erzähl mal ein kleines bisschen, also wir wollen dann tatsächlich ein bisschen über Platzstürme pro und contra sprechen, aber 4-2 ist es ja ausgegangen, wirklich also in Sichtweite des Foro Italico. Was war die Besonderheit?
Also zum einen, das Besondere daran, also Juve und Inter, zwei der größten Vereine Italiens, glaube ich, muss man niemanden erklären. Aber das Besondere, die standen sich zum ersten Mal seit 56 Jahren im Finale wieder gegenüber, also im Coppa-Finale wieder gegenüber. Das mit dieser großen Rivalität war schon mal ja eine besondere Geschichte. Ja, und dann hat das Spiel mehr als genug Geschichten geschrieben. Inter früh in Führung gegangen durch ein Traumtor von Barella. Juve hat das Ganze dann noch gedreht Anfang der zweiten Hälfte. Inter dann wieder ausgeglichen. Massimiliano Allegri ist des Feldes verwiesen worden, weil es ein bisschen emotional auch am Seitenrand wurde. Dann ging es in die Verlängerung und da hat dann Ivan Perisic groß aufgezockt. Noch ein zweites Traumtor nachgelegt, noch einen zweiten Elfmeter souverän versenkt. Also es war wirklich jede Menge los.
Gab es Zeiten, Max, dass du so wie ich dich wirklich auch mit dem italienischen Fußball näher auseinandergesetzt hast? Meine Zeiten waren circa um 1990.
wenn dann am ehesten jetzt noch, weil man es jetzt viel einfacher sehen kann. Hm. Also das war, früher war für mich internationaler Fußball, war Laola auf, im DSF war es damals, glaube ich, sogar noch. Das war für mich internationaler Fußball. Und jetzt erst kann man es ja so richtig sehen und durch so fantastische Menschen wie Christian Bernhard macht es ja sogar Spaß, es zu gucken, egal wie es ausgeht. Es muss nicht mal so dramatisch sein wie jetzt. Also ich würde fast behaupten, dass ich jetzt am tiefsten drin bin, aber halt so tief, wie es irgendwie noch nebenher möglich ist. Also es ist immer noch recht oberflächlich im Vergleich zu anderen. Wobei ich ja die Frage an Christian hätte, auf einer Skala von 0 bis Hasan Salihamidžić, wie sehr ergibt dieser Perisic-Verkauf Sinn aus Sicht des FC Bayern, wenn man jetzt auch nochmal auf dieses Finale guckt?
Also Perisic ist ein Phänomen. Also wir haben da gestern logischerweise dann auch länger drüber gesprochen. Du sprichst das ja an, das ist ja die Geschichte, ist ja eine besondere. 2019, also vor knapp 3 Jahren unter Conte, meinte Conte damals im Sommer, oh, ich habe Perisic da auf der linken Außenbahn im 3-5-2 probiert, das funktioniert nicht. Das kann der nicht spielen. Daraufhin, ja, hat den Inter verliehen an die Bayern. Er ist nach München, hat in der Saison alles mit den Bayern gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und dann kam er zurück und hat seitdem ja diesem Verein oder halt dieser Mannschaft auf dieser linken Seite den Stempel ausgedrückt. Da war ja letzte Saison schon einer der Eckpfeiler des ja, ersten Titelgewinns unter Conte. Und jetzt unter Inzaghi in dieser Saison hat er nochmal was draufgepackt. Also nicht nur in Sachen Toren, auch in Sachen Mentalität, wie der vorangeht, athletisch, physisch. Also wirklich ein Mentalitätsmonster und gestern, das war der beste Beweis dafür in der Verlängerung, wo viele platt waren, ist der nochmal marschiert, hat die Mannschaft mitgerissen, beide Buden gemacht. Also ich würde mal sagen, so einen Spieler zu haben, macht den Unterschied aus.
So, ich wollte nicht über Ivan Perisic sprechen, aber, und entschuldige Patricia, dass ich die Frage trotzdem an den Max jetzt nochmal schnell stelle, aber er war doch bei Bayern, korrigier mich bitte, Max, aber ich hatte nie den Eindruck, dass er genau dieses Mentalitätsmonster gewesen wäre, dass er vorangegangen wäre, weil er es eben nicht musste. Wenn du jemand wie Thomas Müller in der Mannschaft hast, wenn du jemand, obwohl ich ihn nicht mag, aber das gestehe ich ihm gerne zu, wenn du jemand wie Kimmich in der Mannschaft hast, dann hatte ich nicht den Eindruck, dass Perisic diese wahnsinnige Rolle gespielt hat. Warum habe ich mich da getäuscht?
Naja, das liegt natürlich an seiner Rolle, die er bei Bayern hatte. Da war er ja eher der Spieler, der mal reinrotiert wurde, entweder in die Startelf oder dann eben ins laufende Spiel hinein. Allerdings konntest du damals schon auch sehen, dass er halt eigentlich alles mitbringt, was du brauchst, um ein guter bis sehr guter Bayern-Spieler zu sein. Deswegen habe ich die Frage ja so leicht polemisch gestellt, weil das schon nicht gerade für Scouting der Bayern spricht, dass sie diese kolportierten 15 Millionen, die es damals waren, nicht wert waren zu investieren, weil Bayern hat ja damals dieses Sextupel vor allem über seine Physis gewonnen. Die waren ja unglaublich fit und da hat man immer schon gesehen, dass Perisic absolut mithalten kann in einer sehr motivierten Mannschaft. Also die Bayern waren damals ja, also das war ja auch die Leon Goretzka-Transformation, fand ja in diesem Sommer statt. Und da ist er nicht abgefallen und vielleicht sieht man das jetzt auch gerade im Nachhinein, dass das Nicht-Abfallen zur Startelf der Bayern dann schon ein absolutes Qualitätsmerkmal ist. Denn aktuell gibt es viele Bankspieler, die dann doch deutlich schlechter sind.
So viele Stichworte, wie wir jetzt eine elegante Brücke nach Frankfurt schlagen können. Mentalitätsmonster, unterschätzte Spieler vielleicht auch. Patricia, warum steht, das ist eine ganz, ganz elegante Frage, wie ich finde, warum steht die Eintracht im Finale der Europa League, wenn man wirklich sagen muss, dass die 11 Einzelspieler nicht mehr ergeben als die Summe der Einzelteile. So rum wäre es, glaube ich, richtig. Oder was übersehe ich da? Ich schaue die Frankfurter an und ich sehe immer noch nicht, was diese Mannschaft wirklich so besonders macht.
Ja, ich glaube, das hat man auch über die letzten Jahre öfter gesehen, dass es vor allen Dingen in europäischen Wettbewerben eben besonders gut läuft für die Frankfurter. Und ich glaube, das liegt wirklich einfach daran, dass da, wie du schon gesagt hast, Mentalitätsmonster unterwegs sind. Spieler, die richtig, richtig Bock haben auf das, was sie da tun. Es gibt ja Mannschaften, die haben eben nicht so viel Lust auf zum Beispiel Euroleague und nicht Champions League. Und das ist halt bei der Eintracht ein ganz anderes Ding. Da sind viele Spieler, die wollen sich zeigen europäisch. Viele Spieler, die auch erst bei der Eintracht quasi weiterentwickelt wurden. Also die wurden irgendwo als Talent geholt, haben sich bei der Eintracht, ich spreche jetzt zum Beispiel von Spielern wie Ndika in der Abwehr, der ist ja mittlerweile einer der stärksten Innenverteidiger der Bundesliga und kam damals aus Frankreich, ich glaube sogar aus der zweiten Liga zur Eintracht und hat sich dann hier gemausert zu einem gestandenen Spieler. Und ich glaube, das sind alles so Zusammenspiele, dass es da halt wirklich viele, viele Spieler gibt, die auch sich weiterentwickelt haben, sich zeigen wollen. Und zudem trifft es auf ein Gesamtgebilde, was einfach zusammen funktioniert. Da muss man wahrscheinlich auch Lob aussprechen an die Verantwortlichen, die eben diese Mannschaft über Jahre hinweg auch, also auch schon die verflossenen Verantwortlichen, die diese Mannschaft so zusammengestellt haben, dass das eben passt, auch charakterlich, dass sich irgendwie keiner rausnimmt und irgendwie Stunk macht. Und zudem dann jetzt auch noch natürlich nach der Pandemie beziehungsweise nach den Beschränkungen der Pandemie, dass die Fans zurück sind und dass ja auch eine besondere Symbiose zwischen Mannschaft und Fans ergibt und das auch noch mal ein paar Prozente rausholt. Also ich glaube, das ist einfach so ein Gesamtgebilde, was funktioniert, ohne dass man die großen Superstars haben muss oder die teuren Einkäufe.
Hat sich in Frankfurt, mein Eindruck, Christian, zumindest, möglicherweise haben die Spieler oder einige Spieler, vielleicht sogar die wichtigeren Spieler, kapiert, eigentlich geht's uns hier ganz gut. Die Patricia spricht das Publikum an. Ich habe hier eine unglaubliche Stimmung. Und warum soll ich à la Erling Haaland, der natürlich andere Ziele hat, vor allen Dingen finanzielle, aber warum soll ich immer mich nach grüneren Wiesen umschauen? Vielleicht geht der eine oder andere weg im Sommer. Aber mein Eindruck ist, dass mit Ausnahme von Kostic, der ja dann doch ab und zu vielleicht Ambitionen hat, aber auch schon bei anderen Vereinen jetzt nicht so toll gespielt hat. Das scheint mir ein Grund zu sein. Würdest du dieser Analyse ein kleines bisschen beipflichten, dass man zufrieden ist mit dem, was man hat in Frankfurt, auch als Spieler?
Ja, ich finde die besondere Stimmung, die sich da ja irgendwie kreiert hat, ist für mich auch so ein Zeichen, also das ist ja nicht nur Frankfurt in dieser Saison, sondern es ist so ein bisschen eine Reanimierung, würde ich mal sagen, der europäischen Cup-Bewerbe unterhalb der Champions League in dieser Saison erfolgt. Wenn man sich anschaut, auch die Glasgow Rangers im Finale, die Roma zum Beispiel, die jetzt auch im Conference League-Finale ist, klar kann man sagen, Conference League, was ist das? Aber wenn man sich anschaut, was da die Fanbase, mit wie viel Euphorie die jetzt zu diesem Finale nach Tirana fahren, wie Mourinho es geschafft hat, eben auch zum Beispiel diesem Verein, der halt nach vielen Jahren nach einem Titel lächzt, jetzt diese Möglichkeit zu geben, dann ist das für mich eben, und Frankfurt ist ein großer Teil dieser Geschichte eben auch, dann zeigt es für mich, glaube ich, Franz Beckenbauer hat ja mal den UEFA Cup als Cup der Verlierer bezeichnet, oder? Und ich glaube, in den vergangenen Jahren, müssen wir nicht drum rumreden, war halt alles außerhalb der Champions League relativ für viele Vereine uninteressant. Aber diese Saison zeigt jetzt anhand einiger Beispiele, ganz vorne eben Frankfurt und eben auch die Roma oder die Rangers, dass da eine große Euphorie auch entstehen kann und die dann auch den jeweiligen Clubs einen großen Aufschwung gibt. Also wie gesagt, kann nur noch mal sagen, was in Rom los war, nachdem die jetzt Leicester da rausgenommen haben im Halbfinale. Das war wirklich großes Kino und die planen einen Exodus nach Tirana, wo das Finale dann stattfindet. Also das, ja, wie gesagt, für mich so ein bisschen eine Reanimierung dieser unter Anführungszeichen kleineren Europapokalwettbewerbe.
Wir hatten, Patricia, im Herbst eine Runde hier, die sehr, sehr kritisch mit, also ich weiß, Thomas Wagner war dabei und jetzt fällt mir natürlich der Name des beim Kicker für die Eintracht zuständigen Reporters nicht ein. Marc Heinrich von der FAZ war dabei und einhellig war die Meinung, Oliver Glasner passt nicht zu Eintracht Frankfurt. Irgendwie passt dann doch. Gibt es da eine Erklärung aus deiner Sicht, warum die Mannschaft und Glasner so gut zueinander gefunden haben?
Ich glaube, das war eine große Diskussion damals, als Glasner geholt wurde. Und ich glaube auch, dass sich viele, vor allem in der Fanbase, darauf gestürzt haben, dass Glasner ja relativ ruhig und reserviert wirkt, zumindest wirkte bei Wolfsburg. Und dann alle gesagt haben, nee, wir brauchen was Emotionaleres. Wir brauchen jemanden, der irgendwie genauso brennt wie der ganze Verein, die Mannschaft, die Fans. Und das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall. Ich finde, Oliver Glasner ist ein schon sehr emotionaler Typ, der das dosiert nach außen zu tragen. Und ich finde, man hat gemerkt bei der Eintracht, dass er aufgetaut ist, dass er sich hier wohlfühlt. Und zudem natürlich, um jetzt nicht nur diese emotionale Komponente zu betrachten, es ist ein sehr, sehr guter Trainer, auch was sein taktisches Wissen angeht, sein fußballerisches Wissen. Man merkt, dass er einen genauen Plan hat und dass er die Eintracht auch nochmal in verschiedenen fußballerischen Bereichen weitergebracht hat. Also unter Adi Hütter war das noch ein ganz anderer Fußball, viel, viel mehr auf diesen Powerfußball, Konterfußball ausgerichtet, wohingegen Glasner jetzt vor allen Dingen anfängt, auch ein paar mehr spielerische Elemente einzubauen. Je nachdem, was das Spielermaterial auch hergibt, da muss man jetzt auch im Sommer schauen, da hat er ja dann nochmal mehr Mitspracherecht, was den Kader angeht, aber auch man merkt, wie wichtig zum Beispiel ein Daichi Kamada im offensiven Mittelfeld für die Eintracht ist. Das ist eben genau so ein Spieler, der genau zum Glasner-Fußball passt, also ein sehr intelligenter Spieler, der ja die Räume sieht, auch mal Ideen hat, die anderen vielleicht nicht haben, und auch zum Beispiel Djibril Sow auf der Acht, der auch nochmal einen großen Sprung gemacht hat, also eben diese Spielertypen, die Glasner dann auch nochmal gefördert hat. Und ich glaube, alles in allem passt das dann deshalb einfach sehr gut. Also er hat einen klaren Plan für die Eintracht und ich finde auch, er identifiziert sich mit dem Projekt, das er angenommen hat hier. Und ja, deswegen passt das besser, als vielleicht viele anfangs gedacht hätten.
Was mir ein bisschen Angst macht, ist, wie gut rasiert Oliver Glasner immer ist, egal zu welcher Tages- und Abendzeit. Max, diese Liebe für die Eintracht, ja, die ich ja spätestens teile, seit Bruno Petzai dort gespielt hat, der viel zu früh verstorbene Bruno Petzai. Aber auch diese deutschlandweite Liebe, ist das jetzt ein Phänomen erst seit diesem Aus in Chelsea damals, als Hinteregger den Elfer verschießt? Oder zieht sich die bei dir auch schon spätestens seit den guten alten Uwe Bein-Tagen durch
dein Leben? Ja, also bei mir ist die Faszination für die Eintracht schon wesentlich älter. Es hat aber auch mit meinem Umfeld zu tun. Ich habe sehr viele Eintracht-Fans in meiner Umgebung und ich war auch schon häufiger auswärts mit im Eintracht-Blog. Deswegen bin ich da vielleicht dann der falsche Ansprechpartner. Ich hatte die Eintracht schon immer auf dem Schirm und ich glaube, was das Interessante bei der Eintracht ist, ist eine sportliche Sache und eine nicht sportliche Sache und dann je nach Couleur findet man das eine wichtiger oder das andere. Das Sportliche ist, dass die Eintracht trotz sehr unterschiedlicher Trainer von Niko Kovac über Adi Hütter bis jetzt zu Oliver Glasner gewisse Grundprinzipien in ihrem Spiel immer hatte. Und da gehört zum einen zum Beispiel die Dreierkette mit dazu, die gar nicht immer das favorisierte System der Trainer war, wo sich aber jeweils für sie erwiesen hat, das passt für uns, das passt einfach sehr gut zu diesen Spielern. Da gehört ein klarer Linksfokus mit Philipp Kostic dazu, von dem jeder Trainer wegkommen wollte. Vielleicht ist Glasner derjenige, der es mit Ansgar Knauf jetzt tatsächlich schafft. Es gibt da hoffnungsvoll stimmende Dinge. Und es ist eine Intensität gegen den Ball. Und das finde ich eigentlich den spannendsten Punkt, weil da gab es den krassesten Wandel, weil es halt ein Unterschied ist, ob da Jovic, Haller und Rebic anlaufen oder ob das jetzt so wie gegen West Ham im Rückspiel Kamada, Boré und Hauge sind. Und Boré passt da voll rein, also Boré ist derjenige, der hat die zweitmeistens Pressing-Aktionen der Bundesliga zum Beispiel. Bei Kamada und Hauge sieht man aber manchmal schon, ist nicht so ihre Kerndisziplin. Und trotzdem schafft es Eintracht Frankfurt mit diesen verschiedenen Trainern aufgrund auch von dem Scouting, was dann doch mit allen Schwächen, die man da im Detail erkennen kann, aber letztendlich doch oft Spieler holt, die da grundsätzlich reinpassen, das aufrechtzuerhalten. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, jetzt das, was wir halt in der Saison vor allem erleben, ist halt dieses Emotionale, dass du Lust hast auf einen Wettbewerb. Und da würde ich ganz gerne mal die Kontrastfolie aufmachen, weil wir alle sind begeistert von Eintracht Frankfurt und jeder findet, muss das gut finden, wenn die mit 40.000 nach Barcelona fahren. Also was ist daran schlecht? Aber ist es nicht interessant, dass das schon reicht, um so positiv aufzufallen im modernen Fußball? Das ist ja eigentlich irre, weil so ist es ja schon immer gewesen bei Eintracht Frankfurt. Die waren auch schon in Bordeaux mit 20.000 Leuten. Aber allein einen Wettbewerb ernst zu nehmen und quasi ihn sowohl sportlich als auch mit dem Drumherum anzunehmen und die Spieltage als Feiertage zu zelebrieren, das reicht schon, dass man im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die sich so international qualifiziert haben, so glänzend dasteht. Das finde ich interessant.
Interessant finde ich auch, Christian, dass man der Eintracht dann so nebenbei durchgehen lässt, dass sie die Bundesliga eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert.
Ja gut, dieses Phänomen, finde ich, sieht man ja öfter bei Mannschaften, die jetzt nicht vielleicht unbedingt jahrelang oder jahrzehntelang gewohnt sind, dann auf zwei Hochzeiten zu tanzen und dementsprechend auch vielleicht einen Kader in der Tiefe zu haben, um diese Doppelbelastung dann auch auffangen zu können. Also nochmal, ich kann da auch nochmal nur die Brücke nach Italien, zum Beispiel zu Roma, schlagen. Da ist es genau das ähnliche Phänomen. Die Roma war im Prinzip dann auch relativ bald aus dem Rennen um die Champions League Plätze raus, weil halt auch diese internationalen Einsätze auch Kraft gekostet haben. Aber zum Beispiel Mourinho hat dann auch immer wieder gesagt, rückblickend, er würde nicht viel daran ändern, denn der hat jetzt durch diesen europäischen Weg, durch diesen emotionalen Weg ins Finale, ja, auch was geschaffen und was sie jetzt logischerweise mit dem Finalsieg abschließen wollen, was vielleicht dem Verein auch, das was Max ja gesagt hat, was eigentlich vielleicht normal sein sollte, ja klar, wenn man einen internationalen Wettbewerb spielt, dann hängt man sich da hoffentlich voll rein, was man aber sieht, was in den letzten Jahren bei vielen halt nicht normal war. Und aber dass man daraus auch eine Kraft zieht, die dann vielleicht auch ja den ganzen Club, das ganze Umfeld, die Fans sozusagen auch nochmal ja irgendwie besser, ihnen noch was Neues mitgibt, eine neue Emotionalität. Und dementsprechend geht es dann manchmal vielleicht auf Kosten des aktuellen Ligabetriebs, aber trotzdem ziehen solche Clubs dann aus so einem erfolgreichen europäischen Weg auch einen Mehrwert raus.
Hat man sich, Patricia, abgefunden mit dem 10. bis 13. Platz, der es in der Bundesliga werden wird? Schwamm drüber, nächstes Jahr Champions League über die Europa League.
Ja, ich glaube, aktuell vor allen Dingen ist das ja nebensächlich. Klar, man ist sich bewusst, das ist man sich sowohl im Verein als auch bei den Fans, dass die vor allem die Rückrunde nichts war und dass das so auch nicht ausreicht. Aber klar, wenn man weiß, du kannst alles noch erreichen in einem europäischen Wettbewerb und vor allen Dingen noch in die Champions League einziehen, dann drückt man da vielleicht auch ein Auge zu und möchte sich auch aktuell, glaube ich, gar nicht mit diesen ja negativen Aspekten beschäftigen. Ich glaube, dafür ist noch genug Zeit in der Sommerpause, das aufzuarbeiten und dann aber auch daran zu arbeiten, was muss denn besser werden, weil ich glaube, in der nächsten Saison soll das eben nicht mehr so werden. Also natürlich möchte man dann auch wieder erfolgreicher spielen, aber ich hatte vor der Saison gesagt, ich traue der Eintracht so realistisch irgendwas zwischen Platz 8 und 12 zu. Und wenn es das wird, bin ich vollkommen okay damit, wenn man sich auch in Europa einigermaßen passabel präsentiert hat. Und das ist ja zugetroffen. Also man hat halt natürlich vor der Saison gewusst, das ist eine Übergangssaison auch ein Stück weit. Also man hat ja den Trainer verloren, den Vorstand verloren und da wurde alles neu gemacht bei der Eintracht. Auch neue Spieler. Und klar, all das muss erstmal zusammenwachsen und dass das Zeit braucht, ist jedem klar. Und wenn das am Ende mit einem Euroleague-Sieg einhergeht und Platz 10 meinetwegen in der Liga, sind wir, glaube ich, alle mehr als zufrieden. Aber klar, natürlich wird es dann letztendlich aufgearbeitet werden müssen, weil natürlich es auch nicht sein kann, dass so eine Mannschaft eben ja gegen schwächere Mannschaften in der Bundesliga sich regelmäßig schwer tut und da einfach zu viele Punkte liegen lässt, um sich aus eigener Kraft europäisch über die Bundesliga zu qualifizieren, weil das ja auch immer zumindest nicht das ausgerufene Ziel ist, aber man schaut schon immer hin, was ist da möglich. Da soll ja der mittel- bis langfristige Weg hingehen, dass man eben ja immer beziehungsweise immer öfter europäisch dabei ist.
Es ist natürlich die Eintracht nicht die einzige Mannschaft, die sich schwer tut, gegen tiefstehende Gegner das Spiel so zu gestalten, dass tatsächlich Tore fallen. Mir ja, vielleicht Leverkusen, natürlich die Bayern und der BVB ohne Haaland, werden wir dann mal schauen. Kurze Pause, wir bleiben in dieser Runde beisammen. Christian hat noch ein paar Minuten hoffentlich Zeit, dann muss er von uns weilen, aber wir machen eine kurze Pause in der Big Show 559 mit Max Jakob Ost, mit Patricia Seibert und mit Christian Bernhard.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 559. Patricia Seibert ist dabei, Max Jakob Ost und Christian Bernhard. Und Patricia, ich muss nochmal bei dir bleiben, wenn ich darf. Ich habe das gesehen, die Frankfurter stehen kurz davor, einzuziehen ins Europa-League-Finale und die Menschenmassen versammeln sich hinter diesem Tor und mich hat ein mulmiges Gefühl beschlichen, weil ich bin alt, ja, vielleicht ist es das, aber irgendwie war ich damit nicht ganz einverstanden und ich kann es gar nicht mal begründen. War es so, wie es gelaufen ist, dann vielleicht auch in Köln, gab es ja auch so eine Begebenheit nach einer Niederlage, zumal ist das alles in Ordnung im Jahr 2022, dass man aufs Feld stürmt, sich dann auch an den Eintracht-Präsidenten dranhängt, wie es ein paar ganz besonders sportliche junge Fans gemacht haben. Bist du mit diesem Abend, so wie der gelaufen ist, war das alles in Ordnung?
Ich glaube, man muss das differenzieren. Also einerseits kann ich das nachvollziehen, dass da Emotionen überkochen, dass man da euphorisiert ist. Und letztendlich hat man ja auch gesehen, und ich glaube, das ist so ein großer Punkt, der mir wichtig ist, dass zum Beispiel die Spieler auch dabei waren und für die war es okay. Also es schien so, als würden die sich freuen, mit den Fans feiern zu können. Und es war jetzt keiner, der sich irgendwie unwohl gefühlt hat, zumindest nach außen hin. Und das ist mir halt ganz wichtig, weil bei all dem, was man da vielleicht vergisst in dieser Euphorie, ist, dass das ja immer noch so ein persönlicher Space ist, den man hat und vielleicht nicht jeder Mensch das so cool findet, wenn auf einmal, ich weiß nicht, 10 Leute auf einen stürmen, die man gar nicht kennt, wo man gar nicht weiß, aber ich glaube, alles in allem war allen bewusst, da ist eine große Freude dahinter. Das war kein negativer, aggressiver Platzsturm aus Wut, sondern einfach pure Freude über den Einzug ins Europa-League-Finale. Und ja, ich glaube, von daher finde ich das in Ordnung auch, weil das einigermaßen dafür, dass es ein unkoordinierter Platzsturm war, geordnet ablief, würde ich sagen. Also die Polizei hat ja dann letztendlich auch wieder an der Mittellinie so eine Wand gestellt quasi und die Fans zurückgedrückt und dann standen die auch wieder geordnet hinter dieser Linie und vor ihrer Kurve und alles war in Ordnung. Deswegen finde ich das in so besonderen Fällen irgendwie ja auch schön zu sehen. Es sind irgendwie auch schöne Bilder so fürs Fanherz, dass du weißt, alle freuen sich miteinander. Aber klar, dieser Sicherheitsaspekt ist da so ein großes Ding, dass man da wirklich immer schauen muss. Das ist natürlich auch ein Risiko. Und inwiefern ist das denn gefährlich oder auch unangenehm für gewisse Personen? Weil ich hatte das Gefühl, bei der Eintracht war das fein für alle und alle hatten irgendwie Spaß. Aber bei Köln war es ja ähnlich am Wochenende. Und da gab es so ein Bild von Jonas Hector und ich hatte das Gefühl, der hatte da jetzt nicht so Bock drauf, gegriffen zu werden von einem Fan. Und das, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Lust ich drauf hätte, von einer wildfremden Person so hin und her gerissen zu werden. Deswegen, ich glaube, da muss man einfach schauen, wie, dass sich jeder trotzdem noch wohl und sicher fühlt bei so einer Sache. Und klar, dass das nicht immer gewährleistet ist, ist halt dem geschuldet, dass das einfach ein spontanes Ding ist, wo natürlich keine Sicherheitskonzepte ausgearbeitet wurden, aber alles in allem ist es schön, die Emotionen zu sehen und deswegen bin ich da so ein bisschen geteilter Meinung. Aber ja, wenn das jetzt nicht bei jedem Spiel irgendwie, bei jedem 1-0-Sieg über irgendeinen irrelevanten Verein oder in irgendeiner irrelevanten Position passiert, dann denke ich, kann man, solange das friedlich bleibt, darüber hinwegsehen und das auch einfach mal genießen, die Bilder, die der Fußball da eben liefert.
Christian, deine abschließende Einschätzung, bevor du uns verlassen musst, genau zu dieser Thematik. Ist da ein Präzedenzfall geschaffen worden? Das war jetzt ja aus positivem Anlass, aber ich erinnere mich auch in Österreich, bei Rapid Wien zum Beispiel, dass die sehr, sehr engagierten Fans dann eben nicht aus Freude, sondern aus Wut auf den Platz gelaufen sind. Und jetzt könnte man natürlich immer sagen, naja gut, in Frankfurt darf man auf den Platz, das dürfen wir dann auch.
Ja gut, ich würde da jetzt schon eben, jetzt die jüngsten Beispiele waren ja wirklich Ausdruck von Freude. Also jetzt nicht diese, nenne ich es mal unter Anführungszeichen, negativen Platzstürme. Und ich finde, da darf man halt auch nicht vergessen, wir sind immer noch inmitten, oder ja, hoffentlich nicht inmitten, aber immer noch in einer Pandemie. Und die letzten 2 Jahre, glaube ich, haben halt gerade für ganz viele Fußballfans, die halt wirklich mit dem Fußball sehr eng und emotional verbunden sind, halt waren wahnsinnig schwierig, weil eben diese Nähe, die ja eh schon vielleicht in den letzten Jahren immer schwieriger wurde, zu den jeweiligen Profivereinen oder Spielern aufzubauen, halt nochmal mehr unterdrückt würde. Und jetzt plötzlich diese Rückkehr der Fans ins Stadion, diese neuen emotionalen Bilder und Momente, die jetzt da geschaffen wurden, wir haben es ja gerade angesprochen, diese Europacup-Bilder auch, wo so viel ja Positives von Fanseite mitgeschwungen ist, führt dann halt auch in dem Moment vielleicht zu so einem Emotionsausbruch und dementsprechend möchte das jetzt eigentlich gar nicht so mit diesen, logischerweise auch gibt es eben andere Beispiele, du hast ja gerade eines genannt, wo es irgendeinen anderen Anlass hat, aber hier finde ich eigentlich auch, es mehr Ausdruck an Freude und klar ist es eine nicht ganz ungefährliche Sache, keine Frage, da kann auch mal was schief gehen, aber in dem Moment jetzt bei diesen jüngsten Beispielen überwiegt bei mir auch einfach dieser ja, Ausbruch an Emotionalität, der dann einfach auch vielleicht aufgrund von 2 Jahren Pandemie dann irgendwie raus musste.
Christian, ich danke dir herzlich, dass du Zeit gehabt hast für uns. Max, die angesprochene Nähe, der Fans zu den Spielern, zu den Vereinen, wenn man hört, dass Erling Haaland ab dem kommenden Jahr 400.000 Pfund sind, glaube ich, pro Woche verdienen soll. Wie stellen wir da jetzt dann noch eine Nähe her? Oder zu wem würden wir noch Nähe empfinden? Wo ist da die Schmerzgrenze für uns?
Naja, das muss jeder subjektiv für sich entscheiden, musste man aber ehrlicherweise im Fußball schon immer. Also da kann man ganz weit zurückgehen. Der Bundesliga-Skandal 1971 beruhte nicht nur auf Schmiergeldzahlungen, sondern auf, also der hat quasi offengelegt, welches Geld im Fußball schon unterwegs ist, aus Angst davor abzusteigen, damals ja noch in die Regionalliga. Und es war schon immer so, ich würde sagen, spätestens ab den 80er Jahren und dann definitiv in den 90ern, wo die Spielergehälter ja auch wirklich explodiert sind schon vor dem Bosman-Urteil und dann dadurch auch noch begünstigt dann noch weiter. Also es war schon immer so, dass die Lebensrealität von Fußballprofis mit der von gewöhnlichen, in Anführungszeichen, Fans, also die noch einem Beruf nachgehen, der nicht einfach nur das Fansein ist, da gab es schon immer einen großen Unterschied. Und die Schere ist halt weiter auseinandergegangen, so wie ja aber in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Also wenn man sich anguckt, wer waren die Gewinner der Pandemie, dann waren das die Superreichen, die noch reicherer geworden sind. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Mit denen kann ich mich ehrlicherweise auch nicht identifizieren. Also wenn ich jetzt einer Susanne Klatten zum Beispiel begegnen würde auf der Straße, dann würde ich mich erstmal wundern, dass ich so jemanden noch begegnen kann auf der Straße, weil die lebt eigentlich nicht mehr auf demselben Planeten wie ich. Das heißt, es muss jeder für sich persönlich beurteilen. Ich glaube, dass es dann auch viel damit zusammenhängt, wie Spieler sich verhalten. Es gibt schon, vor allem in Deutschland, glaube ich, ein Leistungsprinzip, das sich auch in unserer Fußballkultur niederschlägt. Wer seine Leistung vermeintlich gebracht hat für einen Verein, wer das gezeigt hat nach außen, der wird tendenziell von vielen Deutschen zumindest eher geliebt und dafür wertgeschätzt. Und dann kann man ihm auch einen Wechsel vielleicht verzeihen. Das ist vermutlich bei Erling Haaland der Fall, vor allem weil er auch ja immer mit offenen Karten gespielt hat. Allen war klar, was passieren wird. Also es war allen klar, der wird nicht beim BVB seine Karriere beenden, sondern das ist der letzte Zwischenschritt vor dem großen Schritt, den er noch gehen wird. Aber es ist was höchst Subjektives. Mit mir machen diese Zahlen ehrlich gesagt auch nichts mehr. Ich nehme das so hin. So ist der Fußball. Ich höre aber halt dann, also das ist meine persönliche Konsequenz, ich höre halt doppelt genau hin, wenn der Fußball dann noch etwas fordert. Und wenn der Fußball dann noch sagt, wir sind aber so arm im Vergleich zu. Das lasse ich persönlich halt dann nicht mehr gelten. Also wenn ein Oliver Kahn wieder die große Litanei singt des Abgehängtseins hinter der Premier League, dann hat er zwar aus seiner Sicht recht, ich sag dann aber ganz einfach, du, also mit diesen Ausgaben, mit diesen Einnahmen, wer es da nicht hinkriegt, konkurrenzfähig zu sein, dann tut's mir leid, dann ist das halt nicht mehr mein Fußball. Also ich bin eher so ein bisschen picky, würde ich jetzt sagen, wenn es eben darum geht, dass der Fußball sich dann beschwert und dass er für sich Sonderrechte einfordert oder eben auch einfach in wirtschaftliche Schieflage gerät, obwohl ja ein irres Geld im Fußball ist. Andere Sportarten, die Big Show ist ja das perfekte Beispiel dafür. Man beginnt mit Fußball und danach, und der Fußball jammert, alles ganz schlimm und so fürchterlich. Und danach kommen 15 andere Sportarten, die würden alle ihr Leben dafür geben, um die Situation wie der Fußball zu haben. Und die jammern zum Teil weniger. Und das sagt ja schon sehr viel über den Fußball aus.
Ausnahme vielleicht die Formel 1, Max, aber sonst gebe ich natürlich hundertprozentig recht, ja, weil du sagst, das ist nicht mehr dein Fußball. Ich frage mich gerade, was ist mein Fußball? Ja, ich bin jetzt in der Steiermark und werde am Sonntag wahrscheinlich zu Sturm Graz gegen den Wolfsberger AC gehen. Sturm ist Zweiter geworden in diesem Jahr, kann im nächsten Jahr in der Champions League Quali mitspielen. Die haben dort nichts verloren, also weder spielerisch oder vom Personal her, aber ich finde, dass ich dieser Mannschaft, ich kann ihr noch zuschauen, ja, weil ich habe keine Ahnung, was diese Menschen verdienen, sicherlich auch absurd viel, verglichen mit dem, was ich verdiene, aber die leisten vielleicht auch mehr. Aber damit kann ich mich vielleicht noch identifizieren. Aber mit der Premier League, das ist ein Spektakel. Ich habe gestern Abend, gestehe ich offen, auch ein bisschen zugeschaut bei Man City, wo sie dann Wolverhampton gewonnen haben, erste Halbzeit nur. Das ist schön zum Anschauen, aber ich weiß nicht, ob das noch mein Fußball ist. Patricia, was ist dein Fußball noch? Ist es der Fußball mit Martin Hinteregger? Ist das so eine Figur, an der man sich irgendwie, ja, an der man sich vielleicht nicht reiben kann, aber die einen vielleicht wieder zurück reinbringt?
Klar, also machen wir uns nichts vor. Auch die Eintracht entwickelt sich, muss sich ja auch gezwungenermaßen mitentwickeln mit dem ganzen Geschäft, so wie das auch, glaube ich, alle Bundesliga-Vereine machen müssen, um zu bestehen. Aber klar, man muss da immer, vor allem finde ich auch bei der Eintracht, ist so ein schmaler Grat, weil man ja zumindest, ja, dieser unique selling point, den man vorgibt zu haben, ist halt eben, dass man ja anders ist und nicht alles mitmacht, was gerade passiert und das ja, ich glaube, das sind auch so Sachen, mit denen man sich identifiziert, auch als Fan. Und klar, ich finde es auch cool, wenn man mal merkt, hey, da sind noch ja Typen auf dem Platz, wie man vielleicht mal sagt, oder ja, dass da irgendwie noch dieser Fußball da ist, den man schon eigentlich fast verloren geglaubt hat, zum Teil. Und da gibt's einige Vereine, die das irgendwie noch leisten, oder auch einige Spieler, die dieses Feeling mitbringen. Andererseits, klar, ich schaue auch gerne mal den größeren Mannschaften zu, einfach des Fußballs wegen, weil das irgendwie ein ganz anderes Spiel ist zum Teil, was die auf den Platz bringen. Und das ist aus der sportlichen Sicht schön mit anzuschauen. Aber emotional verbindet man sich dann doch eher mit einem Verein, der einen eben aufgrund der Geschichten, aufgrund der Historie und vielleicht gar nicht so sehr aufgrund des Erfolgs mitnimmt. Und ich glaube, das ist so der Zwiespalt, den ich habe. Also mir gefällt es überhaupt nicht, in welche Richtung der Fußball geht, weil ich auch denke, dass da ein Rad massiv überdreht wird. Klar, andernfalls hält man sich an dem fest, was man eben noch hat und was einen emotional verbindet. Und das ist bei mir zum Beispiel halt die Eintracht und deren Geschichte und deren Leidensweg zum Teil auch. Also wenn man einen Verein hat, mit dem man auch schlechte Zeiten durchgemacht hat, glaube ich, freut man sich umso mehr über eben so erfolgreiche Phasen. Und vielleicht blickt man dann auch manchmal so ein bisschen drüber hinweg, dass das eben natürlich auch schon in sehr kommerzielle Richtungen geht.
Max, wo fühlst du dich noch abgeholt? Du wohnst ja nicht weit vom Grünwalder Stadion. Ja. Bist du ein Mann, der sich auch die Bayern-Amateure zum Beispiel anschaut? Oder ist das sogar vielleicht noch eine Klasse zu hoch? Ich bin jetzt, wie gesagt, in der Steiermark. Ich überlege mir in dieser Sekunde gerade, der ASK Voitsberg, der mal in der zweiten Bundesliga in Österreich gespielt hat, wenn die am Wochenende zu Hause spielen, die spielen, glaube ich, jetzt in der vierten Liga, führen dort, glaube ich. Ich meine, ich würde da sogar mal rübergehen, mir das mal wieder anschauen für 1,5 Stunden. Wie tief gehst du runter, Max, um deinen Fußball zu finden?
Ja gut, da ja mein Job darin besteht, alle Bundesligaspiele am Wochenende zu sehen, kann ich leider so tief gar nicht gehen. Natürlich, ich schaue auch mal die Amateure mir an und ich, also grundsätzlich glaube ich, das, was halt der Kern des Fußballs auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile bleiben wird, ist, das Spiel ist halt gut. Also ich liebe einfach das Spiel Fußball. Allerdings gehöre ich dann auch nicht zu der Fraktion, die jetzt ein Spiel in der Kreisliga C abkultet und behauptet, das wäre noch der wahre Fußball. Ich mag es schon, wenn Fußball gut gespielt wird, dann gucke ich tendenziell lieber zu. Also obwohl ich selbst auf niedrigstem Niveau gespielt habe, also ich selbst war mal in der Kreisliga C und war der Grund dafür, dass anderen Leuten die Augen getränt haben, weil es so schlecht war auf dem Spielfeld. Aber ich finde das eine interessante Tendenz, dass das auch bei manchen Medienschaffenden und bei manchen Medienformaten auch, Big Show ist jetzt definitiv nicht gemeint, aber dass das fast so abgekultet wird, ist, dass man sich richtig schlechten Fußball anguckt und das sind dann oft dieselben Personen, die dann aber sagen, Frauenfußball gucke ich nicht, denn der ist mir zu langsam. Also das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber da kriege ich manchmal die Welt nicht zusammen. Aber der Kern des Fußballs ist für mich das Spiel. Ich finde das Spiel spannend, ich finde das Spiel interessant, ich liebe es einfach, Fußball zu sehen als Spiel. Und da ist es natürlich dann auch so, dass guter Fußball und eben ein Spiel wie jetzt, das habt ihr hier auch ausführlich besprochen, City gegen Real, keine dieser beiden Mannschaften hätte mein Herz verdient oder meine Hingabe oder meine Aufmerksamkeit. Der Fußball, den die beiden geboten haben, der hatte es aber definitiv verdient. Und den habe ich dann auch sehr gerne geguckt. Also der Ambiguitätstoleranz ist das Wort der Stunde, wahrscheinlich das Wort der Dekade, und das hast du eben halt auch im Fußball. Den besten Fußball spielen dann oft die Mannschaften, die gar nicht den besten Hintergrund haben, und vielleicht schließt das dann auch so den Kreis. Bei Eintracht Frankfurt fällt halt gerade in der Europa League zumindest beides zusammen. Guter Fußball mit einem guten Hintergrund, und vielleicht können wir uns deswegen da auch emotional dann so reinwerfen, und vielleicht kommt daher auch so ein bisschen die Höhe der Welle der Begeisterung für die Eintracht.
Ich möchte nicht abkulten und wir kommen gleich zum Ende, aber was halt schon auch ein Faktor ist, den ich dann vergesse. Also wenn ich jetzt hier nach Voitsberg gehen würde, weiß ich stehe einen Meter neben der Auslinie und wirklich, du riechst das Gras, was du natürlich in einem Stadion in Graz oder in München oder sonst irgendwo nicht tun wirst, und du hörst es wirklich aus nächster Nähe, wenn sich diese Fußballspieler oder Fußballspielerinnen gegenseitig auf die Schienbeine treten. Und das ist dann doch nochmal, also ich weiß nicht warum, das ist, ich möchte es für mich selbst nicht, aber das ist halt nochmal ein anderes Erlebnis. Live-Sport, das kann ich sowieso allen sagen. Und wenn wir dann später auch über Eishockey sprechen und über Basketball und über Handball, geht raus und schaut Sport. Oder geht's rein in die Halle und schaut Sport, weil es ist einfach live nochmal viel schöner, wer die Möglichkeit hat. Natürlich, wenn guter Sport geboten wird, umso besser.
Ja, und jetzt, wenn ich da ganz kurz noch reingehen darf, also du bist ja wie ein Zeremonienmeister, denn du hast alle Themen jetzt am Schluss nochmal abgebunden, denn die Platzstürme, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, die haben ja auch damit zu tun, mit dem Platztausch im wahrsten Sinne des Wortes. Du guckst immer auf diesen Rasen, jetzt willst du einmal auf diesem Rasen sein und die Leute schneiden sich was vom Netz ab und nehmen sich den Elfmeterpunkt mit, und was ja eigentlich im einfachen Sinne ist, es eigentlich Vandalismus. Wenn du aber selbst Fußballfan bist und wenn du das eben spürst, dann kannst du das nachvollziehen, und da in diesem Platzsturm äußert sich genau das, was du besprochen hast, diese Nähe, die man im Amateurbereich, im Breitensport hat man die noch, die mag ich auch sehr, und da ist dann auch das alkoholfreie Bier günstiger, was man da erstehen kann. Und in dem Platzsturm löst sich das mal auf. Du wirst auch mal da sein, wo deine in Anführungszeichen Helden spielen, willst auf diesem Rasen sein. Und das habe ich ehrlich gesagt in mir auch. Immer wenn ich in einem Stadion bin, ich so gerne mal da unten kicken, mal auf so einen perfekten Rasen und dann gucken, ob es vielleicht einfach nur am schlechten Rasen lag, dass ich immer so schlecht geflankt habe. Und dann völlig deprimiert nach Hause gehen. Das wäre der Traum, Jens.
Max Jakob,
also du bindest dir alles zusammen.
Max Jakob Ost, wie Rudi Völler, das hast du sicher gelesen vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung. Er hat ja gesagt, um zwei Dinge beneidet er die heutige Generation. Das eine, dass nicht mehr so getreten werden darf, und das andere sind genau diese Qualität des Rasens, die er nicht hatte damals. Ja, und übrigens, Max, solltest du jemals nach Volzberg kommen, versuch gar nicht ein alkoholfreies Bier zu finden, sowas kennt man hier nicht.
Gut. Ja, gut, das.
Der Rausschmeißer. Für die Rausschmeißerfrage für die Patrizia ist natürlich jetzt die prophetische Frage. Wenn sie vor ihrer Glaskugel sitzt in Frankfurt und sieht, aha, Hinteregger wird im Finale nicht spielen gegen die Glasgow Rangers. Wie wird der Abend des 18. Mai, ist es, glaube ich, verlaufen, Patrizia?
Willst du jetzt ein Ergebnistipp oder willst du einfach ein...
Wie wird's einen Platz stürmen? Wer wird den Platz stürmen in Sevilla?
Hoffentlich die Eintracht-Fans. Nee, ich glaube, es wird so oder so ein unvergesslicher Abend. Also man merkt ja schon, der ganze Hype darum, wie viele Leute überhaupt hinreisen, auch ohne Ticket, wie viele Leute sich um Tickets beworben haben, über 100.000. Das wird so oder so unvergesslich. Und ja, ich glaube, es wird einfach ein Fußballfest. Man hat einen Gegner, der genauso Bock darauf hat und der genauso Menschenkraft aufbringt, um hinzureisen. Von daher, ich hoffe einfach, es wird ein schöner Abend mit gutem Ausgang für die Eintracht, weil ich glaube, ich kann jetzt noch gar nicht realisieren, was das dann auslösen wird, wenn man es wirklich schaffen sollte, da diesen Pokal zu holen. Vielleicht wird dann wirklich ein Platz gestürmt, wir wissen es nicht. Aber alles in allem so oder so, es wird ein unvergesslicher, schöner Abend für die Eintracht.
Und die Abschlussfrage für den Max ist folgende. Dadurch, dass die Glasgow Rangers jetzt im Finale stehen, du hörst ja hier öfter mal, und ich weiß gar nicht wer, aber alle prügeln auf den BVB ein dieses Jahr. Ganz fürchterliche Saison und absolut grottig. Jetzt sind sie souverän Zweiter geworden in der Bundesliga. Ist der BVB ein kleines bisschen rehabilitiert dadurch, dass die Rangers jetzt wirklich ins Finale gekommen sind?
Also in meinen Augen nicht, aber ich glaube, meine Augen sind da auch völlig irrelevant für den BVB. Ich habe da vorhin schon drüber nachgedacht, als wir über die Eintracht gesprochen haben, die eben in der Liga wirklich ja auch schlechtere Spiele gezeigt hat und nicht die Ergebnisse, die man haben könnte. Und wenn man sich anguckt, wer jetzt gerade nicht europäisch spielt, eigentlich hätte die Eintracht eine der Mannschaften, also eigentlich hätte die Eintracht der SC Freiburg oder der erste FC Köln sein müssen oder Union. Das muss man schon so sagen. Aber weil sie eben die Europa League haben, reden wir nur darüber. Und beim BVB ist es genau umgedreht. Sie haben eigentlich wirklich eine gute Saison gespielt, wurden in beiden Spielen mit den Bayern klar benachteiligt von den Schiedsrichtern. Auch daher kommt dieser Rückstand, nicht allein daher, aber auch daher. Aber weil sie eben in den Pokalwettbewerben überraschend ausgeschieden sind, wird die Saison viel, viel negativer betrachtet. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte.
Die suchen wir in einer der kommenden Sendungen. Danke Max, danke Patrizia, das war's mit dem Fußball. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's mit der Randsportart Handball weiter. Allerdings wird dort gerade die Champions League gespielt.
Ja, hallo, mein Name ist Rafael Holztüttel, ich bin deutscher Stabhochspringer und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 559 mit ganz großer Freude und mit dem Handball. Zum einen mit Markus Götz von Sky. Servus Götzi.
Guten Tag.
Götzi möchte heute auch über Tennis sprechen. Da kommen wir dann ein bisschen später. Hat er schon angekündigt. Und da ist er nur gut, dass wir eigentlich unser persönliches Vorbild auch mit am Start haben. Götzis und meines, nämlich Uwe Semra. Servus Uwe.
Ja, ein ikonenhaftes Guten Morgen in die Runde.
Uwe gestern absolut on fire. Götzi, ich hoffe, du hast das auch gesehen. Aber Uwe, ich habe dich ja auch schon fernmündlich gelobt ein bisschen. Du siehst Kristina Mladenovic und kannst sofort die gesamte Familienhistorie herunterbeten. Es war ganz, ganz großer Sport gestern Abend. Wie hat dir aber das Handballspiel gefallen, das danach ausgebrochen ist?
Das hat mir gut gefallen. Also man sieht, in welch guter Phase der THW Kiel sich gerade befindet. Und das haben sie gestern auch wieder dokumentiert mit diesem Unentschieden. Uwe Gensheimer, der als Experte dabei war, sagte, es hätte auch sogar noch ein Schlag obendrauf sein können mit einem knappen Sieg, aber ich denke, die Kieler können mit dem Unentschieden super leben und also für mich gehen sie nächste Woche als Favorit in die zweite Partie. Das war wirklich kontrollierte Offensive und sie haben auch ihre Emotionen am Ende im Zaum gehalten. Also manchmal war es so, dass es kurz vorm Ausbrechen war und es hätte da richtig Zoff geben können in dieser aufgeheizten Stimmung in Paris. Aber letztendlich haben sie es doch gut hinbekommen und ja, können auch ohne Verletzung und mit ein paar Tagen Pause das Rückspiel gut angehen.
Götze, bist du auch so optimistisch? Also ich habe gestern Mikkel Hansen auf der Tribüne gesehen. Ich weiß nicht, ob der kommende Woche schon fit ist. Weiß Uwe vielleicht mehr?
Nee,
auch noch nicht. Okay.
Uwe weiß es besser, aber ich glaube, der spielt gar nicht mehr diese Saison, oder Uwe? Nein, das ist vorbei. Wir waren schon froh, dass er gestern als Zuschauer da war und das verfolgen konnte, aber diese heikle OP, die hat ihn doch ganz schön aus der Bahn geworfen und man kann froh sein, dass da er weiter Handball spielen kann.
Götzi, teilst du den Optimismus von Uwe, was das Weiterkommen der Kieler dann ins Final Four anbelangt?
Ich konnte gestern leider nur sozusagen mit einem halben Auge gucken. Ich hatte hier Gäste und war am Grill gefordert.
konntest du überzeugen am Grill? Das ist die Frage.
Also ich will jetzt hier nicht von ikonenhaft sprechen wie Uwe, aber es geht in diese Richtung.
Gut.
Ich habe tatsächlich echt nur mit einem halben Auge gesehen, ohne Ton. Das ist das Allerschlimmste, dass ich Uwe, die beiden Uwes und vor allem den Uwe nicht hören konnte. Ich habe immer mal wieder drauf geguckt, ist echt schade gewesen gestern, vielleicht komme ich heute nochmal dazu, Real Life ein bisschen reinzugucken. Was das Ergebnis betrifft, das ist völlig in Ordnung, ein Unentschieden in Paris. Was ich mitgekriegt habe, war aber natürlich schon auch genau das, was Uwe geschildert hat, dass es ein richtiger Fight war, letztendlich auch auf Augenhöhe. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch in Kiel nochmal so ein Spiel geben wird, vielleicht jetzt eben mit leichten Vorteilen für den THW, der einfach nur in Anführungszeichen einen Sieg braucht in eigener Halle. Ich fürchte aber schon, dass sich PSG nochmal als äußerst wehrhaft erweisen wird. Das wird möglicherweise ein Herzschlagfinish im Rückspiel.
Uwe, ich habe ganz ehrlicherweise zu wenig PSG mit Heimspielen gesehen in der Champions League. Aber ist das immer so, diese ganz, ganz komische Halle, wo hinter dem Tor 3 Meter hohe Wand ist, aber drüber sitzen dann die Ultras. Ist das gang und gäbe, dass das ausverkauft ist, oder war gestern eine ganz besondere Stimmung?
Naja, die Ultras werden immer dann herbeizitiert, wenn es wichtig wird. Ne? Also die kommen natürlich nicht gegen Schneeweiß Limoges zum Einsatz, sondern natürlich gegen den THW Kiel. Ja. Und das macht schon die Sache ganz besonders, aber hat natürlich auch fast für ein Eklat gesorgt, weil einer dieser angeschickerten Ultras ist ja von der Balustrade gefallen und hat einen Fotografen unter sich begraben und die mussten erstmal medizinisch versorgt werden. Deswegen ging es auch eine Viertelstunde später los. Also das ist schon ein zweischneidiges Schwert, was da passiert. Aber ich finde, selbst in dieser Atmosphäre hat es der THW gut hinbekommen und es ist ja auch in den Ligaspielen so, dass da manchmal Tristesse herrscht und auch diese Halle längst nicht ausverkauft ist. Ne? Also die spielen ja, die würden natürlich auch lieber in so einer Wunderino vor 9000 Leuten spielen, aber es kommen einfach nicht mehr, ne? Muss man schon sagen.
Entschuldige Götze, dass ich nochmal bei Uwe bleibe, aber hatte der gestern, Uwe, diese lässigen Szenen vor Spielbeginn, wo die Pariser gekommen sind, du hast glaube ich eh gesagt, wie wenn sie aus dem Urlaub gerade kämen, und die Kieler sehr businesslike mit Anzug, Krawatte haben sie keine getragen, aber immerhin Hemd. Ist das, ja, was sagt uns das, dass die Kieler das professioneller angehen, oder ist der Handball hier vom Fußball noch relativ weit entfernt, weil ich glaube, im Fußball kommen alle mit Anzug und Krawatte.
Also ich würde es gar nicht so hoch aufhängen. Das war einfach ein Heimspiel für die Jungs in Paris. Und der Uwe hat es ja beschrieben. Das Bild ist da ganz unterschiedlich. Die einen kommen mit dem Roller, einer mit dem Fahrrad, dann ein paar Jungs steigen in die U-Bahn. Die sind dort einfach zu Hause. Ja. Und die Kieler haben ja seit diesem Jahr, glaube ich, einen schönen Ausstattungssponsor. Und für die gehört das einfach dazu, dass die sich so blicken lassen. Ne. Und ich finde es auch sehr schick, ich finde es gut. Aber ja, es ist nur eine Fußnote.
Götze, während du ikonenhaft gegrillt hast, konntest du auch ein Auge auf die Flensburger werfen, die, glaube ich, fürchterlich begonnen haben. Ich bin ein bisschen zu spät eingestiegen und dies nicht schaffen werden. Ich lehne mich leider ganz weit aus dem Fenster.
Das war tatsächlich so, dass ich die Glotze erstmals eingeschaltet habe, als es 9-2 stand und das Bild kommt. Ich sehe das Ergebnis und denke mir, okay, das war's.
Kümmere dich um die Würstchen.
Genau. Ja. Da war es für mich eigentlich schon entschieden. Und zwar, ich meine, nicht nur in diesem Spiel, sondern im Ganzen. Mir fehlt im Moment auch die Fantasie, mir vorstellen zu können, dass Flensburg das noch drehen kann. Bei allem Respekt vor der SG, aber sowas lässt sich der FC Barcelona in eigener Halle normalerweise nicht nehmen. Ich kann aber nicht sagen, wie dieses 2-9 zustande gekommen ist. Da ist erneut Uwe der bessere Ansprechpartner. Es ist sowieso deswegen und auch sonst verständlich, dass du mehr bei Uwe bleibst. Also Uwe, klär uns auf, wie ist es gelaufen da am Anfang?
Also die Vorgabe war ja, mutig zu spielen und auch mit dieser sehr kleinen Rückraumbesetzung mit 4 Leuten trotzdem all in zu gehen, und das haben sie am Anfang gemacht, und sie sind einfach eine Spur übers Ziel hinausgeschossen und haben sich ihre Würfe zu früh genommen. Es stand nach 1,5 Minuten stand es 0-3, weil Barcelona diese Dinge brutalst ausgenutzt hat, und sie kamen dann auch bis zur 10. Minute nicht ins Spiel, auch nicht im gebundenen Spiel. Und dazu kam, dass der obligatorische Torhüter Pérez de Vargas diese halbgaren Gelegenheiten alle weggefischt hat, und so kam plötzlich diese frostige Anfangsphase zustande für Flensburg. Und ich finde, am Ende hätte es ja durchaus eine Niederlage mit 1-2 Toren auch geben können. Was sie dann ab dieser 10. Minute abgeliefert haben, das war gar nicht so schlecht. Also da waren sie dann wirklich im Spiel, haben Barcelona auch gefordert. Und es gibt eine Minimalchance, wenn sie eine ähnlich gute Anfangsphase hinlegen in Spanien, dann ist vielleicht Barcelona ein bisschen zu kitzeln, so dass sie nervös werden. Aber na klar, das ist im Nanobereich diese Möglichkeit, das noch zu drehen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Flensburger gestern auch mit ihrer Besetzung, die sie zur Verfügung hatten, echt mal an die Grenze gekommen sind. Also da war es dann wirklich so, dass verschiedene Spielertypen einfach gefehlt haben gegen diese Abwehr. Da hätte es gut getan, wenn ein Lasse Möller mal über den Block springt oder ein Magnus Röhl mit seiner Länge über den Block kommt. Und so mussten sie wirklich sehr viel arbeiten, um diese Brocken von links nach rechts und wieder zurück zu bewegen und dann wieder über die Mitte zu kommen. Und das hat gestern einfach nicht gezündet.
Ja, also ich bin zur Halbzeit sogar erst eingestiegen, und da gab es auf der Zone einen Zusammenschnitt der ersten Halbzeit. Und ungelogen, es gab 5 Szenen von Barcelona, alle Tor, und es gab 5 Szenen im Angriff von Flensburg, alle vom Goalie abgewehrt. Und ich dachte, stets 21-0 zur Halbzeit, so schlimm war es nicht, aber da war nichts mehr zu retten. Eine Anmerkung noch zu gestern Abend. Uwe, du hast es ja selbst wieder treffend auf den Punkt gebracht, aber hätte Domenico Tedesco gestern Abend gesagt, er hätte schon bessere Stimmungen erlebt als in der Hölle Nord, weil du meintest, es reicht noch nicht. Was hast du gesagt, zum Kochen ist es ist noch nicht gekommen, der Kessel.
Richtig, und das wünscht sich natürlich jede Mannschaft, die auswärts antritt in Flensburg, dass das Licht und die Stimmung so gedämpft wird mit dieser Anfangsphase. Mhm. Und die sind schon wieder aufgewacht in der zweiten Hälfte, muss man fairerweise sagen. Also da gab es ja Momente, wo Flensburg wieder richtig gut im Spiel war. Aber von diesen Wirkungstreffern am Anfang hat sich auch das Publikum nicht so richtig erholt. Das war ganz klar zu sehen. Aber erfreulich, dass wieder mal so viel Publikum da war in einem Europapokalwettbewerb. Das sah ja teilweise schon ganz anders aus und das Interesse war sehr mau. Und jetzt wusste jeder, um was es geht. Es waren noch ein paar Plätze frei, aber die Halle war gut besucht. Also von daher hat die Kulisse jetzt auch nicht dafür sorgen können, dass Flensburg da den Umschwung schafft in der zweiten Hälfte. Also das wäre dann auch zu viel verlangt. Aber am Anfang war es schon fast bedrückend dafür, was in Flensburg möglich ist. Das kennen wir alle. Ja, wenn die Halle dort abgeht, dann ist es richtig gut. Aber dazu ist es gestern nicht gekommen.
Hm. So, Götz, jetzt darfst du. Bitte, Götze.
Nein, ich wollte nur noch sagen, also brillante Analyse von Uwe, aber noch ein Wort zu Perez de Vargas. Ich habe bei Perez de Vargas das Gefühl, genau wie einst bei Vlado Scholla, wenn der die deutsche Sprache hört, hält er nochmal 10 Bälle mehr. Ganz egal, ob es gegen eine Nationalmannschaft oder...
Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ich sehe den nur gegen deutsche Mannschaften.
Vlado Scholla, der kroatische Nationaltorhüter, damals der großen Mannschaft Anfang der 2000er Jahre. Also Perez de Vargas ist ein Albtraum für deutsche Mannschaften. Wie gesagt, egal, Club oder Nationalmannschaft. Und gestern offenbar wieder.
Ja, es gibt so ein paar Torhüter in der Historie, die besonders gerne gegen Deutschland gespielt haben. Da gehört natürlich Arpad Sterbik dazu. Der gehört,
ach du liebe Zeit.
Ja, der gestern auf der Tribüne saß, Bruno Martini, der gehörte auch dazu. Der hat wirklich immer besonders gut gegen Deutschland gespielt. Woher das kommt, wir wissen es nicht. Manchmal hat man da so besonders nette Feindbilder im Kopf und da klappt es ganz einfach. Aber ja, Perez de Vargas war natürlich der Unterschiedsspieler in der Anfangsphase gestern. Der Uwe Gensheimer hat gesagt, er hat ein ganz minimalistisches Konzept. So ein bisschen wie Henning Fritz früher, wenn er mit seiner Bierruhe da stand und hat einfach die Bälle ganz, ganz spät weggefischt. So war es gestern auch. Und er ist aber letztendlich nicht in die Köpfe reingekommen. Also Emil Jakobsen hat am Ende wirklich seine Chancen auch von außen und vom 7-Meter-Punkt wirklich toll genutzt. Und das haben die Flensburger zum Glück überwunden. Sonst hätte die Niederlage noch viel krasser ausfallen können.
Hm. Und das Schöne an Perez de Vargas ist, der schaut überhaupt nicht bedrohlich aus. Also andere Torhüter, die knapp oben anstoßen beim Tor, aber der steht da drinnen, der sehr gepflegte Bart, da passt vieles zusammen. Götze, ja, jetzt zu dir.
Babyface ja. Mit Anfang 30, das ja, gibt's auch.
Ja. Götze, eine Handballfrage noch für dich, dann darfst du zum Tennis loslegen. Aber der VfL Gummersbach ist nun bestätigt, wie der Erstligist. Ist das wichtig für die, was ist es im Moment mal, Liquimoli HBL? Freuen sich da alle? Muss Gummersbach nach Köln gehen, damit die wirklich relevant sein können und zwar permanent? Wie ist da die Aussicht?
Ja, stark, dass du das mitgekriegt hast.
Götze, entschuldige.
Sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg entstanden, dieser Aufstieg vergangenen Dienstag, weil der Konkurrent aus Hamm nur unentschieden gespielt hat beim ruhmreichen TV Großwallstadt. Und damit ist dem VfL Gummersbach die Rückkehr in die Bundesliga nicht mehr zu nehmen nach drei elendlangen Jahren in der zweiten Liga. Das ist eine schöne Sache. Das ist eine schöne Sache für die Bundesliga und insbesondere natürlich für diesen ruhmreichen oberbergischen Verein. Und ich finde es wirklich interessant, was da jetzt zurück in die Bundesliga kommt, denn man setzt dort beim VfL auf eine sehr junge Mannschaft, mit hochinteressanten Talenten, insbesondere natürlich Julian Köster, der bei der Nationalmannschaft ja zuletzt sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, aber da sind auch noch andere mit dabei, wie zum Beispiel Ole Pregler. Sie haben ein gutes Torhüter-Duo, auch für die Bundesliga, glaube ich, und holen interessante Leute mit dazu. Zum Beispiel, oh Gott, jetzt sitze ich gerade auf dem Schlauch, Uwe, hilf mir, Mittelmann von Hüttenberg. Wie heißt er?
Mappes,
Dominik Mappes. Super Mann, wird denen total gut tun. Und haben auch schon einen sehr talentierten Halbrechten verpflichtet, Tom Jansen vom TV Großwallstadt. Also zum Anfang 20, Mitte 20 freue ich mich total drauf. Sie haben natürlich auch mit Gudjon Valur Sigurdsson einen großen Namen auf der Trainerposition, der die Zeit bekommen hat, offensichtlich Fehler zu machen und Fehler machen zu dürfen in seiner Anfangszeit beim VfL Gummersbach. Aber jetzt hat er es geschafft, mit der Mannschaft zurück in die Bundesliga zu kommen. Finde ich klasse. Und die Halle ist ja eh da. Ja. Also da kommt was sehr Schönes zurück in die HBL. Ich freue mich drauf.
Gut. Götze, jetzt darfst du. Du wolltest irgendwas zum Tennis sagen. Du hast ja vergangene Woche Madrid kommentiert. Nein, sag was. Pass auf. Ich eröffne so. Ich bin beim Tennis mittlerweile im Michaela Schifrin Stadion angelangt. Und zwar bei Schifrin ist es so, wenn Schifrin ein Frauenrennen im Weltcup nicht fährt, interessiert mich das Rennen deutlich weniger. In Rom jetzt, wo ich höre, Alcaraz spielt nicht, interessiert mich das Turnier schon deutlich weniger.
Ja, es ist tatsächlich so, breitest es jetzt wesentlich weiter aus, als es gemeint war. Ich war in dem Moment, als du mich gefragt hast, ob ich Donnerstag wieder Zeit habe, habe ich gesagt, ja klar, wir müssen über Tennis
ja,
sprechen.
Ja, bitte.
Als ich so dermaßen beeindruckt war von den Auftritten von Carlos Alcaraz letzte Woche in Madrid, und euch ging es sicherlich genauso. Also das ist, ich habe zeitweise echt das Gefühl gehabt, das ist eine andere Sportart, die er da betreibt. Und lediglich Novak Djokovic, der echt wieder in guter Verfassung ist, konnte da mitgehen. Es wäre einfach völlig chancenlos an diesem Finaltag. Aus unterschiedlichen Gründen, teilweise auch welche, die er nicht zu verantworten hat. Ich habe seine Kritik, was die Ansetzung betrifft, in diesem Fall wirklich nachvollziehen können. Das war kein sauberer Wettbewerb mehr, wenn du dann dein Halbfinale am Vortag quasi nachts spielst, nachdem du zuvor auch schon nachts gespielt hast. Das verstehe ich auch nicht, ganz ehrlich, verstehe ich absolut nicht. Du willst doch den bestmöglichen Sport im Finale haben, dann kannst du so eine Ansetzung nicht machen, die das quasi ausschließt. Also da geht es jetzt nicht nur um die Sichtweise von Alexander Zverev, sondern auch grundsätzlich aus Sicht des Tennissports. Aber egal, das ist jetzt eine Seitengeschichte. Wir waren bei Alcaraz. Einfach, also mir fehlen da echt die Worte, weil wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder über Hochtalentierte gesprochen. Felix Auger Aliassime, ja, dann kam Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Das ist was komplett anderes, ja. Mhm. Damit nicht zu vergleichen und ja, wo soll für ihn das Limit sein? Also wenn er gesund bleibt, im Kopf und in den Gliedern.
Wenn jemand das Limit setzen kann, dann unsere Ikone Uwe Semrau. Was glaubst du denn, Uwe? Der ist mit 18, hat dann einen Körper, den ein 18-Jähriger nicht haben sollte. Das macht mir schon Sorgen und das lässt mir ein bisschen die Stirn runzeln, aber spielerisch ist das so brillant und großartig und schlau mit seinen Stops und wie er den Bällen nachgeht. Er hat 2000er jetzt schon gewonnen in diesem Jahr, 2500er, das ist eigentlich komplett absurd. Wo siehst du ein Limit, Uwe?
Also er erinnert natürlich an seinen Landsmann in den jugendlichen Tagen, ne? Also ist so ähnlich wie Nadal damals in diesem Alter die Szene gerockt hat. Vielleicht nicht mit diesen spektakulären Erfolgen, aber auch mit dieser Urgewalt, ja, und mit diesem Willen und dieser Fitness und diesem Druck auf den Bällen. Also ich finde, das kann man schon vergleichen, wenn man ein paar Jahre zurückgeht. Also von daher, ja, und es hat sich ja auch angekündigt, ne? Der Junge ist ja auch durch die Junioren durchgepflügt, wie das heiße Messer durch die Butter. Und also, aber dass er so nochmal einen Sprung macht und wirklich auch die Großen der Zunft in Reihe abfieselt, das ist natürlich wieder eine ganz andere Qualität. Und ich finde, also diese Generation Tsitsipas, Zverev und Team natürlich aus anderen Gründen, die muss aufpassen, dass sie nicht von den Sinners, den Runes und vor allen Dingen den Alcaraz-Jungs links überholt wird. Ja, es ist eine ganz konkrete Gefahr für meine Begriffe, dass der nächste Generationswechsel da schon wieder ansteht und diese Buben eine höhere Qualität aufweisen und vielleicht den Etablierten da schneller die Luft rauslassen, als denen lieb ist.
Ja, es hieß ja jetzt jahrelang, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Genannte ihre ersten Grand Slams gewinnen, also vor allen Dingen Tsitsipas und Zverev. So nach dem Motto, spätestens wenn die Alten aufhören, ja. Aber die Alten haben offenbar immer noch Bock. Djokovic hochgefährlich für die French Open, für Roland Garros, und ich bin absolut überzeugt davon, dass Rafa Nadal auch wieder in einer guten Verfassung da aufmarschieren wird. Und die von hinten sehe ich ganz genauso. Also das Szenario ist real, ja, dass man da von hinten überrannt wird.
Mhm. Es wird enorm viel, finde ich, davon abhängen in Paris, wie die Auslosung ist. Wenn Nadal auch in der oberen Hälfte ist mit Djokovic, dann kann von unten jemand billiger reinkommen ins Finale. Aber ansonsten, ich glaube, wenn die beiden auseinander sind, dann wird es wieder ein Finale Djokovic-Nadal geben. Und ich schaue mir Alcaraz dann aus der Nähe und mit größter Begeisterung an. Und das wird die große Frage sein, finde ich. Kann der Best of Five dann auf Sand gegen einen der beiden, vielleicht sogar gegen beide bestehen? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Uwe, am Wochenende, wo werden wir dich hören, wenn wir dich hören werden?
Ich bin natürlich wieder mit Jugendhandball beschäftigt und steige ein ins Viertelfinale und Halbfinale der A- und B-Jugendmeisterschaft in Deutschland. Und da freue ich mich sehr drauf. Denn ich bin ganz klar davon überzeugt, dass diese Jungs irgendwann auch in der Champions League auftauchen werden oder in anderen Europapokalwettbewerben. Und dann ist es immer fein zu sagen, hey, die habe ich vor 5, 6 Jahren noch bei der A-Jugend gesehen, jetzt stehen sie hier. Das macht mir einfach einen Riesenspaß.
Tja. Darf ich Uwe kurz was fragen dazu?
Selbstverständlich.
Sehr gut. Hast du die Halbfinal-Hinspiele, hast du die gesehen? Also Rhein-Neckar-Löwen in Leipzig und Magdeburg gegen Berlin?
Ist das schon ja, habe ich reingeschaut.
Ja. Das Feinste, was es gibt in Sachen Nachwuchsarbeit in Deutschland. Ist dir was aufgefallen? Also ich meine, die Löwen haben ja deutlich gewonnen in Leipzig. Also, und Berlin hat, glaube ich, auch Magdeburg relativ deutlich geschlagen.
Ja.
Was kommt da?
Also man sieht bei den A-Jugendjahrgängen, dass die von der Corona-Krise nicht so gebeutelt wurden wie bei der B-Jugend. Also bei den Jüngeren war diese Pause, hat ganz klar Auswirkungen gehabt auf breiter Front. Bei der A-Jugend nicht. Die haben schön weiter trainiert, waren auch technisch schon besser ausgebildet. Und auch wenn jetzt Leipzig und Magdeburg da relativ deutlich verloren haben, wobei man diese Spiele ja, muss man sich angucken, das ist erst am Ende auseinandergedriftet im Falle von den Füchsen gegen Magdeburg. Also das sind auch gute Mannschaften. Letztendlich ist Destillat von 4 Mannschaften aus diesem gesamten Wettbewerb. Da kann man jetzt nicht sagen, die haben eine Klatsche bekommen oder so, sondern die haben sich davor auch gut präsentiert. Es ist einfach auch ein Beleg dafür, dass die Jugendarbeit in den 4 Vereinen einfach stimmt. Die Rhein-Neckar-Löwen investieren viel und da kommt der nächste Jahrgang kommt nach und die Löwen sind auch bei der B-Jugend jetzt im Viertelfinale. Die spielen da gegen die Füchse. Das wird auch sehr interessant. Also die B-Jugend ist ein bisschen hinterher. Die holen das aber auch von den Terminen her, indem sie auf so einen Feiertag gehen. Auf jeden Fall bei der A-Jugend, finde ich, sind gute Jungs am Start. Da kommt viel nach. Bei der B-Jugend muss man abwarten, wie die das auch aufholen können. Und so richtig in den internationalen Vergleich kommst du ja erst in den letzten Jahrgängen. Das kann man ja bei der B-Jugend noch gar nicht sagen, wenn die 16, 17 sind. Das ist ein bisschen zu früh. Aber ich denke, da ist das ist noch nicht verlorenes Terrain. Das kann man aufholen. Und von daher kann man auch bei den nächsten Jahrgängen wieder optimistisch sein, dass da Jungs rauskommen, so wie ein Julian Köster, der in relativ jungem und frischem Zustand auch in die Nationalmannschaft gekommen ist. Hm.
Götze, ganz schnell noch. Es ist ja dieses furchtbare Wochenende, wo alle 9 Spiele der Bundesliga zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Wirst du da involviert sein?
Ja. Konferenz.
Ja.
Ich kümmere mich um die Eintracht, also Frankfurt gegen Mainz geht um gar nichts. Das ist vielleicht ganz gut, nicht, dass ich in Schockstarre verfall, wenn ich mitkriege, was beim VfB passiert und natürlich auch mit der Hertha in Dortmund. Ja. Nein, ich werde es schon hinkriegen, aber klar bin ich da jetzt wieder angefixt ohne Ende. Hätte ich niemals geglaubt, dass der VfB überhaupt noch die Chance kriegt, den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Ich halte es auch für gut möglich, dass die wankelmütigen Dortmunder, die Herzaner bezwingen, jetzt zum Saisonabschluss zu Hause im eigenen Stadion, aber dann wird der VfB schon wieder selber verbocken gegen Köln.
Ah, das würde ich niemals ausschließen. Wir schauen es am Samstag an. Danke Götzi, danke Uwe, großartig wie immer, kurze Pause.
Hey, this is Anas Kenner and you're listening to Sport Radio 360.
Endlich mal ein volles Tableau in dieser Woche. Wahnsinn.
Langes her, aber wurde auch Zeit.
Ja, und zwar volles Tableau, sowohl bei den Mannschaften als auch bei den Einzelsportlern. Wo magst du anfangen?
Fangen wir heute mal bei den Mannschaften an. Und ich habe gleich den ersten Vorschlag mit dem THW Kiel. Gestern Abend 30-30, unentschieden bei PSG. Und jetzt sind sie ja auf Kurs Final Four mit dem Rückspiel zu Hause. Wahrscheinlich sogar kleiner Favorit, oder?
Ja, ich glaube sogar großer Favorit gewissermaßen. Aber weil ich habe ja gerade vorhin gelernt, das wusste ich ja nicht, Mikkel Hansen kann beim Rückspiel auch nicht spielen. Ich wollte jetzt nicht nachfragen, weil ich nicht so deppert klingen wollte, aber hat wohl eine schwierigere Operation gehabt und Kiel dann schon Favorit und Flensburg wird es ja leider nicht schaffen. Kommende Woche, ich glaube am Mittwoch ist das Rückspiel, sicherlich wieder kommentiert von Uwe, unbedingt reinschauen. Also Kiel, ganz starker Kandidat in dieser Woche.
Ganz starker Kandidat, aber auch Red Bull Racing mit dem Sieg in Miami vom Verstappen.
Haben wir das Rennen gemeinsam angeschaut? Nein, haben wir nicht.
Haben wir nicht, aber ich habe ganz kurz gehofft, dass der Leclerc nach dem Safety Car noch überholen kann.
Hätte ich unfair gefunden.
Ja, aber ist ja in der Saison waren so viele Safety Cars, also
das hätte ich schon
mitgenommen.
Ja, stimmt natürlich, aber man muss natürlich jetzt sagen, wir reden ja dann in der Formel 1 Teil auch drüber, aber Verstappen eigentlich mit der besseren Saison als Leclerc, nur hat es ihn halt zweimal rausgeschmissen, aber ist ja schön, dass es so ein Duell gibt. Also Red Bull Racing, weil österreichisches Team, wer sich fragen sollte. Wir sind ja hier die gesamtdeutschsprachige Abteilung. So, also, wen haben wir sonst noch am Zettel? Fußball
haben wir drei Kandidaten. Einen habe ich schon gewetot. Schalke, Leverkusen und Bayern. Veto war schon auf Bayern, weil wir die hatten ja schon, als sie, glaube ich, Meister wurden, hatten wir sie schon dabei.
Übergabe der Meisterschale. Okay, Veto akzeptiert.
Ja, und da haben wir ja Schalke und Leverkusen noch. Und also ich würde Schalke mein Vote geben.
Warum?
Vom Fußball. Die haben ja jetzt den Aufstieg gesichert.
Ja, und ich finde auch auf spektakuläre Art und Weise, weil gegen St. Pauli 0-2 hinten, dann noch 3-2 gewonnen. Und die große Frage, die ich nur habe, ist, wird Terodde nächstes Jahr wieder und oder immer noch in der zweiten Liga spielen oder geht er mit Schalke in die erste Liga? Da weiß ich die Vertragslage nicht ganz genau. Wir hätten auch noch einen Kandidaten Fußball bei den Frauen, der VfL Wolfsburg. Die Frauen sind endgültig oder stehen jetzt wieder als Meister fest. 10-1 gegen Carl Zeiss Jena. Könnten wir auch mit aufnehmen. Was sagt dir dein Gespür? Immer noch Schalke?
Ich weiß nicht, also wie lange es schon her war, aber Wolfsburg, die Frauen haben doch auch die Siegesserie von Barca zerstört, oder? Mit einem 2-0-Sieg. Das haben wir gekonnt ignoriert.
Wir haben gekonnt ignoriert, aber einfach, weil ja das Hinspiel so klar ausgegangen ist.
Ja,
okay. Aber vielleicht sollte man, nachdem wir das ignoriert haben, sollte man das jetzt mit in Betracht ziehen und vielleicht die Frauen des VfL Wolfsburg als Fußballteam nominieren.
Ich glaube, da müssen wir die Münze werfen. Ich bin für Schalke. Okay. Trotzdem.
Okay, Honorary Mention, VfL Wolfsburg Frauen, wieder deutscher Meister.
So. Wir haben ein anderes Frauenteam dabei, das Volleyballteam vom MTV Stuttgart. Erstes Double.
Ja, und ich wüsste gar nicht, also gut, die deutsche Meisterschaft, die lasse ich mir einreden, aber worin hat der zweite Teil des Doubles bestanden? Es gibt offenbar auch einen Volleyball-Pokal, wie wir hier lernen. Also MTV Stuttgart Frauen Volleyball, ja. Und dann haben wir, Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben sogar noch ein sechstes Team eigentlich ist ein fünftes Sportart, Basketball noch.
Alba Berlin, erster Sieg gegen die FC Bayern Baskets. Jetzt sind sie ja Erster geworden. Nach dem Grunddurchgang?
Also im Grunddurchgang ist um nichts mehr gegangen. Bayern und Berlin sind die beste Mannschaft, aber Berlin Erste im Grunddurchgang und ich weiß gar nicht, ob sie als Favoriten reingehen, weil sie haben in der Euroleague zweimal gegen die Bayern verloren, sie haben in der Easy Credit BWL einmal gegen die Bayern verloren, jetzt eben gewonnen. Das wird auf jeden Fall spannend werden, dann in den Playoffs.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir schon zum Ranken gehen.
Bitte.
Boah, schwer. Alba Berlin auf den letzten Platz.
Ja, Alba Berlin Fünfter. Gut, zack, abgehakt. Weiß um nichts.
THW Kiel Vierter, weil sie haben ja noch nichts erreicht.
Ja, das ist richtig. Gut. Das ist hart, aber gerecht, bitte, ja.
Es ist historisch, dieses MTV-Double, oder?
Ja, zumindest gut genug für den dritten Platz.
Okay, ich hätte ihn sogar fast noch höher angesetzt. Okay. Ich will Schalke auf 1 heute und.
Ja, bitte, nimm Schalke auf 1. Das freut uns im Timeline vielleicht.
Red Bull Racing auf 2.
Ja, ist schon stark irgendwie, weil auch in Miami hatte man natürlich den Eindruck, dass Ferrari eigentlich besser on track ist, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, aber dann hat doch Verstappen und Red Bull, haben Verstappen und Red Bull das Rennen gewonnen, gut. So, jetzt zu den Einzelsportlern. Volles Tableau, leider keine Frauen dabei, die sind uns irgendwie durchgeflutscht, aber wenn die Kerber nichts mehr gewinnt zum Beispiel, dann kennen wir nichts, also bitte.
Aber auch 6 verschiedene Sportarten, oder? Sehe ich das richtig?
Großartig.
Großartig. Wir fangen mal mit dem, vielleicht meinem Liebling an, aber der wird diese Woche nicht dabei sein. Maxi Kleber.
Maxi Kleber. Ah, okay, ich dachte schon, boah, ist.
Nein, Sascha Zverev ist nicht der Liebling.
Ja, Maxi, also, schwierige Geschichte.
Ja, ich weiß gar nicht, jetzt ist ja, die haben ja im 2-3-Tagestakt gespielt. Welche Spiele zählen denn alles noch?
3-4-5. Die Spiele 3-4-5.
Ja, sie haben ja 2 von 3 gewonnen, immerhin.
Immerhin, ja.
Und er hat einmal 14 und 11 gemacht und in dem Spiel, das sie verloren haben, 4 Punkte und 6 Rebounds. Aber dass sie verloren haben, das müssen wir, glaube ich, irgendwie aus der Wertung gekonnt rausnehmen, weil das ist ja,
es gilt ja auch
sehr traurig für, gewesen.
Er gilt auch für einen anderen Deutschen.
Ja, gilt auch für Leon Dreiseitel, stimmt.
Ja, ja, und auch für Daniel Theiss, wenn man noch beim Basketball.
Ach so, ja, Daniel Theiss auch, der hat heute Nacht 11 Minuten gespielt, 11 Punkte gemacht, aber sie verlieren halt mit 3.
Ja, muss ich dann mit Sepp auch drüber sprechen, wie das zu bewerten ist. Also sowohl die Mavs als auch die Celtics sind jetzt 2-3 im Rückstand.
Naja. Ja, und heute Nacht, ich weiß nicht, was der Zone zeigt, ich hoffe, dass sie das Mavs-Spiel zeigen, aber dann könnte ja, also ein 3-3-Ausgleich würde ich schon gern sehen.
Naja, natürlich.
Mal schauen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass sie dann in Phoenix gewinnen. Okay.
Ja, jedes Spiel in Phoenix war irgendwie, bis auf das erste war mit 7, aber da waren sie auch schon 20 oder so hinten. Und die anderen beiden jeweils mit 20 und 30 Punkte verloren. Also ist es schon noch eine ganz schöne Aufgabe. Aber zumindest haben wir einen Kleber hier auf der Liste. Er wird wahrscheinlich nicht in die Top 3 kommen.
Kommt Dreiseitel in die Top 3?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich auch nicht, weil sie 3-2 gegen das schlechteste Team in den Playoffs, wie ich mir jetzt schon öfter anhören musste, von Kevin Schwarz, dass die LA Kings das schlechteste Team in den Playoffs sind und die Oilers einfach verlieren.
Ja, das ist korrekt. Die sind jetzt 3-2 hinten. Wir sprechen dann mit Heiko und mit Schmieder noch drüber. Leon immerhin, Spiel 3 hat er 2 Punkte gemacht, Spiel 4 keinen Punkt, Spiel 5 hat er sogar 3 Punkte gemacht mit 2 Toren, aber naja, wie gesagt, die Kings führen gegen die Oilers mit 3-2. Müssen wir also wahrscheinlich sogar noch hinter Maxi, naja, vielleicht nicht hinter, aber nicht viel vor Maxi Kleber. Bitte.
Nicht viel vor, aber also bei den Oilers habe ich ja irgendwie ein besseres Gefühl als bei den Mavs, dass die das noch drehen.
Möglich. So, wie schauen wir aus sonst? Was haben wir noch?
Mick Schumacher.
Ah, schwierig. Schwieriger.
Ja, also ich hätte ihn nicht mitgenommen auf Punktkurs. Ich weiß nicht, wer diesen Unfall verursacht hat.
Ich glaube, Vettel war's. Muss ich dann auch in der Formel 1 nochmal genau nachfragen, aber der erste Eindruck am Sonntag war ja auch von Ralf Schumacher, dass Vettel schuld war und hat halt Mick Schumacher so seinen ersten Punkt geklaut, aber der Haas scheint in diesem Jahr so gut zu sein, dass, oder so relativ gut zu sein, dass das nicht die letzte Chance gewesen sein werden sollte.
Schönes. Ja, das stimmt. Der Magnussen, ich weiß nicht, ob der dieses Wochenende auch wieder Punkte gemacht hat, aber der hat ja auch schon Punkte gesammelt, also
er ist der Haas. Fünfter geworden, glaube ich sogar, also ja. Ja, da bin ich ganz bei dir. Gut, aber weiß nicht, ob das good enough ist. Übrigens Max Kepler, wenn wir noch ganz kurz beim amerikanischen Sportplan, der hier auch gerne vorgeschlagen wird, not good enough auch. Ja, also die letzten, gestern hat er zwar gegen die Astros, hat einen Hit gehabt, aber schlägt immer noch 240 Schlagdurchschnitt. Letzte Woche hat man ja auch schon erwähnt, 5 Home Runs gehabt letzte Woche, auch diese Woche. 5 Home Runs, Max, not good enough. Sorry. Gut, also. Mick Schumacher auch nicht vorne dabei, Leon schwierig, Maxi Kleber schwierig, welche Kandidaten haben wir noch?
Also jetzt wahrscheinlich die ist wahrscheinlich sogar die Top 3.
Wahrscheinlich.
Wir haben Sascha Zverev mit dem Finale in Madrid, auch wenn er da also ganz schön untergegangen ist.
Ja, aber schwierig natürlich, ja, dieses ganz, ganz späte Halbfinale gegen Tsitsipas, wo er, glaube ich, um 2:30 war er fertig, um 2:30 hat er was gegessen und okay, am nächsten Tag, Finale war erst 18:30 Sonntag gegen Alcaraz, aber verstehe ich schon, dass er da nicht mehr ganz frisch waren. Ich hätte übrigens seit gestern auch einen Außenseiterkandidaten deutschsprachig, wenn du verstehst, was ich meine, obwohl er eigentlich gar nicht Deutsch spricht.
Muss ich überlegen. Es ist auch Tennis.
Ja.
Stan Wawrinka.
Natürlich. Natürlich.
Ja, wenn er heute gegen Djokovic gewinnt, dann schon.
Wenn er heute gegen Djokovic gewinnt, dann muss ich dieses Segment rausschneiden. Er wird allerdings gegen Djokovic heute 2-1 verlieren, weil er körperlich nicht mehr in der Lage ist, das noch durchzustehen. Aber das gegen Laszlo Gier gestern auf dem Pietrangeli, Das war großartig, das muss ich dann auch noch im Tennisteil mit Jörg und mit Gerald, glaube ich.
Er hat aber die letzten zwei Spiele gegen Djokovic gewonnen, auch wenn das schon 3 und 6 Jahre her ist, aber stark. Erwähnenswert.
Ja, da kommt er gleich mit der Statistik um die Ecke. Ja, aber ich glaube, dass wir Sascha hier schon ehren müssen. Was das
ja, aber du hast ja gesagt, er hat wenig geschlafen oder hatte ein spätes Spiel. Ich meine, der Alcaraz hat in 3 Sätzen Nadal und Djokovic nacheinander geschlagen. Der war jetzt auch nicht topfit.
Das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. So, wen haben wir noch?
Wir haben noch Ilkay Gündogan, der jetzt auf Meisterschaftskurs ist. Gestern haben sie 5-1 gewonnen. Müssen wir eigentlich Kevin De Bruyne reintun, aber Belgien gehört ja nicht mehr ganz dazu.
Spricht Kevin De Bruyne Deutsch, dann könnten wir hier vielleicht eine Ausnahme machen.
Ich weiß es nicht, aber es sind also mit 4 Treffern hätte er sich die Ausnahme auf jeden Fall verdient.
Ja, das schon. Und Gündogan hat gestern auch gespielt. Gündogan hat ja auch wenn er schon ein bisschen länger her ist, als er damals in Madrid reingekommen ist, ich glaube, die ersten 10 Minuten hat er gut gespielt. In der Verlängerung habe ich ihn dann nicht mehr gesehen.
Ja, da hat er ja das Tor auch eingeleitet.
Ja, ja. Also das 1-0 war das damals. Ja. Mehr ist noch nicht geworden. Ja, Gündogan, also auf Meisterschaftskurs, ich glaube, sie brauchen aus den letzten 2 Spielen noch 4 Punkte oder eben den Patzer von Liverpool.
Ich glaube, die Tordifferenz ist ja auch für sie.
Spricht auch eindeutig für City. Ja, hast du recht. Also auch ein Kandidat. Und wen haben wir sonst noch?
Einen haben wir noch, Lennart Kemner. Der ist sogar bei mir Etappensieger, also in der Giro d'Italia. Er ist auf jeden Fall in der Top 3. Ich hätte ihn, also 1 oder 2, und den anderen Platz kriegt er Zverev.
Okay, also pass auf, dann nehmen wir diese Woche den Kemner, weil Lennart Kemner, erstens mal hat er uns schon ein Interview gegeben, 2019 gemeinsam mit Kaiser für unser Jahresmagazin, das heißt Kemner immer ein Mann, und er hat letztes Jahr nicht mehr gewusst, wo das Tor steht beim Radfahren, ganz, ganz schwierig, und ist in diesem Jahr wieder besser in Form. Ich glaube nicht, dass er bei der Tour fährt, oder ich bin mir mittlerweile ganz sicher, dass er nicht bei der Tour fährt. Aber in dieser Woche Kemner auf 1 hat eben auf den Ätna rauf. Ich weiß nicht, wie weit sie gefahren sind. Wahrscheinlich nicht ganz bis zum Vulkan. Aber dort hat er die Giro-Etappe gewonnen. Und das ist ein Power-Move, wo ich sage, in dieser Woche Lennart Kemner auf 1.
Ja, das war auch mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe. Und dann Zverev auf 2, passend, hat ja auch das Finale verloren. Ja.
Kann übrigens in dieser Woche in Rom ohne weiteres gewinnen.
Kann sein. Ja. Aber er kann immer gewinnen. Er kann ja auch die Grand Slams eigentlich gewinnen.
Könnte er, ja. Naja, ich glaube nicht, dass er Paris gewinnen wird, weil ich glaube, dass Djokovic, Nadal besser sind als er. Und wenn er im Viertelfinale gegen Alcaraz spielt, gegen Tsitsipas, tut er sich auch schwer. Also da sind schon ein paar dabei. Ich glaube nicht, dass er heute French Open gewinnt. Also, aber wir haben Zverev in dieser Woche auf 2.
Ja, und dann halt ein Gündogan auf 3, oder?
Gündogan auf 3 und Kleber und Dreiseite. Heiß, irgendwo dahinter. Ich glaube, damit kann man leben.
Ich kann damit auf jeden Fall leben.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 559, jetzt geht's los mit dem großen Motorsportteil, und da ist zum einen dabei Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich grüße euch.
Und wir erreichen schon in Berlin Eddie Mielke von RAN. Grüß dich, Eddie.
Schönen guten Tag, schöne Grüße aus Berlin.
Erstes Heimrennen, der Voice, was bedeutet das für die DTM, für die ganze Serie, für die Wahrnehmung in Deutschland?
Also zunächst mal vielleicht kurz noch zur Erklärung, der Eddie ist schon in Berlin wegen Tempelhof, wegen der Formel E, Formel E Weltmeisterschaft. Da werden wir am Samstag und Sonntag entscheidende Läufe haben, 2 Wettbewerbstage. Also von morgens freies Training über die Qualifikation, über Rennen und 2x Vergabe von WM-Punkten. Das ist gleichzeitig Halbzeit der Saison, und wir sollten auch mal wieder sagen, Berlin und Tempelhof ist nun ein Muss. Faktor für die Formel E, denn die ist seit 7 Jahren dabei, und Eddie ist schon da. Ich freue mich, dass ich bald komme, da werden wir irgendwie einen Kaffee trinken. Das werden wir wohl hinkriegen.
Das werden wir garantiert hinkriegen, ja. Und das Gute ist, diejenigen, die Formel E gucken wollen, das geht schon früh morgens los. 7.10 Uhr ist, glaube ich, jeweils immer unsere Einstiegszeit. Durch die Tatsache, dass hier in Berlin am ersten Tag andersrum gefahren wird wie am zweiten, das hat man gemacht, um es ein bisschen attraktiver zu machen. Die Strecke bleibt die gleiche. Pro Tag vor den Qualifyings auch 2 freie Trainingssitzungen, um den Fahrern die Chance zu geben, sich an das geänderte Streckenlayout anzupassen. Ja, und dann geht's richtig los. Unsere beiden Hauptsendungen jeweils um 14.30 Uhr live auf Pro7. Stoffel van Dorn, der Mercedes, ja der WM-Führende im Moment, Porsche hatte letztes Mal ein bisschen Pech mit Pascal Wehrlein und mit André Lotterer, und genauso wie Maximilian Günther bei seinem Heimspiel in Monaco. Also die drei deutschen Fahrer haben hier was gut zu machen, wollen hier zurückschlagen und wollen den Vorsprung von Stoffel van Dorn im Mercedes in der WM-Tabelle reduzieren.
Eddie, nur ganz kurz für mich zum Verständnis. Wenn die jetzt in die andere Richtung fahren, was passiert dann mit der Boxengasse?
Die Boxengasse bleibt gleich. Der entscheidende Unterschied ist halt einfach die Tatsache, dass sich sämtliche Bremspunkte verändern durch die umgedrehte Richtung. Das ist der entscheidende Punkt. Die Boxengasse bleibt ansonsten gleich.
The Voice, warum sollte man, natürlich muss man zwingend Eddie zuhören, aber warum sollte man die Formel E live sehen?
Live sehen deswegen, weil Tempelhof natürlich ein idealer Boden ist. Es ist zwar relativ nah in der Stadt, wirklich auch im Zentrum und fußläufig oder per Fahrrad oder mit Nahverkehr gut zu erreichen. Und es ist einfach diese fantastischen legendären Halten. Es ist ja Teil, auch wenn man so ein bisschen will, Weltkulturerbe. Also der Flughafenvorplatz, wo die Flugzeuge früher geparkt haben, wird jetzt zur Rennstrecke benutzt. Es ist eine sehr eigene, tolle Atmosphäre. Du hast das Tempelhofer Feld da, dem Familienpicknick machen. Ist eine ideale Kombination. Und es geht natürlich nicht nur um das Rennen selbst. Es wird viele Informationen, Ausstellungen, Demonstrationen geben, was rund um die E-Mobilität tatsächlich alles gerade entwickelt wurde. Und es wird sich gegenüber dem letzten Jahr verändert haben. Dies ist ja ein Bereich, in dem es unglaublichen Wachstum gibt, auch politisch gewollt, deswegen natürlich die Formel E auch in der Bundeshauptstadt, aber in dem tatsächlich viele kleine Firmen neue Ideen entwickeln und es geht von Jahr zu Jahr richtig voran.
Woran könnte man das am ehesten festmachen, Eddie? Für mich als jemanden, der da mal reinschaut, und würde ich Unterschiede erkennen? Sind es die Rundenzeiten? Woran sehe ich die Unterschiede?
Du meinst jetzt oder im nächsten Jahr?
Jetzt. Also was hat sich jetzt in der Formel E wirklich zum vergangenen Jahr so verändert, dass ich sage, okay, ist das Qualifying? Ja, darüber sprachen wir ja schon. Aber allein vom Fahren her wahrscheinlich kein wahnsinniger Unterschied.
Nein, das ist kein wahnsinniger Unterschied. Man hat halt mit dem Qualifying, mit der Veränderung des Qualifyings, das haben ja auch viele Fahrer gefordert, endlich sowas wie eine Linie in die Formel E reinbekommen. Mhm. Also jetzt kristallisieren sich langsam so 4, 5 Favoriten raus. Das war letztes Jahr durch das alte Qualifying-Format, was ja eher einer Lotterie glich, unmöglich. Da hatten wir nämlich vor dem Saisonfinale hier in Berlin noch 13 potenzielle und rechnerisch mögliche Titelträger im Feld, bevor es hier in Berlin zu Rennen 1 ging in der Vorsaison. Das ist in diesem Jahr anders, aber dieses Qualifying, gerade wenn es dann in die Duellphase geht, dieses Qualifying wertet die Formel E ungemein auf und das macht richtig, richtig Spaß. Kann ich nur empfehlen.
So, harter Cut zu etwas, wo Eddie natürlich auch komplett tief im Thema ist. The Voice, wir haben ja letzte Woche mal angesprochen, Suzuki steigt aus der MotoGP aus. Ich glaube, jetzt ist es offiziell, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, sie haben ein Kommuniqué rausgegeben, in dem die Suzuki Corporation, tatsächlich jetzt der Familienunternehmen, das Hauptunternehmen, der Kernkonzern, erklärt, warum, dass es also finanzielle Probleme gibt und man deswegen nach Sparpotenzial geguckt hat. Nach wie vor ist es für mich nicht richtig verständlich, wobei wir natürlich sagen müssen, die endgültigen Zahlen liegen uns nicht vor. Die werden da in dem offiziellen Kommuniqué auch nicht veröffentlicht. Aber gerade wo sie tatsächlich jetzt mit Alex Rins und mit Juan Mir zwei wirklich starke Fahrer haben, gerade wo sie vor 1,5 Jahren die WM gewonnen haben und auch jetzt in diesem Jahr 2022 gut dabei sind, da zurückzuziehen ist blöd. Sie werden auch eine relativ hohe Konventionalstrafe zu zahlen haben, weil sie mit Dorna im letzten Jahr einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben haben und eigentlich garantiert haben, dass sie genau in dieser Zeit antreten werden. Also wir hatten es ja schon erklärt, dass ein Großkonzern in Japan, und dort sind natürlich vor allem Buchhalter und Erbsenzähler, die Entscheidungen mittreffen, die nicht unbedingt Motorsportgene in sich haben, dass dort Entscheidungen oft getroffen werden, die in Europa so nicht verstanden werden. Vielleicht auch deswegen, wegen diesem großen Unverständnis, dieses nachgeschobene offizielle Kommuniqué. Es ist wirklich schade und wir können für beide Fahrer nur hoffen, dass sie tatsächlich ein neues Motorrad finden. Ich glaube schon, denn die sind ja gut genug.
Ja, definitiv sind die gut genug, aber da sieht man manchmal, wie unverständlich so Konzerne entscheiden. Zumal es wird ja nicht nur die Konventionalstrafe geben, sondern man hat vor nicht allzu langer Zeit bei Suzuki ja Livio Suppo erst verpflichtet, der ja eine längere Pause hatte als Manager in der MotoGP. Jetzt ist er also von Suzuki verpflichtet worden. Das ist noch nicht mal ein halbes Jahr her. Und glaub mir, das war in Jerez im Fahrerlager, ich habe da ein bisschen rumtelefoniert, eine unfassbare Stimmung, weil das konnte sich keiner so richtig vorstellen, dass diese Meldung, dass Suzuki aussteigt, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ja, jetzt wissen wir es mittlerweile und diese Entscheidung stößt nicht nur bei den Fahrern und eben bei Menschen wie Livio Suppo auf Unverständnis. Das ist eine Managerentscheidung, am Schreibtisch ganz, ganz schwer nachzuvollziehen und sehr, sehr schade für den Sport.
Aber lebt nicht. The Voice und Eddie beide lebt nicht. Der Wert einer Marke von wie Suzuki, wie Honda, wie Yamaha und Ducati lebt der Wert dieser Marke nicht davon, dass ich mich in der wichtigsten Rennsportserie präsentiere.
Ja, natürlich schon. Das ist gar keine Frage. Zumal Suzuki als großer Mischkonzern ja natürlich nicht nur Motorräder baut, sondern auch Autos. Aber das Motorradsegment ist natürlich ganz, ganz wichtig. Hat ja auch Jahrzehnte Tradition. Sollte ich vergessen, schon zu Beginn des Motorradrennsports war Suzuki, wenn auch dann mit kleinen Motoren, mit kleinem Hubraum schon mit dabei. Die haben eine jahrzehntelang sehr große, erfolgreiche Tradition. Das ist deswegen nicht ganz verständlich, aber Eddie hat es ja gerade auch schon unterstrichen, das sind Gedankengänge und Entscheidungswege, die unergründlich sind, die Wege des Herrn halt. Hm. Und wir müssen es jetzt einfach zur Kenntnis nehmen, es ist schade, auf der anderen Seite müssen wir sagen, freuen wir uns über das, was wir aktuell haben, auch darüber, dass mit Aprilia ja wir einen neuen absoluten Titel mit Favoriten haben. Mit Espargaró, denn Aprilia war jetzt so gut, dass sie tatsächlich ihre Sonderkonditionen verlieren, ihre Konzessionen, die gemacht werden für Hersteller, die den Anschluss an die Spitze noch nicht ganz geschafft haben. Das hatte eine ganze Weile KTM bis letztes Jahr, jetzt hat es noch Aprilia, aber 3 Podiumsplätze in Folge und bei jeder Art von Rennen vorne mit dabei sein, um den WM-Titel der Fahrer und der Marken zu kämpfen, bedeutet, Aprilia verliert die Konzessionen, aber ich glaube, Eddie, das können die locker wegstecken und es ist früher als erwartet, aber das ist im Grunde eine Bestätigung ihres Weges.
Ja, so stark wie die im Moment sind mit Aleix Espargaró, aber auch mit Maverick Vinales, also die können das wegstecken. Den Sprung, den die gemacht haben bei Aprilia durch die Umstrukturierung im Management, das ist wirklich beachtlich und ich finde es auch klasse, weil erstens ist es ein wunderschönes Motorrad, zweitens sind die beiden Fahrer ebenfalls großartig und ja, eine italienische Marke neben Ducati so weit vorne in der WM, das ist gut. Das macht richtig Spaß, dazu zu gucken und daran wird sich auch im Verlaufe der MotoGP-Saison nichts ändern. Ich bin, wenn ich mir das Layout von Le Mans angucke und auch überlege, wie Maverick Vinales und Aleix Espargaró da bisher so aufgetreten auch in Le Mans genauso weitergehen wird, nämlich schlicht und ergreifend mit Top-Ergebnissen.
Jetzt kann ich mir, Eddie, super vorstellen, dass in der Formel 1 unfassbar viel Kohle verbraten wird für Tests, für Entwicklung, für die Fahrer dann, die vielleicht sogar am Ende des Tages das Billigste sind, auch wenn sie sehr, sehr viel Geld bekommen. Aber warum ist, wie hoch muss das Budget für einen MotoGP-Rennstall sein? Oder muss da gleich die Moto2 und Moto3 auch mit reingerechnet werden?
Nee, das ist ja nicht bei jedem Werk so. Also, und man sieht ja zum Beispiel an KTM, dass das auch ein langer Weg ist. Dass das natürlich Geld kostet, ist klar. Aber erstens ist es vom Budget her relativ gedeckelt. Es gibt nicht so viele Testfahrten. Man hat die Motorräder in der MotoGP ja mittlerweile ja so gleich bekommen, obwohl es unterschiedliche Konzepte gibt, dass wir teilweise 21, 22, 23 Fahrer in einer Sekunde haben. Also das hat funktioniert. Und da achtet die Dorna sehr genau auf eine sogenannte Kostendeckelung, dass das nicht ausufert und es zu teuer wird und sich am Ende des Tages keiner mehr leisten kann. Bei Suzuki sehen wir aber, dass es auch anders laufen kann. Da kommt aber halt auch dazu, dass die einen riesen Dieselskandal auch hatten, der insbesondere für Asien für Aufsehen gesorgt hat. Also letztendlich ist es dann eine Entscheidung des Geldes. Man verdient mit der MotoGP kein Geld, egal was die Sponsorenlage so hergibt, sondern man gibt viel Geld aus und ja, zuzüglich zu diesem Dieselskandal hat man dann eben halt in Hamamatsu so entschieden. Billig ist es nicht, richtig, aber wie gesagt, ich glaube, dass die MotoGP da den besseren Weg geht im Vergleich zum Beispiel zur Formel 1.
Ja, der Voice, wenn es nichts mehr zur MotoGP zu erzählen gibt, dann vielleicht noch ein Wort zur DTM. Da geht es erst im Gegensatz zu meiner ursprünglichen Meinung ja nächste Woche weiter auf dem Lausitzring. Erwarten wir da volles Haus. Wir erwarten Eddie hinter dem Mikrofon, aber was erwartest du dort?
Ja, auf jeden Fall deutlich mehr Zuschauer. Das ist allerdings sicherlich keine Kunst, denn wir hatten kaum Fans in Portimao. Und da gab es die Diskussion, völlig zu Recht auch, das war schon zu Class-One-Zeiten so, auch in den 10 Jahren, als ich Streckensprecher bei der DTM war. Da haben wir es ab und zu mal auch versucht, im Ausland tatsächlich Rennen zu Saisonbeginn auszutragen. Und ich erinnere mich, Mugello und viele, viele schöne Rennen, tolle Rennen, tolle Strecken, tolle Atmosphäre, war im Grunde kein Mensch da. Und das ist das Problem. Es ist eine internationale, aber eben dann doch deutsche Rennserie. Da kann man das drehen und wenden, wie man will, und PR-Floskeln um sich werfen. Wir haben es in Portimao jetzt gesehen. Das Interesse war relativ überschaubar. Und es ist wirklich schade, weil der Sport der GT3 DTM ist wirklich fantastisch. Viel besser kann man es nicht hinkriegen. Die Frage ist so, wir haben es bei einigen Sportarten mit Ausnahme vielleicht vom Fußball ja auch schon erlebt. Seit dem Fallen der Corona-Beschränkungen ist manchmal eine gewisse Zurückhaltung bei einigen Fans da, sich dann tatsächlich doch wieder in Sportarenen, ob mit Dach oder im Freien, hinzubewegen mit vielen Menschen. Also ich habe das teilweise auch, wenn ich irgendwo hingehe und sehe in der Stadt hier 40, 50 Leute, mache ich auch eher mal reflexartig einen kleinen Bogen, weil man über die letzten 2 Jahre so gebrieft worden ist, dass man da eigentlich ein bisschen aufpasst. Fakt ist aber, das war immer so, als zum Beispiel die DTM regelmäßig in Hockenheim ihr Saisonauftakt hatte, da hatten wir immer zwischen 40 und 60.000 Zuschauer und das war eine Bank, das wussten wir. Die Frage ist tatsächlich, wie sehr wird die DTM teilweise eben auch ein Fernsehsport, und wir müssen sagen, die Fernsehbilder aus Portugal von den Rennen in Portimao waren atemberaubend, waren toll, aber trotzdem natürlich leere Tribünen helfen einem Sport wie der DTM überhaupt nicht.
Eddie, was erwartest du für Lausitzring vom Zuschauerzuspruch?
Definitiv. Also ich gebe Stefan natürlich in allen Punkten recht, das ist völlig richtig. Ich erwarte mir einiges, weil ich glaube, die DTM-Fans sind ausgehungert, die Bilder sahen gut aus Portimao. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir 50.000, 60.000 Zuschauer haben. Es wird viel getrommelt, es gibt viele Aktionen zum Ticketerwerb. Also ich bin mir relativ sicher, dass es sehr, sehr voll wird.
Gut. Formel 1, 2 Sitzer wird da sein und.
Bitte. Dann fahrt hin, nächstes Wochenende. Dieses Wochenende allerdings Berlin mit Stefan de Voice als Stadionsprecher und mit, oder das habe ich richtig, de Voice, du wirst...
So ist es.
Und mit Eddie, wer es nicht schafft, Eddie im Stream oder bei RAN. Eddie, ich danke dir, wir machen eine kurze Pause, de Voice bleibt natürlich für die Formel 1 mit dabei.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
So, weiter geht's in der Big Show 559 mit dem Formel 1 Teil. Der Voice ist dabei geblieben und der Chefredakteur von Formel 1.de, Christian Nimmervoll, ist dazugekommen. Servus, Christian.
Servus, Jens. Hallo.
Ja, kann Miami, Achtung, nach diesem ersten Wochenende Monaco das Wasser abgraben, mein lieber Christian. Ich bin nicht auf diese Idee gekommen, aber ich hatte einen Einflüsterer, der sehr, sehr viel vom Motorsport versteht.
Also letztendlich ist das eine sehr, sehr subjektive Geschichte, finde ich. Für mich persönlich, nein. Weil der Star-Hype war natürlich enorm und muss man ehrlicherweise auch zugeben, größer als in Monte Carlo in den letzten Jahren. Aber die Strecke und das Bild, die Faszination, die das abgegeben hat, die hat mich jetzt nicht so richtig gepackt. Ja, es war in Miami Gardens, das heißt nicht Downtown Miami, ich glaube, da wäre es nochmal anders gewesen, aber es war halt ein Stadion in der Mitte und ja, that's it. Ansonsten war es, finde ich, ziemlich typischer amerikanischer Stadtkurs. Ich fand nicht, dass es die gleiche Attraktion hat wie Singapur, wie Baku, wie Monte Carlo, wo man wirklich in der Innenstadt fährt. Aber wie gesagt, das ist immer eine sehr subjektive Angelegenheit.
Ja, und da war es die Strecke selbst, da waren ja auch 2 Kurven drin, wo es ja schon nach dem ersten Training hieß, die müssen im nächsten Jahr wieder raus. Also die Fahrer waren ja auch nicht ganz happy mit dem Kurs als solchen.
Nein, aber klar ist, dass natürlich das immer so unterschiedliche Sichtweisen sind von Teams, von Fahrern, vom Veranstalter. Ich glaube schon, dass die irrsinnig viel Geld ausgegeben haben, irrsinnig viel versucht haben. Natürlich so mehr der amerikanische Approach, den wir ja auch von Super Bowl kennen, von American Football, Baseball, Basketball. Also die Show macht vor allem das Entertainment, und wir hatten in der Tat eine Menge Leute dort vor Ort, die sich gefragt haben, warum ist es hier eigentlich so laut? Das heißt, das war ein Event, wo man dabei sein musste und sollte. Das hat auch ja, haben die Verkaufszahlen der Tickets auch gezeigt. Die 70% der teuren Tickets gingen an Firmen, die dann wieder an ihre VIP-Gäste weitergereicht haben. Und es wurde ein Aufwand getrieben, der uns aus Europa ein bisschen übertrieben vorkommt, wie zum Beispiel die 10 Yachten, die da auf einer hellblauen, meerähnlichen Folie draufgestellt wurden, um dann auf den Yachten tatsächlich Partys zu feiern. Klar ist aber, dass natürlich nach wie vor die Formel 1 eine Mischung von beidem ist, auch wenn Liberty Media, seitdem sie es übernommen haben, seit 2017 eine Menge Geld investiert hat, um tatsächlich einen Push zu kriegen, um endlich die Vereinigten Staaten auch tatsächlich darauf hinzuweisen, dass die Formel 1 eine wichtige Rennserie eben auch overseas ist, eben auch in den USA, im NASCAR und IndyCar-Land. Man muss sagen, ich glaube, das ist tatsächlich gelungen. Nächstes Jahr wird der Las Vegas noch dazukommen. Also Miami ist eine super Metropole, passt sicherlich. Allerdings muss man sagen, in der Tat, der Sport war jetzt nicht so berauschend. Man muss sagen, Monte Carlo ist natürlich allein wegen den Mythen und der Jahrzehnte der Geschichte immer noch was ganz anderes. Insofern die Frage ist zu beantworten, nein, Miami, ich sehe es ähnlich wie Christian, kann tatsächlich Monaco nicht das Wasser reichen. Und die Kritik an einigen der Kurven war klar. Wir hatten ja schon sehr früh den Crash von Esteban Ocon, dann hatten wir den Crash von Carlos Sainz. Also ein Aufprall dann in der Betonmauer mit 51-faches Körpergewicht ist dann doch zu heftig. Und ich glaube, man lernt dann weiter draus und wird nächstes Jahr vielleicht auch eine bessere Asphaltoberfläche hinkriegen. Oder Christian?
Bestimmt. Also das hat man ja auch gesagt, dass man da keine Kosten und Mühen scheuen wird. Da hilft es natürlich auch, dass die Tickets für richtig teures Geld, das muss man auch immer dazu sagen, weggegangen sind, eben weil sie nicht. Und das ist auch aus der Racer-Sicht zumindest eine Schattenseite davon, das muss man auch klar sagen, weil sie halt nicht an den Otto-Normalverbraucher Formel-1-Fan verkauft wurden, sondern eben überwiegend, Stefan, wie du richtig gesagt hast, an Firmen, bei denen es quasi keine Rolle spielt, weil da fällt es halt ins Marketingbudget und man lädt da Gäste ein und grillt gemeinsam neben der Yacht und tütet den nächsten großen Deal ein. Ja, da spielt es keine Rolle, wenn so ein Ticket 5.000 Euro kostet. Aber dadurch ist halt auch sehr viel Investitionsvolumen da, und wenn die das ein oder andere Millionchen brauchen, um eine Kurve vielleicht anders zu bauen oder nochmal neu zu asphaltieren, wird das da nicht das große Problem sein, wie es zum Beispiel bei einem Promoter wie in Hockenheim oder am Nürburgring wäre, wo man sich halt schauen muss, ohne irgendwie staatliche Subventionen eher adressiert an den, ich sag mal, normalen Rennfan, da ist halt die Finanzierungsmöglichkeiten sind halt einfach komplett anders. Übrigens, Jens, das trifft jetzt nicht genau den Nagel, das trifft jetzt nicht den Nagel auf den Kopf, was deine Frage betrifft, finde ich aber auch sehr interessant im Zusammenhang mit Formel 1 in Nordamerika. Wir haben ja nächstes Jahr kriegen wir Las Vegas, und da geht die Formel 1 jetzt mit einem Commitment rein, dass sie gesagt haben, sie haben ein komplettes Grundstück in der Innenstadt gekauft für 240 Millionen Dollar, um sich da einfach permanent einrichten zu können. Also das zeigt schon, wie groß dieser Markt ist, der da jetzt erschlossen wird, und wie entschlossen die Formel 1 das auch vorantreibt.
Permanent einrichten heißt was? Dass die da ein Büro hinstellen? Oder was wollen sie dort?
Na, da werden zum Beispiel Hospitality-Facilities und so entstehen, was die Struktur, die man am Rennwochenende braucht. Und ich nehme an, dass man dann, das wird man ja nicht nur tun für ein Wochenende, dass dann da auch zum Beispiel entstehen Fanshops oder ähnliches, ja, in irgendeiner Form Experience Zones, wo halt die vielen, vielen, vielen Millionen Touristen, die Las Vegas jedes Jahr besuchen, auch schon auf den Geschmack gebracht werden. Schaut euch doch mal vielleicht diese Formel 1 da an. Das sind so Rennautos, die fahren alle zwei Wochen im Kreis. Ist vielleicht eine dufte Sache.
Ja, das muss man natürlich schon sagen, die wenigen Normalsterblichen, die dort waren, die waren extrem gut ausgerüstet. Sei es jetzt im Ferrari-Outfit oder Red Bull-Outfit, auch Mercedes-Outfit. Von der Rennanalyse her, der Voice, kann man sagen, dass so wie die Reifen von Red Bull dann die richtige Temperatur hatten, dass Verstappen dann einfach der schnellere Mann war an diesem Wochenende.
Ja, war er. Allerdings natürlich, dass er in der WM deswegen noch nicht vorne ist, obwohl es der dritte Saisonsieg war, hängt damit zusammen, dass er eben auch zweimal schon nicht ganz vorne mit dabei war. Die Zuverlässigkeit ist nach wie vor ein Problem, denn bei Perez haben wir hinterher gehört, es hing in einem seidenen Faden, dass er tatsächlich das Ziel erreicht hat. Also der Speed ist, glaube ich, nicht das Problem bei Red Bull, zumal der Top-Speed ziemlich entscheidend war. Wir haben gesehen, wie problemlos tatsächlich Max dann am relativ wehrlosen Charles Leclerc vorbeigegangen ist. Man hat bei Ferrari wohl im Wissen, dass Red Bull so viel Topspeed hat, tatsächlich auf eine rote erste Startreihe gesetzt und ist mit bisschen mehr Flügel gefahren, schon im Qualifying. Und das hat sie dann natürlich im Rennen irgendwann gebissen. Man muss aber auch sagen, Verstappen fährt absolut fehlerfrei, macht das wirklich super. Es ist ein toller Zweikampf, den wir momentan da erleben. Und klar ist, auch beim nächsten Rennen wird Ferrari dann ein bisschen nachlegen mit Entwicklungsteilen. Wir können uns, glaube ich, auf eine weitere extrem spannende Saison freuen. Was nach wie vor als zweiter Punkt eigentlich mir aufgefallen ist, dass tatsächlich der Lewis Hamilton so ein bisschen wie von Christian, von Stefan Ehlen, von mir eigentlich vor der Saison schon erwartet, nun mit George Russell bei Mercedes oder bei Mercedes und im Mercedes-Werksteam einen echten Gegner hat. Denn das ist schon erstaunlich, was der George Russell immer wieder macht mit dem momentan ja nicht überlegenen Silberpfeil. Und Hamilton kriegt da regelmäßig ein paar aufs Haupt und das kann ihm auf Dauer, glaube ich, so nicht gefallen.
Christian, erstes Zeugnis für George Russell.
Herausragend. Eins in jedem Fach. Ja. Mir wird nicht eine Schwäche einfallen. Er war ja immer schon ein herausragender Qualifier. Aber man sieht jetzt im direkten Vergleich zu Lewis Hamilton, dass er auch im Rennen seine Sache hervorragend macht. Jetzt muss man natürlich, was Miami betrifft, fairerweise ein bisschen relativieren. Da hatte er das Glück des Safety Cars. Das hat einfach seiner Taktik in die Hände gespielt und hat ihn vor Lewis Hamilton gespielt. Gleichzeitig sollten wir aber nicht vergessen, auch davor ist er schon nach einem für ihn etwas unglücklich im sportlichen Sinn verlaufenden Samstag, ist er auch davor schon ein grandioses Rennen gefahren und wäre wahrscheinlich unmittelbar hinter Lewis Hamilton sowieso ins Ziel gekommen. Aber dass er vor Hamilton lag, war natürlich auch ein bisschen für ihn glücklichen Umständen geschuldet. Nur, er ist tatsächlich der Erste seit Nico Rosberg 2016, dazwischen war es ja auch nur Valtteri Bottas zugegeben, aber er ist der erste echte Gegner für Lewis Hamilton im eigenen Team und macht das ganz herausragend. Die einzige Einschränkung, die ich halt immer dazu sagen würde, ist, warten wir mal ab, wenn dieses Auto richtig funktioniert, wie es dann aussieht. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass für George Russell, für den diese Erfahrung Top-Team jetzt neu ist, dass der auf dem absoluten Höhepunkt seiner Motivation ist. Mhm. Wohingegen für Lewis Hamilton ist, glaube ich, nicht das Erhellendste sein kann, ob er jetzt Sechster wird oder Achter in einem Grand Prix.
Ein Mann, der jetzt schon ein paar Mal genannt wurde, aber der mich komplett überrascht, schon im Qualifying der Voice, das ist Valtteri Bottas. Im Alfa Romeo, der sehr, sehr gut zu funktionieren scheint, haben wir oder habe ich vielleicht Bottas ein bisschen unterschätzt. Also gut, er ist vielleicht kein Weltmeisterkandidat, aber er muss immer noch ein ganz herausragend guter Autofahrer sein.
Ja, das haben wir aber als Nummer zwei bei Mercedes über die Jahre schon gesehen. Es gab durchaus Zeiten, wenn auch nicht eben konstant über ein Jahr, aber es gab einzelne Rennwochenenden, wo er tatsächlich den Lewis Hamilton gepackt hat, sowohl auf einer schnellen Runde im Qualifying und da hat Hamilton hinterher auch gesagt, ich bin das Maximale gefahren, was ich konnte mit dem gut funktionierenden Auto in diesen Jahren. Da hat Bottas ihn durchaus gebügelt. Das waren auch fantastische Rennen. Das Problem war einfach, wenn du so willst, die Ondulation in der Formkurve. Mal gut, mal nicht ganz so gut. Während Hamilton, wenn er ein Top-Auto hat, in den letzten Jahren ja eigentlich immer die Messlatte war. Also das ist der Unterschied. Und ich glaube tatsächlich, man hat es bei Lewis auch an der Körpersprache gesehen, das, was Christian beschreibt, ist der ist nicht aktuell richtig toll und super motiviert. Denn es ist momentan für ihn eher ein Gurkenauto. Das Problem, glaube ich, bei Mercedes ist, wir hatten ja sogar den Zwischentag in Miami, wo wir gedacht haben, Mensch, das könnte doch ein Dreikampf werden, wo plötzlich die Zeiten super waren. Tatsächlich aber im Rennen haben wir dann wieder gesehen, war das Porpoising, also das Bouncing, wieder das Thema, was ganz offensichtlich bei dem Silberpfeil, der ja eine Revolution ist, wenn du so willst, von der Bauart, weil es kaum Seitenkästen hat, die kühler sind, ganz flach nach hinten und oben in der Hutze. Also man ist da einen großen Schritt gegangen, keine Evolution, sondern eine Revolution. Und das scheint so ein bisschen zu beißen, denn wenn ich das richtig verstehe, Christian, ist es tatsächlich so, der Mercedes, wenn du diesen Sweet Spot, dieses perfekte Abstimmungsfenster triffst, dann ist er auf Augenhöhe mit Ferrari und mit Red Bull, aber man trifft diesen Punkt kaum.
Ja, richtig. Also ich habe die Gelegenheit gehabt, also nicht in Miami, ich war ja zu Hause, aber über Zoom in der Medienrunde mit Toto Wolff genau darüber zu sprechen und ich verstehe jetzt das Problem so ein bisschen. Diese ganz eng anliegenden Seitenkästen bedeuten nämlich, dass zumindest die Kante der Unterböden viel freier da liegt von der Aerodynamik her, als das bei anderen Teams der Fall ist. Das heißt, dadurch werden sie anfällig für Luftverwirbelungen und das wiederum verursacht dieses bei Mercedes extrem ausgeprägte Bouncing oder Porpoising oder wie auch immer man das nennen mag. In der Theorie liefert dieses Auto wohl sagenhafte Windkanal-Anpressdruckswerte. Nur solange du dieses Bouncing hast und immer wieder die Strömung abreißt, kannst du dir davon halt nichts kaufen. Und jetzt stehen die gerade vor einer ganz entscheidenden Phase, weil ich glaube, dass es dieses Jahr nichts wird mit dem WM-Titel. Das ist denen inzwischen auch klar geworden. Aber Es ist jetzt schon so, im Mai die Zeit, wo die konzeptionellen Grundsatzrichtungen für 2023 festgelegt werden müssen. Und da stehen die gerade so, und da wird das Barcelona-Update, das die angekündigt haben, eine ganz entscheidende Rolle spielen vor der Frage, trauen wir uns zu, dieses grundsätzlich von den theoretischen Werten her fantastische Konzept auch auf die Strecke zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder trauen wir uns das nicht zu? Weil das wird entscheiden, in welche Richtung Mercedes 2023 geht. Und da sind jetzt gerade die entscheidenden Wochen in der Entwicklung.
Ich war nur einmal bei einer Zoom-Pressekonferenz mit Toto Wolff dabei, habe auch nichts gefragt, aber Christian, ist es nicht großartig?
Was die mit dem schwarzen Pulli?
Genau, schwarze Pulli und Einschusslöcher hinter ihm. Also es waren keine Einschusslöcher, aber es hat so ausgeschaut. Aber ist es nicht großartig, dass Toto Wolff wirklich, ich glaube, dich hat er damals auch mit dem Namen angesprochen, hat den Philipp Schneider von der SZ mit dem Namen angesprochen. Ich kenne sie ja nur vom Tennis, da ist, also ich finde das großartig, wie Toto das macht. Auch wenn damals diese PK natürlich sehr schwierig war.
Er versteht schon, seinen Charme auszuspielen, um den Leuten auch zu gefallen. Formulieren wir es mal so.
So. Ein Mann, den wir vielleicht auch noch besprechen müssen, der Voice, ist Mick Schumacher, war auf Punktekurs. Mhm. Und im selben Atemzug müssen wir Sebastian Vettel vielleicht auch noch erwähnen, der zunächst mit einer nicht feuerfesten Unterhose durchs Fahrerlager gelaufen ist. Und dann dem Mick seine ersten Punkte klaut, mehr oder weniger. Das Wochenende aus Sicht der beiden deutschen Fahrer, bitte.
Ja, sie haben sich selbst um die Früchte der Arbeit gebracht und sind eigentlich ein ganz cleveres Rennen gefahren und waren beide auf Punktekurs und dann fahren sich gegenseitig in die Mühle, wobei ich glaube schon, dass der Mick dann größeren Anteil an der Kollision hat, war absolut vermeidbar, kurz vor Schluss sehr ärgerlich. Zu der Unterhose vielleicht noch die Diskussion abseits der Rennstrecke, die wir hatten, tatsächlich über A, den Schmuck, den Hamilton trägt, denn wir haben tatsächlich mit Nils Wittig ja einen deutschen Rennleiter, der trotz Corona-Infektion rechtzeitig sich freigetestet hat, um dann doch nach Miami zu kommen und der momentan natürlich bemüht ist, relativ früh schon so ein bisschen klar zu machen, Leute, ich habe jetzt hier das Sagen. Was seit Jahren tatsächlich so ein bisschen verschludert wurde, ist in der Tat die Tatsache mit der feuerfesten Unterwäsche, die zu tragen ist. Das ist seit Jahrzehnten im Reglement und hat unter anderem ja auch bei dem schweren Unfall von Romain Grosjean 2020 in Bahrain gute Dienste geleistet. Der hatte nämlich feuerfeste Unterwäsche an. Das wird aber nicht mehr kontrolliert und da ist ein bisschen Schlendrian eingezogen. Das hat jetzt wirklich nochmal gesagt, das steht im Reglement und jetzt werden wir es regelmäßig kontrollieren. Das gefällt einigen nicht so, deswegen eben auch diese für die Fernsehkameras und für die Fotografen lustige Aktion von Sebastian Vettel über dem grünen Aston Martin Overall dann mit der grauen Sportunterhose rumzulaufen, um zu zeigen, Leute, das ist doch albern. Ich glaube nicht, dass es ein Nebenkriegsschauplatz ist. Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass man sich dran hält. Und das gilt auch für Metall am Körper, also für Ohrringe, für Ketten, wie auch immer. Ich weiß, dass viele Rennfahrer tatsächlich auch in der Formel 1 mit ihren Uhren auch fahren. Auch das ist nicht gut, denn genau nochmal Grosjean, Unfall Bahrain 2020. Wenn da Metall ist, kann das sehr, sehr schlimme und üble Verletzungen, schlimmere Verletzungen als notwendig hervorrufen. Ich finde das ein bisschen Nebenkriegsschauplatz, ein bisschen albern, denn gerade die beiden, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, sind ja auch als die Altmeister natürlich Vorbild für junge Rennfahrer. Und beide stehen ja nur nicht im Verdacht, dass sie gerne große Risiken eingehen. Sie kümmern sich um Sicherheit und zwar immer wieder und über die Jahre mehr und mehr. Und das ist auch gut, dass sie da das jetzt nicht so ganz ernst nehmen, finde ich albern. Möglicherweise hat man jetzt wirklich da nicht ganz die richtige Tonlage getroffen. Aber Fakt ist, es ist seit Jahren im Reglement und das gilt es tatsächlich auch einzuhalten. Ich erinnere mich, wir hatten vor der DTM, als ich 10 Jahre Streckensprecher und die Rennseher begleitet habe, tatsächlich mal auch die Diskussion über Ohrringe und Ringfinger und alles Mögliche. Und da wurde dann tatsächlich vom DMSB, dem Deutschen Motorsportbund, der für die Einhaltung der Regeln verantwortlich ist, so wie jetzt in der Formel 1 die FIA, ein Mann beauftragt, der das vor dem Rennen immer zu kontrollieren hatte. Und der war dann für uns der Piercing-Beauftragte. Das war seine Jobbeschreibung. Das war ein undankbarer Job, aber er hat es gemacht. Und der DTM gab es da keine Probleme.
Christian, dann ganz schnell vielleicht noch oder auch ein bisschen ausführlicher einen Ausblick auf Barcelona. Eine komplett andere Strecke oder eine ähnliche Strecke wie Miami? Wenn ich mich richtig erinnern kann, Barcelona-Strecke, wo man nicht überholen kann.
ja, immer schwierig gewesen. Ein bisschen besser geworden, vielleicht seit sie diese trotzdem meines Erachtens noch unsägliche Schikane im letzten Sektor reingebaut haben, die Dirty Air vor der, in der Zielkurve reduzieren sollte. Also immer noch schwierig zu überholen. Eine sehr, wie man sagt, wobei das gilt eigentlich nicht mehr so. Früher hat man immer gesagt, Barcelona ist eine Referenzstrecke. Ja. Heute ist das eigentlich nicht mehr so, weil der Anteil der Stadtkurse inzwischen so hoch geworden ist, dass dieses Gesetz, wer Barcelona gewinnt, wird Weltmeister, eigentlich in der Form nicht mehr zulässig ist, meiner Meinung nach. Aber trotzdem natürlich besonders interessant, weil man da auch im Winter getestet hat. Das heißt, es wird jetzt die erste Gelegenheit zu sein, wirklich mit 1:1 Streckendaten zu überprüfen, wie weit haben wir es gebracht mit unseren Updates, die wir seither eingeführt haben, seit diesem Test in Barcelona. Man kann das wunderbar vergleichen. Man kann auch in Barcelona ganz hervorragend testen, weil man einfach die Strecke sehr gut kennt, weil man die Umstände sehr gut kennt, weil man weiß, okay, der Wind kommt mal da und was bedeutet das und wie ordnen wir das ein, wenn er von da kommt. Da hat man also sehr viel mehr Wissen als auf anderen Strecken. Und das heißt, wir werden Updates sehen von Teams, auch von Ferrari im Übrigen, das erste größere in dieser Saison, das angekündigt ist. Da wird man schauen, kann man diesen Rückstand auf Red Bull, den man zuletzt im Kleinen ja doch hatte, kann man den wieder egalisieren und vielleicht wieder vorbeiziehen an Red Bull. Und eben, auch das ganz wichtig, ich habe zum Beispiel Mercedes schon angesprochen, wir befinden uns in einer Zeit, wo die Weichen fürs nächste Jahr schon gestellt werden. Und auch vor dem Hintergrund sind diese vielen, vielen Updates, die wir für Barcelona erwarten, bei ganz vielen Teams, definitiv ein, ich sag mal, Weichensteller zumindest für die nächsten paar Rennen in dieser Weltmeisterschaft. Das glaube ich schon.
Wir sind gespannt. Christian Nimmervoll, Chefredakteur Formel1.de und Stefan de Voice Heinrich waren das. Danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 559.
Ja, grüß euch. Servus, das ist Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 559 geht's jetzt weiter mit Eishockey. It's that time of the year again, wo wir auf der einen Seite die DEL-Saison beendet haben, zum anderen aber die WM vor der Tür steht. Ich freue mich, dass wieder mal Zeit haben. Zum einen Jan Lüdecke, DAZN Magenta Sport. Grüß dich, Jan.
Hi, servus.
Und Franz Büchner, gleiche Arbeitgeber, DAZN und Magenta, aber auch Sport 1 und Sky und Eurosport und ich glaube auch ESPN und Fox in Amerika. Servus, Franz.
Hi, grüß
euch. Jan, wenn man so wie ich von der DEL-Saison 2021-22 die Verlängerung des zweiten Finalspiels zwischen München und Berlin gesehen hat und sonst nichts, was habe ich im Großen und Ganzen versäumt?
In der ganzen Saison, oder?
Ja, in der ganzen Saison. Ich habe wirklich nicht mehr gesehen, habe mir gedacht, okay, jetzt läuft doch irgendwas parallel. Ich habe natürlich die Ergebnisse immer gerne mitverfolgt und auch den Weg vor allen Dingen von München ins Finale. Aber jetzt, wenn man so Bilanz ziehen müsste über diese Saison, war das wieder eine normale Saison wie vor Corona oder wird es so eine Saison vielleicht gar nicht mehr geben wie vor Corona?
Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube, ganz normal war es nicht, weil wir einfach wahnsinnig viele Spielausfälle hatten. Die auch sicherlich großen Einfluss auf die Endabrechnung hatten, weil manche Teams dann einfach in Löcher gefallen sind, nachdem sie viele Corona-Fälle hatten, weil manche Teams auf die Idee gekommen sind, Spiele zu verschieben Richtung Saisonende, um dann wieder vor Zuschauern spielen zu können, was dann dazu führte, dass viele Spiele gar nicht mehr ausgetragen werden konnten. War sicherlich keine normale Saison, aber es war wie immer eigentlich eine wahnsinnig spannende Saison, die wahnsinnig viel zu bieten hatte, mit Überraschungsteams wie Straubing auf Platz 4, Überraschung im negativen Sinne vielleicht, dass Mannheim nur Fünfter geworden ist nach der Hauptrunde, Überraschung unten, dass Bietigheim so stark war, Chaos Club Krefeld jetzt mit dem Abstieg, aber um jetzt alles aufzuzählen.
Nein, um Gottes Willen.
Würden wir wahrscheinlich übermorgen noch reden.
Aber am Ende des Tages steht halt, stehen die Eisbären Berlin. Franz, du bist natürlich streng neutral, aber der Berliner in dir sagt ja, verdienter Meistertitel wiederum für die Eisbären im Finale dann gegen München, nachdem sie das erste Spiel verloren haben, 3:1 gewonnen.
Das ist ein verdienter Meistertitel, weil man muss ja auch nochmal überlegen, dass es ja häufig auch so ist, dass so ein Team, wenn du halt so einen Meistertitel mal gewinnst, wie das jetzt in der letzten Saison der Fall war, das dann sich nochmal so zu motivieren, sage ich mal, das ist fällt manchen Teams dann gar nicht so schwer. Da spricht man ja auch gern mal vom Championship Hangover. Das ist auch nicht ganz unbegründet. Das hat ja durchaus historische Relevanz. Aber es ist halt den Eisbären gelungen, eigentlich von Saisonstart aus da sich oben halt gleich wieder zu zementieren. Sie haben es geschafft, dann auch mit Nachverpflichtungen da wieder eine unglaublich starke Truppe zusammenzustellen, die dann eben auch den, ich nenne es jetzt mal Widrigkeiten hinten raus, was so die Spielansetzungen gerade dann auch Richtung Finalserie etc. durch diverse Umstände ist das ja zustande gekommen. Also sie haben auch dem irgendwie standgehalten und wenn du das dann alles so zusammenschmeißt, dann glaube ich, steht da am Ende ein sehr verdienter Meister.
Ja, und dieses zweite Spiel, das ich dann gesehen habe, und da komme ich mit der Statistik rein, es ist Overtime, ja, also Sudden Death natürlich, und sah dann, dass die Berliner während der regulären Spielzeit, ich glaube, doppelt so viele Schüsse aufs Tor hatten wie die München, aber Overtime, da kann natürlich alles passieren, abgefälschter Schuss und aus ist die ganze Geschichte. Wenn München 2-0 in Führung gegangen wäre, hätte man dann an dem Meistertitel der Berliner tatsächlich rütteln können, oder war Berlin dann am Ende des Tages, wären die auch in der Lage gewesen, 0-2 aufzuholen, denkst du?
Die wären in der Lage gewesen, 0-2 aufzuholen. Ich finde insgesamt diesen Meistertitel von Berlin unglaublich beeindruckend, weil wir das den Fall hatten, dass die am, was war's, ich schaue gerade nochmal, 28. April spielen die Halbfinale 5 gegen Mannheim. Eine unfassbar harte Serie und müssen einen Tag später Finale einspielen. Ja. Klar, war daheim, aber innerhalb so kurzer Zeit haben sie ja dann auch dieses 3-0 verspielt und Spiel 1 verloren. Und dann hatten sie aber einen Tag Pause und dann haben sie wieder Back-to-Back gespielt. Einmal in München, einmal in Berlin. Deswegen also ist es so beeindruckend, dass du mit diesem hohen Spielrhythmus, vor allem dieser hohen Belastung, dann diese Dinger gewinnst. Es ist natürlich jetzt schwierig, darüber zu spekulieren. Hätte München da das entscheidende Ding gemacht in Spiel 2, wäre mit 2-0 in Führung gegangen. Sie hätten einen Tag danach direkt wieder gespielt. Hätten die Eisbären das dann reißen können? Weiß ich nicht, aber ich glaube tendenziell ja, weil ich glaube, eben wenn man sich diese hohe Belastung anschaut und dann sieht, was Berlin geleistet hat in der Finalserie, waren sie eben die wirklich bessere Mannschaft. Und wie Franz gerade gesagt hat, war es ein überverdienter Titel.
Jetzt ist ja in der DEL ist es ja so, finde ich, das letzte Spiel ist gespielt und dann kommen plötzlich die Pressemitteilungen raus, wer aller wohin geht. Dieser Wechsel von Matthias Niederberger, Franz, der nach München, ich glaube, sogar zurückkehrt, aber eben der Torhüter der Eisbären Berlin. Ist das ein Big Deal in der Szene? Ist das erwartet worden? Wie beurteilst du das?
Also ich sag mal, es hat sich im Laufe der Saison durch diverse Gerüchte schon angekündigt, dass dieser Wechsel passieren wird. Deswegen war es jetzt in der letztendlichen Verkündung keine große Überraschung mehr, denn man hat eben sowas schon wieder gehört. Wie man das jetzt beurteilen will, ich meine, das ist halt ein Sportlerleben. Man muss ihm das ja zugestehen, dass er da irgendwie den Verein verlässt. Kann man jetzt so oder so bewerten. Also ich meine, war jetzt 2 Jahre in Berlin, hat dort 2-mal den Meistertitel gewonnen. Es gibt quasi keinen sportlichen Grund, sich zu verändern. Zumindest nicht, wenn man nach Erfolg strebt, sage ich jetzt mal. Den hat er ja gehabt, die letzten 2 Jahre in Berlin. Man muss es jetzt einfach so hinnehmen, man muss es so akzeptieren. Vielleicht ist es ja auch immer das, was man dann mit ja, offener Rechnung so ein bisschen nennen möchte, weil er hat es ja mal versucht in München. Ich glaube, er ist nach 2-3 Wochen aber schon wieder gegangen. Deswegen hat er gar nicht wirklich gespielt für München, als er mal kurz da war. Also das ist dann vielleicht so ein bisschen etwas, weiß ich nicht, für den eigenen Kopf, das so ein bisschen abzuschließen. Aber das ist natürlich schon ein Big Deal, weil Matthias Niederberger in den Playoffs und sicherlich auch, wenn man jetzt über die letzten 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre so ein bisschen schaut, hat er sich einfach zu einem der allerbesten Goalies im deutschen Eishockey gemacht. Ist vielleicht der Beste, wenn man das so nennen möchte. Es ist immer so ein bisschen schwer, das so klar zu sagen. Aber das ist natürlich schon, wenn so einer dann von einem sehr erfolgreichen Team zu dem aktuell jetzt dann größten Konkurrenten wechselt, das ist schon eine große Nummer.
Ist ja auch erst 29 Jahre alt, was überhaupt kein Alter ist. Jan, wenn du vorhin gesagt hast, Straubing, positive Überraschung im Grunddurchgang, gibt's denn, und lass es ruhig Straubing sein, aber gibt's da überhaupt die Möglichkeit, sich noch weiter zu verbessern? Und auch wenn Mannheim diesmal hinter Straubing war, aber München, Mannheim, Berlin, die dünken mich ja finanziell so weit weg zu sein von allen anderen, dass da ein Team wie Straubing ja auch in einer Playoff-Serie wahrscheinlich gar nicht bestehen könnte oder zumindest zwei Serien. Also ich sag so, Straubing würde ich nicht zutrauen, wahrscheinlich zuerst München und dann Berlin zu schlagen in einer Best-of-Five-Serie. Oder wäre sowas in einer Traumsaison möglich? Kann sich Straubing so weit verbessern, denkst du?
Ja, das möglich ist es. Es ist wahnsinnig schwierig. Wie du gesagt hast, das sieht man dann eben gerade, wenn es in Serien geht. Straubing ist ja gegen Mannheim rausgegangen dann und da hat man, also das letzte Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist, 8-3 oder sowas von Mannheim. Da ist natürlich an dem Tag auch irgendwie bei den Adlern alles gelaufen und bei Straubing gar nichts. Es ist wahnsinnig schwierig, gegen diese Geldclub, sag ich jetzt mal, anzukommen. Aber möglich ist es und diese kleineren Vereine, die versuchen auch alles in die Richtung, weil wenn man sich mal anschaut, wie die Reaktionen bei Straubing und bei Wolfsburg teilweise ausgefallen sind, also gerade bei Wolfsburg, nachdem die da im, es war Halbfinale, glaube ich, ne, gegen München raus sind, dann waren die wahnsinnig enttäuscht darüber. Mhm. Dann haben sie gesagt, das ist nicht unser Anspruch. Nächstes Jahr wollen wir wieder angreifen, wir wollen den Titel gewinnen. Und wenn man sich die Diskrepanz im Budget anschaut, denkt man sich, das ist aber hochgegriffen. Aber man sieht's, die können Dritter, die können nach der Hauptrunde werden. Und wenn sie dann mal weniger Pech vielleicht haben, was Ausfälle und so angeht in den Playoffs, warum sollte so eine Mannschaft dann nicht mal zum ganz großen Wurf schaffen?
Okay. Franz, was wird sich verändern kommendes Jahr in der DEL? Ich weiß ja, in der Easy Credit BBL, da hat Kearney letzte Woche angekündigt, wahrscheinlich wird es wieder eine Wildcard geben. Die gibt's jetzt tatsächlich, wahrscheinlich wird es die Frankfurter treffen, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Krefeld wird absteigen, wer kommt nach?
Also es sieht danach aus, als würden es die Frankfurter Löwen dann auch werden. Also die Löwen Frankfurt waren ja eh die einzige Mannschaft, die da in der Lage jetzt war, überhaupt aufzusteigen im Falle der Meisterschaft. Die Voraussetzung haben sie schon mal erfüllt. Das Wirtschaftliche, das wird sich dann jetzt noch klären, aber da ja auch Gernot Trippke, der Geschäftsführer DEL, jetzt zum Abschluss der Saison da auch schon in die Richtung sehr, sehr positiv sich da geäußert hat. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir auch nächste Saison 15 Teams haben in der deutschen Eishockey-Liga, eben die Löwen Frankfurt statt der Krefeld-Pinguine. Und dann schauen wir mal, ob wir dann auch, das ist ja zumindest der Plan, in den Playoffs wieder zur Best of Seven zurückkehren. So quasi, wie man es aus der Zeit vor der ganzen Corona-Nummer da gewohnt ist. Das wären so die Geschichten, die sich verändern.
15 Teams, ist das gut? Ist das zu wenig? Ist das zu viel, Jan? Weil Kearney sagt ja 18 Teams für die BBL, das sind eigentlich zwei zu viel.
Ich glaube, kann man nicht vergleichen, BBL und DEL. Bei der BBL hast du den Fall, dass die Bayern und Alba in der Euroleague spielen, was quasi nochmal eine 18er Liga parallel ist, wodurch die Belastung und der Aufwand einfach wahnsinnig hoch ist. Das ist beim Eishockey anders, da ist ja die Champions Hockey League ganz anders integriert. Da hast du natürlich von Haus aus schon eine hohe Anzahl an Spielen, aber da gehört es eben dazu. Ist es zu viel, ist es zu wenig? Weiß ich nicht. Also meine Überlegung war auch, also es hieß ja dann lange Zeit, Krefeld könnte vor Gericht ziehen und diesen Abstieg anfechten, da haben sie sich dann doch dagegen entschieden, weil sie gemerkt haben, da sind die Aussichten wohl nicht so gut. Aber als das aufkam, dachte ich mir so, ja gut, warum spielst du dann nicht mit 16 Teams? Da kannst du ja dann auch wieder irgendwie in, ich weiß nicht, Nord-Süd-Gruppen einteilen. Innerhalb der Gruppe spielst du mehr und außerhalb spielst du ein bisschen weniger. Von daher, ich glaube, da gibt's kein zu viel, kein zu wenig, solange diese Anzahl der Hauptrundenspiele knapp über 50, sage ich mal, beibehalten wird, ist das, glaube ich, alles in Ordnung.
Und ich denke auch, solange sich's alle leisten können, oder? Weil nicht, dass die Gefahr, so wie wir es in der BBL hatten, mit den Adler Dragons oder mit Hagen, dass dann plötzlich eine Mannschaft verschwindet.
Ja, klar, aber gab's beim Eishockey ja auch immer mal wieder den Fall, dass dann doch irgendwie ein Team verschwunden ist. Aber ich finde, man sieht eben an Beispielen wie Bietigheim oder wenn man dann eben weiter hochgeht, Wolfsburg, die sicherlich ein bisschen mehr Geld haben, aber auch weit weg sind von den Großen, was du da aus relativ wenig Geld auf die Beine stellen kannst.
Eine Geschichte noch zum Eishockey, Franz. Es beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Deutschen spielen in Helsinki. Ich will jetzt gar keinen großen Ausblick, dass du uns ganz schnell mal zu jedem der 7 Vorrundengegner 5 Minuten was erzählst, aber die deutsche Mannschaft, alles was ich weiß, ist, dass Dominik Cahun nicht mit dabei sein wird. Ich weiß nicht, ob Leon Dreiseitel sich angekündigt hat, sollten die Oilers ausscheiden. Hast du ein Gefühl für die deutsche Mannschaft schon entwickeln können?
Ich glaube, die Mannschaft ist gut besetzt, mal wieder, muss man sagen. Da sind ein paar Überraschungen dabei von der Besetzung, die sicherlich dann eben auch in diversen Ausfällen begründet liegen. Du hast ja gerade Dominik Cahun schon angesprochen, der ja tragischerweise, muss man sagen, jetzt leider das nicht mitspielen kann, hat sich da wirklich lange drauf vorbereitet und gefreut. Jetzt aber nicht dabei, das ist halt eine Chance dann wieder für andere. Also ich meine so ein Mario Zimmermann zum Beispiel aus Straubing, weil wir sie ja vorhin hatten, junger Verteidiger, der sich dort wirklich überraschend stark präsentiert hat, gerade dann in der zweiten Saisonhälfte, als er mehr zum Zuge gekommen ist, der kriegt jetzt eine Chance, sich da zu präsentieren. Also ich glaube, der Kader ist gut, der Kader ist auch durch die Herren Stützle, Seider, Grobauer auf allen möglichen Positionen ja wirklich ziemlich gut nochmal verstärkt worden aus der NHL. Und was ich gerade tatsächlich gelesen habe, ist, dass Leon Dreiseitel, sollte er ausscheiden jetzt sehr früh, mit Edmonton wohl nicht dazukommen wird. Also das hat man dann wohl schon ausgeschlossen. Trotz allem ist das ein guter Kader, der bestehen kann, der bestehen muss. Gerade in dieser Gruppe, in der ja jetzt Russland aus bekannten Gründen nicht mehr mit dabei sein wird, in dieser Gruppe A. Da hast du eigentlich keine Ausrede mehr dafür, sollte man nicht in den Top 4 auftauchen. Du hast halt Kanada, die Schweiz, die Slowakei als die großen Gegner, die schwierigen Gegner. Du hast dann Dänemark, Kasachstan, Italien und Frankreich als die Teams, die du natürlich dann hinter dir lassen musst. Also man hat natürlich da eine gewisse Erwartungshaltung. Man hat aber natürlich auch ein ordentliches Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch durch die Leistung der letzten Jahre, sodass sich da auch schon einige ja, Akteure hingestellt haben, haben gesagt, warum sollen wir nicht um das ganz große Ding mitspielen? Also mal schauen, wo, in welche Richtung das geht, aber ich glaube, mit der Mannschaft ist eine Menge möglich.
Tja, was soll ich dir sagen? Ich sehe gerade, dass Österreich auch spielt. Österreich als letztgereihtes Team noch reingekommen, eröffnet, glaube ich, sogar gegen Großbritannien. Und alleine, dass Großbritannien dabei ist, auch kein gutes Zeichen. Jan, was wird das Wochenende für dich bringen? Hat die Rugby-Saison für dich schon angefangen?
Ja, also ich habe tatsächlich ein neues Projekt übernommen für Sport 1. Die haben Rugby League, das ist 13er Rugby. Das wird vor allem in Australien gespielt und da haben sie jetzt immer ein Magazin am Donnerstagabend. Mhm. Was ich jetzt vertone, das läuft, glaube ich, heute um 23.30 Uhr. Ansonsten bin ich jetzt gerade mit den Basketball-Playoffs beschäftigt.
Okay.
Morgen Viertelfinale 1 Bayern gegen Chemnitz machen und am Samstag Viertelfinale 1 Ludwigsburg gegen Ulm. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist dann immer, das sind immer so die schönsten Zeiten der Saison, wenn dieser Übergang kommt, egal ob Eishockey oder Basketball, von der Regular Season in die Playoffs, wenn es dann einfach richtig abgeht.
Jetzt sagen wir mal nur ganz kurz, Chemnitz hat ja, wie ich finde, einen erstaunlich guten Grunddurchgang gespielt, aber gegen die Bayern aussichtslos, Best of Five.
Also sie haben in der Saison alle 3 Spiele gegen die Bayern gewonnen. Oh. Die haben die Bayern aus dem Pokal geworfen und die haben die Bayern 2-mal in der Liga geschlagen. Aber ich fürchte, das wird in den Playoffs andersrum aussehen. Also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, ich habe sogar lustigerweise eine Wette abgeschlossen mit einem Spieler aus der Liga, dessen Namen ich jetzt vielleicht mal nicht nenne. Und ich habe gesagt, die Bayern werden da safe in 3 Spielen durchgehen. Er ist sicher, Chemnitz wird ein Spiel klauen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, Alba und Bayern werden es wieder souverän machen.
Ja, Alba haben wir vorhin in den Power Rankings gehabt. Erstmals gewonnen, jetzt gegen die Bayern, auch wenn es da um nichts mehr gegangen ist. Franz, das Wochenende von Franz Büchner schaut wie aus?
Das schaut so aus, dass ja auch noch die NHL-Playoffs laufen.
Es ist so viel los.
Bin ich da tatsächlich dann auch mal wieder heiß, mal wieder ein Playoff-Spiel zu kommentieren beim Eishockey. Ich habe das jetzt tatsächlich jetzt kommende Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, im Spiel 6 der Oilers gegen die Kings. Und mal schauen, ob es für Dreiseitel erstmal weitergeht oder nicht. Samstag nochmal Ausflug zum Fußball, letzter Spieltag, 3. Liga, 60 Dortmund 2. Und sofern es denn stattfinden sollte, am Sonntag ein Spiel 7, eine Erstrundenserie aus den NHL Playoffs. Das würde dann live bei ProSieben Max laufen, wenn es denn dazu kommt.
So, und aber heute Nacht auch ProSieben Max.
Ja, heute Nacht Sky.
Sag das doch.
Samstag Magenta und Sonntag ProSieben Max.
Ah, dass gesagt, du, aber dass du das Wochenende die 60er nochmal bekommst, das ist doch ein Zucker. Du kennst doch jemanden in der Spieleeinteilung, weil sonst ist das nicht zu erklären, dass du dieses Highlight nochmal mitnehmen darfst. Franz Büchner, Jan Lüdecke, danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 559.
Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 559, so weit sind wir schon gekommen und wir machen weiter in den USA zum einen in Boston mit Heiko Ulder. Moin Heiko.
Hallo.
Und in Los Angeles mit Jürgen Schmiede. Hi Schmiede.
Servus.
Jürgen, wir müssen mit dir beginnen, weil du hast uns doch immer, Kevin heißt er, glaube ich, im Vorname, oder? Kevin Burkhardt erzählt und ich dachte immer, ja okay, ist halt Schmieders Nachbar, aber jetzt lese ich irgendwo auf Twitter, dass dein Nachbar für eine bescheidene Summe von $375 Millionen Tom Brady für irgendwann mal verpflichtet hat, nämlich als Experte für Fox. Es ist eine unfucking fassbare Summe oder ist sowas angemessen? Ja.
Es ist, ja, also du kannst du nicht als Kommentator mehr verdienen als als Spieler. Also noch gehen wir ja wegen den Spielern ins Stadion und nicht wer da kommentiert. Also ich erinnere mich mal, ich habe mit Charles Barkley vor ewigen Zeiten mal ein Interview geführt und da erzählte er mir mal, dass er das Verrückteste in seinem Leben findet, er, that I make more money being an analyst than being an athlete. How crazy is that? Und ich dachte mir damals, das stimmt. Wie verrückt ist das denn? Aber das waren halt damals, keine Ahnung, 2 Millionen oder so, die Barkley verdiente. Und jetzt hörst du von $37.5 Millionen dafür, dass du Footballspiele kommentierst. Also ich weiß es nicht. Natürlich ist Tom Brady jeden Cent wert, egal was er macht. Also wenn der in der Nase popeln wird, wird der auch noch 2 Millionen kriegen. Aber es ist schon pervers. Also die Summe ist pervers. Dass jemand über einen Sport redet, den er dann nicht mehr betreibt, $37.5 Millionen zu kriegen. Also, ja.
Ich habe gerade mal ausgerechnet, sein Durchschnittseinkommen in den 22 Jahren waren 13,7 Millionen.
Das ist absurd.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja jetzt der Kommentator Brady wird mehr als das Doppelte verdienen in einem komplett neuen Betätigungsfeld, das er noch nie gemacht hat, als der Quarterback Tom Brady ist in seinen besten Jahren, in seiner Prime, wo er die Liga dominiert und geprägt hat, jemals machen konnte.
Es ist, also natürlich, wahrscheinlich weiß nur Bill Belichick mehr über Football als Tom Brady. Also deswegen, er ist der Experte als Quarterback, er weiß, wie ein Spielfeld ausschaut. Und wenn wir eins gelernt haben von Tony Romo, der für mich der beste Caller, Football Commentator ist, den ich vielleicht jemals gehört habe, weil der einfach toll ist. Deswegen, klar, also wenn du einen holst, dann Brady, aber ich weiß, also ich kann mich mit der Summe nicht anfreunden, weil es pervers ist.
Es ist auch doppelt so hoch wie doppelt so viel wie Romo. Romo hat jetzt vor einem Jahr für 180 Millionen verlängert bei CBS und er macht das ja wirklich hervorragend. Also der ist ja damals wie Phönix aus der Asche gekommen quasi und bei dem habe ich wirklich das Gefühl, der nimmt mich an die Hand mit aufs Spielfeld und der sagt ja wirklich genau, was kommt, und dann kommt das auch so. Also es gibt natürlich viele Experten, ne? Es gibt ja auch natürlich sollte man sagen können, Mensch, wenn so ein Tony Romo 10 Jahre als Quarterback gespielt hat, natürlich muss der das doch wissen können, was jetzt kommt. Klar, aber ein Bastian Schweinsteiger hat auch alles gewonnen im Fußball und ist trotzdem, glaube ich, seine Kritik oder die Zahl der Kritiker wird immer größer an ihm. Also ich weiß noch, komplett anderes Beispiel. Ich habe an der Abendschule in Wismar mein Abi damals nachgeholt, Ende der 90er. Wir hatten unser Physiklehrer, der hat in MacPom sämtliche Preise als Physiker abgeräumt. Der stand da vor der Tafel, Rücken zu uns, der hat da
Gleichung aufgestellt. Das war für ihn, als wenn ich Kaffee trinke. Das war alles so logisch. Der drehte sich um und sagte alles klar. Und wir standen da mit offenem Mund. Der war ein perfekter Physiker, aber ein katastrophaler Pädagoge. Der konnte es einfach nicht rüberbringen. Und da bin ich mal bei Tom Brady gespannt, wie das sein wird, weil, gut, vielleicht liegt es auch daran, 20 Jahre Patriots und Belichick, da hat er es ja gelernt, zwar Fragen zu beantworten, aber trotzdem wenig zu sagen. Und du musst natürlich auch deine ganz eigene Art finden. Bin gespannt. Vielleicht überrascht er uns ja alle. Und ich bin natürlich auch gespannt, wann das der Fall sein wird, weil ein Jahr hat er ja noch mindestens in Tampa, vielleicht macht er ja noch weiter. Mal sehen, Fox überträgt, habe ich gesehen, in den nächsten 3 Jahren 2-mal den Super Bowl, da hätten sie ihn sicherlich einmal schon mindestens gerne dabei, nehme ich mal an.
Ich hab, also was ich an Kommentatoren immer schätze, ist, wenn die mich klüger machen. Ja. Selbst wenn ich ein Experte in der Sportart bin oder irgendwas, und John Madden war deshalb so genial, weil der einem dieses Spiel erklärt hat. Also weil der dir gesagt hat, das passierte und es passierte deshalb und deshalb sollten die anderen sich umstellen und keine Ahnung, ich fühle mich einfach klüger. Was ich nicht mag, sind Kommentatoren, die sagen, sie wollen Stimmung transportieren oder Stimmung machen. Dafür sind Fans da und ich brauche keinen Kommentator, der für mich Stimmung macht. Ich brauche jemanden, der mich klüger macht, der mir, deshalb heißt es Kommentator, deshalb heißt es ja, weil er einem das Spiel erklären soll. Und da ist John Madden unfassbar, da ist Tony Romo unfassbar und ich traue Brady, der wird natürlich Medientraining und alles kriegen, schon zu, dass der mir Sachen erzählt, die ich nicht wusste über Football, ja, und für Anfänger und Experten kann sowas interessant sein.
Ich freue mich vor allen Dingen auf die erste Vorbesprechung mit Bill Belichick.
Ja, es wird eine herzliche Umarmung werden, glaube ich. Da werden sicherlich ein paar Kameras drauf sein. Ich finde,
vor allen Dingen auch, Bill Belichick, wir sind jetzt hier im 3., 4. Jahr von Mac Jones. Erzähl doch mal, warum hast du den eigentlich damals geholt? Ich meine, du hattest doch eine gute Quarterback-Situation. Was war da los? Du hast seitdem ein gewisser Tom Brady weggegangen ist, habt ihr kein Playoff-Spiel mehr gewonnen. Was ist los?
Das wird er aber nicht mal. Dafür ist dann Brady zu
professionell. Ja.
Aber allein die Aussicht darauf, das generiert natürlich Aufmerksamkeit und Quote.
Chris Collinsworth möchte ich auch noch ins Rennen werfen. Der macht mich, finde ich, auch schlauer, wenn ich ihm zuhöre. Ich weiß gar nicht, wo der im Moment kommentiert, aber ich habe da...
Ich glaube, der hat keinen Bock mehr.
Ah, okay.
Bei Collinsworth, also ich höre den auch sehr gern und ich gebe dir völlig recht, aber so die letzten 1-2 Jahre kam mir der so vor wie, okay Jungs, also er wirkt so ein bisschen lustlos, leider.
Die erste Frage, die ich dann auf Twitter auch gesehen habe, ja, was in Gottes Namen wird jetzt aus Troy Aikman, Heiko? Erstens mal glaube ich, wir müssen uns um Troy Aikman finanziell keine Sorgen machen, aber...
Nee, der hat für 5 Jahre bei und 90 Millionen
bei ESPN unterschrieben. Okay, genau. Aber es ist also kein Changing of the Guard so ein bisschen, dass jetzt, also weil Aikman ja doch Generation Mitte 80 ist und Brady ist 20 Jahre später aktiv gewesen, also man findet schon für die älteren Recken auch noch. Ne, Unterkunft.
Ekman ist Mitte 90, ne? Da hat er die Dings
ja. Ah, Mitte 90 war es nicht, Mitte 80er, sorry.
Ja. Zu den 3 Super Bowl-Siegen geführt, dann hat er 2001 angefangen, erstmal in zweiter Reihe. Ein Jahr später war dann Nummer 1 Duo da. Brady wird ja gleich ins Schaufenster gestellt, der fängt gleich ganz oben an. Ekman geht zu ESPN mit Joe Buck, meine ich, und wie heißt der hier, Al Michaels, der geht jetzt zu, ist es Amazon oder ist es Netflix, da kommt auch irgendwas Neues, kann es sein, dass er da mit Chris Collins, ich habe so viele Namen jetzt gelesen, aber Al Michaels hat ja immer Sunday Night gemacht, das macht jetzt, glaube ich, Mike Tirico, Al Michaels macht Thursday Night Football auf, ist es Jürgen, ist es
Amazon, Netflix, oder?
Amazon, ja,
Amazon,
das ist ja, Amazon. Irgendwo da. Ich glaube, das ist Amazon Prime.
Ja, genau. Genau.
Tja.
Da ist Al Michaels jetzt. Was mich aber auch mal interessieren würde, am 1. Februar erzählt uns Tom Brady, also ich möchte jetzt echt gerne mal mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ne? Also das geht nicht mehr so. Und 40 Tage später erklärt er den Rücktritt vom Rücktritt und sagt dann nicht nur, pass auf, Giselle, Mäuschen, ich mache noch ein Jahr hier in Tampa erstmal weiter, sondern danach, ich kann euch so überhaupt nicht sehen und gar nicht ausstehen. Und dann bin ich auch noch 10 Jahre weg im
jeden Sonntag.
Jeden Sonntag, ja, du, aber das ist ja eine Sache, Sonntag zu kommentieren. Du musst aber Donnerstag, Freitag hast du die Vorbesprechung in Seattle, alles drum und dran. Natürlich kennt Tom Brady die Laufwege der Seattle Offense und auch alle Laufwege der Ravens Defense, aber ich glaube nicht, dass der das von zu Hause aus machen kann an die
Besprechung. Nee, das ist Arbeit.
Also.
Das ist harte Arbeit. Also Football kommentieren da musst du richtig, also um gut zu, es gibt unfassbar viele, unfassbar schlechte Football-Kommentatoren, aber um gut zu sein, das ist Arbeit.
Also ich habe gelernt, wirklich jetzt nach der Bekanntgabe da, dass Tom Brady scheinbar wirklich nur auf dem oder am Footballfeld wirklich Vollendung findet und glücklich ist.
Ja, aber dann brauchen wir jetzt keine investigative Recherche anstellen, um zu wissen, was in diesen 40 Tagen im Hause Brady Bündchen passiert sein muss, oder? Also entweder hat er gesagt, ich halte hier nicht aus.
Oder die Familie hat gesagt, schleich dich.
Auf, mein Freund, schau bloß, dass du wieder zum Football gehst. Ich kann dich hier alle 2 Wochen mal 2 Tage haben. Ansonsten subtrahier dich, mein Freund.
Also Jürgen, mal ganz ehrlich, als Ehefrau ist eine Sache, aber als Familienvater, die Kinder sind ja jetzt ich weiß gar nicht, wie alt sind die? 12 und 9 oder so. Ich finde es schon traurig.
Ja, aber Heiko, wenn
Tom Brady... Es geht doch nicht um Geld.
Der nicht wie du und ich. Also der hat die Möglichkeit, seine Familie jederzeit mitzunehmen. Die können homeschooled werden. Er kann im Privatchat... Ich habe eben, weil wir gerade Kevin Burkhardt angesprochen haben, der kam mal aus Houston, als das Spiel in die Verlängerung ging gegen die Dodgers und keine Ahnung, Playoff-Spiel, gab es keinen Flug mehr und er hat ihn Alex Rodriguez im Privatchat mitgenommen. Und ich glaube, Kevin sagte von Stadion Houston bis hierher heim 1 Stunde 40 Minuten. So, jetzt überlegen wir mal, wie lang wir von Houston nach LA brauchen. Ich glaube, das dauert einen halben Tag. Ja. So. Also der hat Nannies, der hat Helfer und keine Ahnung. Also wenn der seine Familie, glaube ich, jeden Tag sehen will, könnte er Kommentator sein und seine Familie jeden Tag sehen. Solche Möglichkeiten hat der und die haben wir nicht. Deswegen, Mai, ist sein Leben und er lebt, wie er es will, oder?
Wir kommen gleich zur NHL, aber jetzt dann nochmal eine Frage. Wir haben ja vor 2 Wochen hier oder vor 3 über Elon Musk gesprochen und Musk sagt jetzt, er würde Donald Trump zurückholen. Jetzt weiß nicht, gerne Heiko, ich finde es aus demokratiepolitischer Hinsicht in Ordnung. Ich sehe Twitter untergehen. Ich bin noch nicht ganz schlau, wie das funktionieren wird. Heiko, ist das in Ordnung, dass Trump zurückkehren darf? Ich habe mir noch keine Meinung gebildet. Es ist natürlich furchtbar, was der jedes Mal tweetet. Die 3/4 stimmen nicht, aber im Grunde genommen müsste das durch die Meinungsfreiheit eigentlich gedeckt sein.
Ja, du kannst es.
Heiko.
Ja, ich weiß ja gar nicht, ob Trump das will. Also angeblich boomt ja sein Truth Social so sehr. Zumindest sagt das ja der Devin Nunes, ne? Sein Sprecher da. Und natürlich ist das Freedom of Speech, das ist dadurch gedeckt, aber was da auf Twitter abgeht und was er da von sich gibt und wie viele das glauben und weiterleiten, alles drum und dran, es zeigt doch nur wieder mal dieses ganze System, wie viele dumme, naive, ja, ahnungslose Menschen es gibt, die halt jeden Scheiß glauben und die sich daran dann auch hochschaukeln. Also ich finde mittlerweile, Jürgen hatte ja neulich so schöne Zahlen da, oder nee, das haben wir auch, 23% der Amis nutzen nur Twitter, ne? Aber gefühlt ist das ja viel mehr und dann hast du diese ganzen Fake-Accounts dabei, alles drum und dran. Also ich finde die Entwicklung auch bedenklich, aber klar, wenn da jetzt ein neuer Boss ist, der fegt einmal durch, der macht dann neue Regeln und dann ist das halt so.
Jürgen? Ich glaube, das von letzter Woche gilt noch immer. Elon Musk glaubt, dass er das Beste für die Welt tut. Ob es tatsächlich das Beste für die Welt ist, was Elon Musk glaubt, dass es ist, möge jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, Elon Musk findet es für freie Meinungsäußerung das Beste, Trump zurückzuholen. Hm. Und jeder kann sich selber denken, wie er diese Entscheidung findet, oder? Und ich glaube, das wird für die nächsten 10, 15 Entscheidungen gelten, die Musk für Twitter treffen wird. Ich traue ihm wirklich zu, dass er denkt, dass er nur das Beste für die Welt im Sinn hat. Aber wie gesagt, es ist letztlich eine Meinung. Ja? Und es ist die Meinung von einem Milliardär.
Ich kann mir auch gar nicht so recht vorstellen. Ich meine, der twittert ja mitunter komische Sachen, aber wir wissen ja alle, wir haben da auch schon mal untergetwittert und einfach nur, um mal so ein bisschen so die Temperatur zu fühlen. Mal sehen, wer anbeißt und wer nicht. Also ich kann den nach wie vor nicht einschätzen, diesen Typen. Ich weiß nicht, was das für einer ist.
Dein Twitter unterscheidet sich ja unfassbar von seinem Twitter. Also für den ist ja Twitter letztlich ein privater TV-Kanal. Also es ist ja nicht so, als würde er viel rezipieren. Ja? Also er antwortet natürlich sehr viel auf, was Leute ihm schreiben. Das finde ich sehr erstaunlich. Aber letztlich ist er ja ein Sender. Und während wir auf Twitter, unsere Twitter-Erfahrung könnte nicht anders sein als zwischen Musk und mir, ja. Und deswegen, man sagt, er nutzt Twitter anders als Normalsterbliche, ja, natürlich, weil es für ihn eine komplett andere Plattform ist. Ja, und deswegen kann er auch so Sachen sagen, für die wir verklagt würden. Ja, weil er natürlich auch weiß, ich habe die besten Anwälte. Also ich glaube, der weiß sehr genau, was er tut. Sowohl auf Twitter als auch bei seinem Unternehmen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Nachricht ist. Wir machen eine kurze Pause mit Jürgen Schmieder, mit Heiko Olderb und dann plaudern wir gleich über die NHL.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Herrschaften, yes, weiter geht's in der Big Show 559 mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder. Und jetzt einfach die Kardinalfrage an Heiko. Wo stehen wir gerade in der highly anticipated Series zwischen den Edmonton Oilers und den LA Kings? 5 Spiele sind gespielt. Meine bescheidene Meinung ist, Leon steht wieder kurz vor dem Ausscheiden. Aber deshalb frage ich dich, Heiko, ist es wirklich so?
Tja, Showdown in LA, ne? Heute Abend mal wieder die Edmonton Oilers viel zu früh mit dem Arsch an der Wand. Do-or-die-Spiel, liegen 2-3 hinten in der Serie, nach der zweiten Heimniederlage jetzt. Und es ist einfach erstaunlich. Und es war wieder die Erkenntnis, diesmal
Zitat. Gegen unfassbare Kings.
Gegen Kings, die ja wirklich sehr effizient spielen, aber auch einfaches Eishockey spielen und vor allen Dingen die ohne ihren besten Verteidiger spielen. Drew Doughty, für den ist die Saison schon vorbei und trotzdem gewinnen die da. Und Zitat Connor McDavid: Wenn du zu Hause 4 Tore schießt, dann muss das reichen zum Sieg. Aber es hat wieder nicht gereicht. Ganz clever auch. Ich meine, die haben ja in Spiel 2 und 3 vom Ergebnis her die Kings komplett auseinandergenommen. 6-0 war es, glaube ich, zu Hause. Dann 8-2 in LA. Aber Todd McLellan, der Kings-Trainer, dieser alte Fuchs, hat es genau richtig erfasst. Er hat gesagt, Leute, the scoreboard is not 14-2, it's 2-1. Und das stimmt. Die hatten zwar 14-2 Tore kassiert und trotzdem lagen sie in der Serie nur 2-1 hinten. Und das halt ist das Wichtige in diesen Playoffs. Das ist wie beim Tennis auch. Wenn du, was ich, im vierten Satz gerade dein drittes Aufschlagspiel verloren hast zum 0-5, dann versuchst du nicht auch noch in dem Satz zurückzukommen, sondern dann konzentrierst du dich auf den fünften Satz, sammelst du deine Kräfte, fokussierst dich voll darauf. Und darum geht's. Und das haben die LA Kings wunderbar gemacht. Sie sind total opportunistisch auch. Die Oilers haben sogar Glück gehabt in Spiel 4, dass sie überhaupt noch zurückgekommen sind. Die lagen 4-2 hinten und es deutete nichts darauf hin, dass die nochmal zurückkommen. Der Einzige, der überzeugt hat, war Connor McDavid. Und dann hat er 2x3 Dreiseitel da in Szene gesetzt, hat dann 2 Tore in 2,5 Minuten geschossen. Und trotzdem haben sie danach Verlängerung verloren. Auch so ein Problem. Ich habe mal nachgeguckt. Die letzten 6 Playoff-Spiele in Overtime haben die Oilers alle verloren. Der letzte Sieg in Overtime liegt mehr als 5 Jahre zurück und irgendwann ist das auch Kopfsache und irgendwann ist das auch bei dir drin. Dann hast du halt dieses, das weiß auch der Gegner, dieses, oh, es geht in die Overtime, scheiße, die letzten 6 Dinge haben wir verloren. Ich bin mal gespannt, wie sie auftreten werden heute in LA. Ich glaube, selbst wenn sie unbedingt wollen und das Talent, die Qualität haben sie eigentlich, kann ich mir vorstellen, dass sie es trotzdem nicht aufs Eis bringen werden.
Ich habe also zwei Dinge dazu. Erstens, der Trend ist, wer meiner Frau einen schönen Muttertag wünschte.
Oh, ich habe es gesehen, aber ich kannte die Menschen nicht. Ich kannte diese Menschen nicht, die Finny vor der Kamera gehabt hat.
Der erste war Philipp Danault, der jetzt 3 Tore geschossen hat. Der zweite, den kannte keiner, das ist Stecker, der gestern getroffen hat.
Von Detroit gekommen.
Ja, ja, also und wir wussten aber auch am Anfang nicht, wer es ist. Plötzlich trifft er gestern und wir so, das ist der Nächste. Und Johnny Quick natürlich, der einen Shutout hinlegt, nachdem er, wie gesagt, 14 Tore kassiert hat. Also das ist der erste Trend. Es herrscht hier in LA wieder Kings-Fieber. Es ist unfassbar. Jeder hat irgendwie so einen Stecker am Balkon, Go Kings Go. Also es ist gut was los. Und was mir auffiel gestern, mich hat es nämlich dann irgendwann mal aufgeregt, die zwei amerikanischen TV-Kommentatoren haben das ganze Spiel auffällig drüber gesprochen, dass Dreisaitl, he is the clearly second best player of the Edmonton Oilers. Dann haben sie ihn erstmal so, dass er noch nichts gezeigt hat in den Playoffs. Und selbst als er dann die zwei Tore schoss, also dann haben sie natürlich einen Rückwärtsgang eingelegt und so, ah, we always knew he would score. Aber mir fällt auf, es gibt so ein neues Narrativ bei der Beurteilung der Oilers und das scheint mir nicht mehr zu sein, oh, McDavid und Dreisaitl, das sind zwei ganz, ganz tolle Spieler und wenn die mal Unterstützung hätten oder einen guten Torwart, dann wird's klappen, sondern es geht jetzt nach ein paar Jahren schon dahin, auch diese zwei zu hinterfragen und zu sagen, wo seid ihr in den Playoffs, was passiert, weil die Kings machen das ganz clever. Also die schalten, wenn du siehst, wer da gematcht ist, welche Reihen gegen die McDavid-Reihe spielt, das ist zu 80% immer die gleiche. Also sie werden halt so ausrechenbar und mittlerweile wird's hinterfragt, ob man diese beiden tatsächlich immer zusammen haben muss.
Naja, musst du ja nicht in dem Sinne, du hast ja zusammen beim Powerplay und gestern halt, als sie hinten
waren. Ja. Nein, gesagt, ob sie überhaupt noch für den Verein spielen sollen. Ja, gut. Also mir wird da so ein Narrativ aufgebaut, wo Leon meiner Meinung nach zu Unrecht sehr harsch kritisiert wird.
Heiko?
Das fiel mir gestern ganz besonders auf, dass beide Kommentatoren so ganz... Ja, also McDavid is playing good, Leon is not in those playoffs.
Ja, man muss auch sagen, gestern McDavid war ganz klar auffälliger als Dreisaitl. Trotzdem macht Dreisaitl die beiden Tore. Ja. Generell sind wir wieder da, was wir schon so oft gesagt haben. Wir sind im 7. gemeinsamen Jahr von McDavid und Dreisaitl. Die haben trotzdem seit 2017 keine Playoff-Serie mehr gewonnen. McDavid hat in dieser Zeit, ist glaube ich viermal, hat er die Scorer-Wertung gewonnen. Zweimal MVP oder dreimal, weiß ich gar nicht. Dreisaitl, einmal die Scorerwertung gewonnen und einmal MVP. Aber das ist alles, das ist Vorrunde. Ja. Dafür kannst du dir nichts kaufen. Davon wollen sie auch nichts kaufen. Das hat Dreisaitl ja dir gegenüber neulich auch gesagt. All diese ganzen individuellen Auszeichnungen. Das ist doch scheißegal. Wir wollen, ich glaube, die reden gar nicht vom Stanley Cup. Die wollen einfach nur mal in die Nähe kommen. Ja. Und um die Nähe kommen zu können, musst du halt einfach, ich glaube, wenn die mal wirklich ins Rollen kämen, die erste Runde überstehen. Und ich habe ja vor Beginn gesagt, ich glaube, die Kings sind endlich mal ein Gegner, weil die halt lange nicht mehr dabei waren, weil die zwar noch alte Hasen drin haben, aber auch viele junge. Der scheint machbar für die Oilers. Und die Oilers sind ja auch eigentlich besser in dieser Saison, weil sie halt Zach Hyman dazu bekommen haben. Weil sie vor allen Dingen Duncan Keith, der hat in der Verteidigung, der hat mit Chicago dreimal den Stanley Cup gewonnen, dazu bekommen haben. Der hat, ich glaube, 165 Playoff-Spiele. Weil sie auch Evander Kane dazu bekommen haben. Und trotzdem sind sie wieder in dieser Situation, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hast du um Dreisaitl und McDavid herum auf jeden Fall qualitativ mehr. Die Spitze ist breiter geworden und trotzdem stehst du wieder mit dem Rücken zur Wand.
Es ist aber, also die Kings sind ein unangenehmes Team. Also weil du halt irgendwie, sagen alle, oh Johnny Quick und jetzt ist er zu alt und schau mal, jetzt hat er hier in zwei Spielen 14 Hütten kassiert oder, also er wurde ja dann nochmal gepult. Soll der spielen? Ja, dann spielt er und legt dir einen Shutout hin. Dann fragst du dich, wo ist eigentlich Adrian Kempe in den Playoffs? Ja, schießt ein Tor und schießt das Overtime-Tor. Also die haben diese alten Säcke, die aber nicht mehr so gut sein müssen, weil sie mittlerweile mit Danault auch irgendwie junge, coole Spieler haben. Und ich glaube, das macht die Kings nicht gut, aber unangenehm zu spielen. Also ich glaube gegen.
Ich glaube, Jürgen, es ist scheißegal, ob da die Kings gegenüberstehen oder die Jets oder wer. Das ist.
Entschuldige mal.
Nein, aber das ist hauptsächlich ein Oilers-Problem. Und wie gesagt, gestern, du gehst in die Overtime, du weißt, du hast letztes Jahr, als du in der ersten Runde gegen Winnipeg gesweept wurdest, da hast du drei der vier Niederlagen waren in Overtime. Und da kann mir keiner sagen, wenn die da gestern in die Overtime gegangen sind, ach du Scheiße, ja, Overtime, das ist irgendwann, wenn du so viele Negativerlebnisse hast, wenn du dich wahrscheinlich nicht mal mehr daran erinnern kannst, wann haben wir verdammt nochmal eigentlich mal ein Spiel in Playoff-Spiel in Overtime gewonnen, dann ist das drin. Dann ist ich glaube nicht, dass die Kings das wussten, oh, die haben diese Probleme in Overtime. Nein. Und du hast ja gesehen, die Overtime dauerte, weiß ich nicht, 1,5 Minuten. Das war ja gefühlt ein 5-3 Powerplay für die Kings. Ja. Da waren die Oilers in heimischer Halle wohlgemerkt. Die drehen das Ding. Die kommen zurück. Die liegen 4-2 hinten. Retten sich in die Overtime. Das gesamte Momentum ist bei denen. Die Halle kocht. Und dann stehen die in der Overtime auf dem Eis, als wenn die zwei Leute weniger haben und lassen sich von diesem LA Kings Team aber sowas von hinten reindrücken und völlig verdient nach 90 Sekunden, wann es war das Ding vorbei. Das ist für mich unglaublich. Unglaublich. Ich verstehe es nicht.
Heiko ist höchst unzufrieden.
Nein, das ist ja...
Nein, erstaunt. Er nicht unzufrieden, erstaunt ist er. Höchst erstaunt.
Ja, also es ist jedes Jahr dasselbe. Connor McDavid hat wieder die meisten, ich glaube 123 Punkte erzielt in der Vorrunde. So viele wie noch nie. Leon Dreiseitel hat 55 Tore erzielt. Zweitbeste, auch so viel wie noch nie. Und trotzdem sind wir hier in der ersten Playoff-Runde. Und nachher kann schon wieder alles vorbei sein.
Wie ist die Vertragssituation von Leon? Also könnte er getradet werden oder hat er nicht No-Trade-Klausel? Nein, okay.
Nein, also Leon hat 2017 einen 8-Jahres-Vertrag unterschrieben, da geht also noch bis 2025. McDavid ist ja noch länger da. Das Schlimme ist ja, wenn du zwei solche Talente hast, das ist ja nach wie vor so wie Crosby und Malkin, die kannst du ja eigentlich gar nicht abgeben. Aber irgendwann musst du auch mal sagen, Leute, wir versuchen es immer wieder und immer wieder und die Zahlen und die Statistiken stimmen auch in der Vorrunde, aber in den Playoffs klappt es einfach nicht mehr. Jetzt haben sie einen neuen Trainer. Ich glaube, durch den, der hat da was bewirkt. Die sind ja, ich glaube, jetzt seitdem der gekommen ist, ist von den Punkten her das drittbeste Team der Liga gewesen. Die haben nach wie vor Probleme auf der Torhütersituation.
Das meine ich, die brauchen einen Torwart. Die brauchen ganz einfach einen Torwart. Das hört sich jetzt so eine Floskel an, aber es ist auch nicht so ganz schwer, einen guten Torwart zu kriegen. Also,
ja, aber das Problem ist, die haben kein Geld, Jürgen. Der Ersatztorwart, der Mikko Koskin, der verdient 4,5 Millionen. Weißt du, wie viel Geld das in dieser Liga ist, wo der, ich glaube, da stehen der 80 Millionen zur Verfügung. Und Dreiseitel und McDavid zusammen verdienen ja schon 21 Millionen oder was das ist. Dann gibst du einem Ryan Nugent Hopkins, der Nummer 1 war, vor 10 Jahren gedraftet, der dem Verein aber nichts bringt. Also nichts. Natürlich ist das, der ist seit 10 Jahren, der kennt die alle, der ist im Powerplay, du weißt genau, wo der ist. Aber der kriegt einen neuen Vertrag. Das wäre so einer gewesen vergangenes Jahr, als sein Vertrag auslief. Da hätte ich gesagt, das ist jemand, wo du sagen musst, okay, Junge, war nett, aber das ist dieser harte Einschnitt. Wenn wir wirklich mal was anderes probieren wollen, dann dürfen wir mit dem nicht verlängern. Und den verlängern sie. Und ich glaube, die zahlen dem 8 Millionen oder so. Da frage ich mich, wofür? Das ist der Center der dritten Reihe. Der Center der dritten Reihe. Das ist unglaublich. Das, als sie das verlängert haben mit dem, da habe ich gedacht, nee, es wird einfach nicht besser in Edmonton.
Heiko will sich gar nicht mehr beruhigen.
Jetzt habe ich noch einen Aufreger. Naja, nicht ein Aufreger, aber Jürgen, Ben Rothenberg, ich glaube, du hast mit ihm ja letztes Jahr bei den US Open auch in anderer Angelegenheit gesprochen. Ben Rothenberg ist auch ein sehr, sehr genauer Beobachter, nicht nur des Eurovision Song Contest, was ich ein bisschen krank finde, sondern auch der NHL. Und
also, er schaut. Es gibt eine Party bei uns am Wochenende zum ESC.
Wirklich? Wirklich. Österreich ist ausgeschieden im Halbfinale, das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe. Aber Rothenberg sagt auch, wie kann es sein, dass die Russen in Wimbledon zum Beispiel nicht mitspielen dürfen, aber dass der große Putin-Freund und Unterstützer Alexander Ovechkin nach wie vor gefeiert wird? Gibt es da überhaupt keine Diskussion oder gibt es die Diskussion und die wird nur unterdrückt oder ist es der NHL einfach wurscht?
Ich glaube, es gab die Debatte, glaube ich, dauerte so lange, bis Ovechkin sagte, dass seine Familie in Moskau lebt. Ah. Punkt. Und damit ist alles vorbei. Also ich war ja in Indian Wells beim Tennis und habe mit Ukrainern und Russen gesprochen und man hat ja gelesen, was die dann gesagt haben. Ja, und das ist immer so alles durch die Blume, no war. Und irgendwas, aber was erwartest du jetzt von Daniel Medvedev, der in Moskau wohnt, oder wenn er nicht in Monte Carlo ist, der Familie hat, was glaubt ihr denn, dass diese Leute zu diesem Krieg sagen? Hm. Und es ist schwer. Es ist wirklich schwer, weil für Tennisspieler und so weiter hängt halt auch finanziell was dran, und wo die dann schon sagen, naja, aber was können wir jetzt dafür? Also auf der anderen Seite will man natürlich Sanktionen haben. Also ich weiß nicht, was habt ihr für eine Meinung? Ich bin völlig, völlig ahnungslos.
Auch, ja, da hole ich mal meine Vergangenheit wieder raus als ehemaliger DDR-Bürger. Ich kann da also mich so ein bisschen in die Situation hineinversetzen. Du hast Verwandte, deine Eltern, deine Frau, die Kinder, die wohnen da, du weißt, hier ist Amerika und die erwarten von dir was. Und ich glaube, es hat ja auch damals 3 Tage gedauert. Der Krieg lief schon 3 Tage. Dann hatten die Washington Capitals gesagt, komm, wir müssen eine Pressekonferenz machen mit Ovechkin. Die haben ihn sicherlich auch gepreppt, und er hat ja was gesagt, ohne viel zu sagen. Er hat das gesagt, was er sagen musste, no war, please, und what more can I say? Ich habe Freunde in Russland und in der Ukraine. Wo es aber schwierig wird, ist, wenn er dann sich zurückzieht auf die Sonne, auf die Rolle, ich bin ja nur Sportler, was kann ich schon machen? Weil er hat vorher Wahlkampf gemacht für Putin, ganz klar. Er hat 2014 bei der Annexion der Krim, hat er auf seinem Instagram-Kanal, und das Foto ist immer noch drauf, auf dem Instagram-Kanal hat er zum einen sein Profilfoto mit Putin. Eine Sache, gibt auch viele andere Fotos dort, auch jetzt immer noch, ich weiß gar nicht, wie viele Monate wir im Krieg sind, 3. Monat, mit Putin. Gut, vielleicht wäre es auch zu auffällig, die jetzt wegzunehmen. Aber es gibt von...
Aber das sagt er ja, dass er es nicht wegnehmen kann. Weil die Capitals wollten ja, dass er dieses Foto entfernt, und anscheinend hätte er dem zugestimmt und erhielt daraufhin mehr als 1 Million Nachrichten auf Instagram.
Das ist das, ja, okay.
Die Russen, die sagen, wenn du dieses Profilbild löscht, dann.
Ja.
Und da müssen ganz andere Sachen dabei gewesen sein. Also, und dann fragt mich auch wieder, ja, okay.
Puh. Absolut, ja. Weil, worauf ich hinaus wollte, Jürgen, ist dieses eine Foto von 2014, da hält ein sichtlich junger Alexander Ovechkin noch ein Schild hoch, Save Kids from Fascism. Und das war ja auch unter anderem der Grund jetzt, warum die sagen, die Russen, okay, wir gehen da rein, wir wollen ja die Ukraine vom Faschismus befreien. Auch das Bild ist noch zu sehen. Und das ist es halt schwierig, aber ich verstehe auch. Also der wird seine Connections haben, der wird auch alles genau abwägen. Es ist halt echt schwer. Es ist aber allerdings auch, alles fokussiert sich auf ihn. Es gibt noch ganz viele. Es gibt einen Jewgeni Malkin, es gibt einen Sergei Bobrovsky, einen Vasilevsky, es gibt einen Artem Panarin in New York. Ganz viele. Da wurde, glaube ich, noch nie einer gefragt, sag mal, wie steht ihr eigentlich zu Putin und zum Krieg? Ihr seid doch auch Russen, weil sich alles auf Ovechkin fokussiert. Und ich bin persönlich, er ist in meiner Ansicht, ist er gesunken, aber ich weiß auch nicht, was man von ihm mehr erwarten kann, als dass er es gesagt hat.
Hm. Ja, das ist ein ganz schweres Thema. Ich finde, also wie gesagt, gibt ja diese Debatte um Wimbledon. Ich weiß nicht, was ihr im Tennis drüber debattiert habt, Jens. Sag mal, wie ist denn da so die Stimmung?
Naja, ich kann da mal Michael Stich zitieren, der gesagt hat, er findet das nicht in Ordnung, weil du kannst ja nichts für deine Herkunft. Es gibt natürlich andere Stimmen, die sagen, Medvedev zum Beispiel, der Rublev, die haben so viel Kohle, dann holt die Familie halt raus und bringt sie nach Spanien. Also Rublev wohnt ja, glaube ich, in Spanien auch schon längere Zeit. Und ich bin da auch hin und her gerissen, ganz ehrlich. Ich habe auch keine Antwort.
Es gibt ja nicht nur Familie, es gibt ja, du kennst ja nicht nur 5 Leute in Moskau. Also überleg mal in deinem engeren Umkreis, wenn du berühmt wärst, wen du da alles rausholen müsstest. Ja, und wenn du nur auf den Hinweis, dass du dein Profilbild tauschen willst, mehr als 1 Million Hass DMs kriegst, also dann ist es ein bisschen größer als ein paar Flüge für die Familie zahlen, finde ich.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen aus der westlichen Welt zu einfach gesagt. Ja, dann fliegst du die Leute halt raus. Also da holst du vielleicht die ersten raus, irgendwann kriegen die es da mit, und das ist wirklich nicht so einfach. Allein die Kommunikation, alles drum und dran. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zurückgehen in die DDR, das ist 30, 35 Jahre her. Aber jemand, der in der freien westlichen Welt aufgewachsen ist, der es gewohnt ist, alles zu sagen, was er denkt, der die Regierung kritisieren kann, der Witze machen kann auf Kosten des Präsidenten oder wie auch immer, der kann sich das nicht vorstellen, dass so ein Mann, der zwar sein Geld hier in Amerika verdient, viel verdient, der ein Idol ist, eine Identifikationsfigur etc. und der natürlich zu seiner Meinung gefragt wird und dazu auch was sagen muss, dass der seine wahre Meinung einfach nicht äußern kann. Weil sonst den Leuten daheim, in der Heimat, seinen Verwandten, seinen Freunden, seiner Familie eventuell was passieren könnte. Hm. Das ist einfach so. Hm.
Da müssen wir, glaube ich, schließen, oder wir können schließen mit was Trevor Noah, der im White House war, Jürgen, und gesagt hat, ich kann hier Witze über den amerikanischen Präsidenten machen and I'm gonna be fine. Das war...
Und dann hat er aber noch gefragt. That's true,
right? Ja, genau. I'm gonna be fine, right? Ja, das war, also wer es nicht gesehen hat auf Twitter, das ist ein sehr, 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 sehr guter Typ.
Ja, dann auch, wo er dann sagt, Journalisten, welche Fragen wir stellen dürfen. Ah. Ja, und das hat mich schon bewegt, weil man trifft sich ja oft mit Promis, man trifft sich oft mit Technikchefs, mit Sportlern und da überlegt man schon so ein bisschen über sich selber nachdenken und sagen, puh, also sind meine Fragen nicht doch oft weichgespült und sollte man da nicht ein bisschen härter zulangen und sollte man sich nicht irgendwie trauen, denen auch mal schwierigere Fragen zu stellen. Also hat mich sehr bewegt, dieser Trevor Noah.
Großartiger Typ. Pause in der Big Show 559. Danke Heiko, danke Jürgen.
Hallo, hier ist die Dorothea Viere und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 559 mit Tom Heberlein vom SID. Servus Tom.
Servus.
Und mit der Legende himself, Günther Zapf. Servus Günni.
Servus, grüß euch.
Wir wollen eigentlich über Baseball sprechen, aber die Frage hätte ich schon an den Günther, der seit Jahrzehnten den Football aktiv gestaltet hat und auch aktiv begleitet. Wir haben gerade mit Schmieder, pardon, mit Ole darüber gesprochen, dass die von Tony Romo zum Beispiel noch etwas lernen. Gibt es für dich noch Experten, denen du zuschaust, wenn du nicht gerade selbst kommentierst, wo du sagst, okay, darauf wäre ich jetzt selbst nicht gekommen, da habe ich jetzt wirklich einen Mehrwert durch diesen, also Color Man, durch diesen Experten, wie wir sagen würden.
Ich weiß, worauf du anspielst.
Ja, natürlich. Auf 375 Millionen.
Auf den kleinen, bescheidenen Vertrag von Herrn Brady, der eben dann tatsächlich, wenn er seine Karriere beendet, mehr Geld einbringen wird, als komplett während seiner ja nicht sehr unerfolgreichen und langen aktiven Karriere. Ich muss natürlich jetzt, glaube ich, auch nochmal nachverhandeln bei der Zone, was das Geld anbetrifft oder wo immer die Rechte dann mal sein werden. Nee, also es gibt natürlich Geschichten und Experten, und wenn die gut sind, da kann jeder was lernen. Das ist, bin lang genug dabei. Es geht auch andersrum. Das freut mich natürlich. Manchmal sehe ich Dinge, die falsch stehen oder nicht sehen. Aber von den richtig guten, gerade in Tony Romo, der ja bekannt ist dafür, dass er Spielzüge vorher ahnt. Das ist ganz interessant. Auch für mich natürlich, weil ich logischerweise, wie jeder Football-Beobachter, mir auch so meine Gedanken mache, was würde ich jetzt machen? Oder wie würde ich versuchen, da zu attackieren und so weiter. Aber dieses Gefühl, dabei gewesen zu sein, und gerade wenn die relativ frisch noch aus der Liga kommen, dass sie alle Spieler noch kennen, diese Insights natürlich, dir zu erzählen, was der wann sagt, wie die sich auf dem Feld verhalten, das kriegst du ja wirklich nur am Rande mit, weil die NFL ja auch alles absolut schön, dieses Mic'd Up ist ja ein vollkommen weichgespültes Produkt, wo du nur das zu hören kriegst, was wirklich absolut sauber ist und keine Internas verrät. Aber natürlich werden dann noch ganz andere Dinge auf dem Feld gerufen, geschrien oder von sich gelassen und so weiter. Und diese Dinge dann auch inside, was Coaches anbetrifft und so weiter, da kommen wir natürlich nie ran. Und wenn du da einen Experten hast, der da auch ein bisschen was erzählt, aus dem Nähkästchen plaudert, das ist natürlich für mich auch somit das Größte und Interessanteste.
Gut, da wird Brady natürlich dann ja noch einen größeren Vorteil haben als Romo, oder Günther? Weil Romo, ist der sofort nach seiner Karriere, war der im nächsten Jahr schon dran oder hat er eine kleine Pause eingelegt?
Nein, der hat es gleich und der war natürlich, ist dann auch entsprechend eingeschlagen wie eine Bombe. Deshalb versuchen es jetzt ja alle plötzlich mit Big Names und mit großen Verträgen, ohne die lange zu testen. Früher war es normal, dass du dich auch als Experte hocharbeiten musst. Du fängst bei einer kleineren Crew an oder sogar erstmal so als Studiogast. Und die wurden und werden ja alle geschult. Deshalb sind die so gut. Das ist ja nicht von ungefähr. Bei uns in Deutschland ist das scheinbar verpönt oder verboten.
Du möchtest keine Namen nennen, aber ja.
Es gibt gewisse Franken, die immer noch ein Deutsch sprechen, das eigentlich außerhalb Frankens nicht akzeptiert wird, würde ich mal sagen.
Na ja.
Aber hoch angesehener Fußballexperte und so. Also ihr wisst, was ich meine. Das tut teilweise wirklich weh, was die von sich geben. Das gibt's in Amerika nicht, weil das teilweise natürlich im College schon anfängt, dass die da auf Interviews eingestellt werden. Und wenn man sich da gut erweist, dann gibt's halt den Weg, den Schritt weiter. Aber um das abzuschließen, inzwischen gibt's auch die Möglichkeit wirklich von Tony Romo da die Tür aufgestoßen, gleich reinzuspringen. Greg Olsen ist ein ähnliches Beispiel. Also das funktioniert. Bei Jason Witten hat es genau nicht funktioniert. Also es geht in beide Richtungen. Aber da einen zu kriegen, der gerade noch gespielt hat. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Tom Brady tatsächlich ein Mehrwert gegenüber Tony Romo ist, denn der Typ ist ein anderer. Das muss man wirklich abwarten, weil er ist natürlich durch die jahrzehntelange Patriots-Schule gegangen. Nur nichts sagen, nur keine Internas rauslassen und alles völlig offen lassen. Wie lang es dauert, bis er das wirklich ablegt und Obers macht, das wird interessant sein zu beobachten. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf ein Jahr, wo er noch...
Mindestens ein Jahr, bitte, Günther, mindestens ein Jahr.
Ich denke, das war der letzte Baustein, weil Fox wird ja auch jetzt nicht 5 Jahre noch warten. Ja.
Gut, zum Baseball weiter, wo mir beide Diskutanten heute gesagt haben, ist ja nichts los, aber gut, reden wir halt drüber. Okay, Tom, Minnesota führt die Division an, nämlich die AL Central, mit dem einzigen Europäer, der in der MLB spielt, mit Max Kepler. Max hat im Moment einen Schlagdurchschnitt von 240, was jetzt
234.
Also 234 aktuell. Ich meine, dass er heute in der Nacht getroffen hat, aber wenn du das so sagst, dann glaube ich es dir auf jeden Fall. 234, okay, er ist nicht für den Schlagdurchschnitt eingekauft worden. 5 Home Runs, Stand heute, 12. Mai. Naja, könnte auch besser sein. Aber auf der anderen Seite ist good enough, das Team gewinnt. Wenn du ein Fazit ziehen müsstest hier, 30 Spiele sind absolviert für Minnesota, wie fiele das aus?
Ja, erwartungsgemäß, was heißt erwartungsgemäß? Sie sind eigentlich relativ gut dabei. Ich bin überrascht, dass sie so gut dabei sind, weil ihr großer Deal in diesem oder in dieser Offseason, Carlos Correa, ist ja unabhängig davon, dass er jetzt gerade mal nicht spielt oder nicht so gut spielt. Von dem hätte ich mir ehrlich gesagt wesentlich mehr erwartet, wobei es ja eigentlich schon so ist, dass der dann erst im Verlauf der Saison immer ein bisschen besser zurechtkommt. Was ihnen natürlich geholfen hat, ist, dass Buxton jetzt mal halbwegs fit war wenigstens. Also der trägt diese Mannschaft ja, also ich glaube, das ist der most underrated player in der Major League Baseball.
Ich habe aber vor kurzem, entschuldige Tom, gelesen, ja, die Frage, ich glaube sogar auf MLB.com, ist Byron Buxton the best player in Baseball? Und ich hätte Nein gebrüllt zu Hause, aber wer bin ich schon?
Naja gut, also wie gesagt, ich allein schon, dass man die Frage stellen muss, heißt ja, dass man sich nicht sicher ist. Aber das ist natürlich, wenn der fit ist, und jetzt war er ja mal über einen längeren Zeitraum halbwegs fit, es ist schon bemerkenswert, was der da raushaut. Der ist ja vor allem auch in der Defensive ist er ja auch ein ganz hervorragender Spieler. Und so einer, zumal er dann ja auch im Elite-Hitter spielt, ist natürlich jemand, der so eine Initialzündung für eine ganze Mannschaft ist, der dann so eine ganze Mannschaft auch tragen kann. Und klar profitiert da auch ein Max Kepler davon, wenn du so 2, 3 Leute vor dir hast, die halt richtig gefährlich sind für den Gegner, dann kriegst du halt, so ist es halt im Baseball, dann kriegst du halt meistens auch Schläge oder Bälle zu treffen, die ein bisschen, also Bälle zugeworfen, die ein bisschen leichter zu treffen sind. Nun ist es beim Max Kepler allerdings so, ich meine, der hatte die letzten 6, 7 Spiele war er jetzt nicht so gut, also Also auch seine Average, glaube ich, für die letzte Woche oder so war nur bei 1,67. Die Woche davor war er richtig gut, also da hat er richtig gut zugeschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Also es schwankt gerade ein bisschen so bei ihm. Er spielt ja auch nicht regelmäßig dann. Er war jetzt ein paar Mal auch nur Pinch-Hitter, beziehungsweise dann Pinch-Runner. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, ist Minnesota gut dabei. Sie haben noch ihre kleinen Baustellen, die sie eben schließen müssten, aber grundsätzlich, ja, im Moment deutet alles darauf hin, dass sie auf Playoff-Kurs sind.
Ja, ist ein bisschen früh, Günther. Da ist ein bisschen früh, weil du hast ja Cleveland in der Division, du hast die White Sox in der Division. Bist du da auch so optimistisch, Günther, was das angeht?
Ja, auf jeden Fall. Also das lässt sich sehr, sehr gut an. Getragen wird das Team einfach von einem unglaublich guten Pitching-Staff. Der ERA, der Relief-Pitcher, ist unter 1. Also die sind da richtig gut dabei. Da hat sich das entwickelt, was man eigentlich seit Jahren aufbaut. Wirklich gute Nachwuchsarbeit in der Hoffnung, dass eben der ein oder andere dann wirklich durchschlägt. Das hat sich bezahlt gemacht. Und zwar mehr als im Moment. Und die spielen solide mit dem Schlagdurchschnitt. Das würde ich jetzt nicht überbewerten, denn der ist generell in der Liga unten. Also mit 2,34 oder 2,40, wie immer es auch sein mag, ist Max Kepler da absolut mittendrin. Also das ist, damit kann man wunderbar leben. Gibt's ja schon wieder die Diskussionen um den Ball, ob der die Liga wieder was gemacht hat, dass er jetzt nicht mehr so weit fliegt, weil er generell, also Schlagdurchschnitte, Treffer, die Home Runs, ist ja alles nach unten gegangen. Womit es jetzt zu tun hat, das brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Das würde zu weit führen, aber es ist ein völlig ordentlicher Schnitt für Max Kepler. Es ist ein sehr, sehr gutes Mannschaftsergebnis für Minnesota. Und wenn die wirklich mal wieder alle fit sein sollten, dann haben sie auch offensiv eine richtig starke Truppe. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Playoff-Platz mehr in diesem Jahr. Also ich bin sehr optimistisch, dass das reicht für Minnesota.
Ich glaube, wir haben es öfter schon mal angesprochen, aber eine Sache darf nicht passieren, nämlich, dass sie gegen die Yankees drankommen in den Playoffs, weil das ist traditionell immer sehr, sehr unschön und sehr, sehr schnell vorbei.
Könnte aber in diesem Jahr ja für alle Teams
22 und 8.
Also so gut waren sie lang nicht mehr und auch vor allem so komplett, muss man wirklich sagen. Momentan der Yankees are back. Was, glaube ich, zum 9. Mal sind sie jetzt 22-8 nach 30 Spielen. Die 8 Mal vorher waren sie in der World Series. Also kann man schon setzen, oder?
Ja, wobei, ganz ehrlich, Leute, habt ihr mal geguckt, gegen wen die bisher gespielt haben?
Ja, aber gegen Toronto haben sie
die Toronto. Ja gut, Toronto ist die einzige Mannschaft, sagen wir mal so, die einigermaßen gut dabei ist. Aber zuletzt haben sie gespielt gegen die Rangers, losing record, die Royals, losing record, die Orioles, losing record, die Tigers, losing record, die Guardians gerade mal bei 500. Also ganz ehrlich, ja, es ist schön, es schaut gut aus, aber ich traue dem Braten noch nicht, gebe ich ganz offen zu.
Ich finde das spannend bei den Yankees ist diese ganze Aaron Judge-Geschichte, wo die sagen, nee, oder Brian Cashman habe ich gelesen, den General Manager. Also Aaron Judge, wer es nicht weiß, einer neben Giancarlo Stanton, derjenige, der die Bälle rausprügeln soll, aber Aaron Judge vielleicht noch wichtiger für das Team. Und da hieß es eben, nee, über seinen neuen Contract, sagt der Brian Cashman, werden wir während der Saison nicht verhandeln. Im Football ist das manchmal kein gutes Rezept. Günther, denkst du, dass das im Baseball funktioniert?
Es liegt an der Organisation, wie man es handhabt. Ich bin auch eher ein Vertreter, jetzt ist Zeit zu spielen und nicht zu verhandeln. Das lenkt immer nur ab, so oder so. Also das ist, da bin ich vollkommen bei den Yankees. Ich bin auch bekanntermaßen ja nicht der größte Yankees-Fan, den es gibt. Betrachte das eher ein bisschen anders, aber das Gefährliche ist, dass gerade auch durch Aaron Judge das Team jetzt auch noch ein bisschen sympathisch wird.
Das auch noch. Na, das wollen wir nicht.
Angefreundet hat und es war also große Gesten. Er spielt überragend zurzeit, aber ich finde es absolut auch eine gute Einstellung, eine vorbildliche Einstellung für eine Franchise, wenn Sie sagen, oder eine Organisation, wie immer du es nennen willst. Nee, jetzt läuft die Saison. Darauf konzentrieren wir uns und verhandelte wird danach. Hat man ja genug Zeit.
Ja, bei den Red Sox ist es das Gleiche. Rafael Devers ist auf der Suche nach einem neuen Contract. Das wird auch relativ schwierig werden. Ja, nicht ganz einfach. 11-20 im Moment Boston. Da werden wir, wenn sich Heiko dann irgendwann im August für Baseball wieder interessiert, werden wir vielleicht mit Heiko auch mal drüber sprechen. Aber es ist nie ein gutes Zeichen, Tom, wenn ein Team einen schlechteren Rekord als die Pittsburgh Pirates hat. Und die Cubs haben einen schlechteren Rekord als die Pirates. Auch Günther liegen die Cubs am Herzen. Was ist bislang, außer allem, was ist bislang schiefgelaufen bei den Cubs?
Naja, alles.
Siehst du? Sage ich ja.
Na, es ist halt so, ich würde, der Amerikaner würde sagen, das ist so ein Makeshift-Kader. Also die haben jetzt ja relativ viele Einjahresverträge, was im Prinzip ja darauf hinweist, dass sie sich selber nicht so ganz sicher sind. Wollen sie einen kompletten Rebuild oder wollen sie mal gucken, wie weit das es geht? Was halt wirklich recht miserabel ist, aber das war in den letzten Jahren auch schon so, ist einfach ihr Pitching-Staff. Also der Kyle Hendricks hat jetzt da in San Diego zwar einmal relativ gut gepitcht, aber wenn du ansonsten einen ERA hast, der Starting Pitcher, der der astronomische Höhen erreicht, um die 5 oder so, das ist einfach ein ganz miserables Zeichen, das muss man mal ganz deutlich zu sagen. Und dann haben die halt auch einfach relativ wenig belastbare Hitter. Jetzt ist Suzuki hat sich ein bisschen abgekühlt. Ian Happ ist immer so ein bisschen am Schwanken. Der weiß immer nicht so recht, soll ich jetzt mal Superstar werden oder lasse ich es lieber bleiben? Es ist einfach ein relativ, wie soll man sagen, es ist ein Kader, der mit Sicherheit keine Zukunft haben wird. Und man sagt in Chicago auch schon, der ist letztendlich auch nur mit einem Auge aufs nächste Jahr zusammengestellt oder auch mit Blick auf die Trade-Deadline, dass sie halt dann Leute, die einigermaßen gut sind, noch loswerden können und dass wir dann Prospects bekommen oder dass sie dann halt die Leute, die Einjahresverträge haben, eben nächstes Jahr nicht mehr unter Vertrag nehmen. Also das ist so ein Übergangsjahr bei den Cubs und so richtig gut strukturiert schaut der Kader nicht immer aus und der Pitching-Staff ist halt mit Ausnahme jetzt von ein paar Leuten, die auch im Relief-Pitching sind, echt schlecht. Also Marcus Stroman, muss ich sagen, ist bislang eher so ein...
Auf den hattest du doch so große Hoffnung angesetzt.
Ich
glaube schon, dass du das warst, ja.
Naja gut, sagen wir mal so, wenn sie jemanden einkaufen für das Geld mit einem Dreijahresvertrag ausstatten, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass es der bringt. Aber du weißt ja, wo er herkommt und letztes Jahr hat er auch da schon nicht besonders überzeugt. Also ja, der ist halt auch immer sehr wechselhaft. Das ist jetzt keiner, der dir mal 4, 5, 6 Spiele nacheinander relativ überzeugend gewinnt, sondern der gewinnt mal 2, dann verliert er wieder 3 und dann hat er 2 No-Decisions. Also ja, dem Kader und auch dem Pitching-Staff fehlt da einfach die Stabilität. Das muss man mal ganz deutlich so sagen.
So, nur wer jetzt nicht im Baseball so tief drinnen ist, aber Günther und Tom haben zum Beispiel ERA schon öfter gesagt, das ist der Earned Run Average. Hochgerechnet jene Runs, die ein Werfer abgegeben hat, eben auf 9 Innings hochgerechnet. Und da würde ich mal sagen, wenn ein Pitcher bei 3 ist, dann ist er gut. Wenn er besser als 3 ist, ist er excellent. Und wenn das Ganze bei 4 Richtung 5 geht, dann sollte man sich schon langsam Sorgen machen. Relief Pitcher oder Relief Hitter, das sind eingewechselte Einwechselspieler, also nur zur Orientierung.
Genau. Man kann das ja ganz einfach machen. Die Los Angeles Dodgers, die ja, würde ich mal sagen, nachweislich das derzeit beste Team im Baseball sind, die haben einen Earned Run Average, also von 2,14. Das heißt, die kriegen pro Spiel 2,14 Runs von den Gegnern reingeschmissen. Und eure Yankees übrigens 2,59. Ich habe mal nachgeguckt. Wenn du als Gesamt...
Wenn du 3 Treffer landest, hast du gewonnen.
Ja. So einfach ist es. Ja. Ja. Ja, genau. König, ein Wort noch zu den Dodgers vielleicht oder vielleicht zur Division sogar. Also das ist ja schon erstaunlich, die National League West, die Dodgers, die San Diego Padres, die San Francisco Giants, Arizona Diamondbacks und die Colorado Rockies, alle mit einem positiven Rekord. Also ist natürlich bitter, wenn du die Rockies bist, die seit Jahren nichts getroffen haben, dann spielen sie mal gut und du bist Fünfter in deiner Division, hast einen positiven Rekord. kannst nichts machen, aber so ist es halt einfach.
Sie waren ja kurz auch mal vorne, also da geht's wirklich auf und ab. Das ist in der Tat die mit Abstand beste und dadurch auch interessanteste Division. Und muss man schauen, irgendjemand muss jetzt mal einen Run kriegen, um sich möglicherweise da vielleicht ein bisschen abzusetzen. Die spielen natürlich alle untereinander permanent, das macht's nicht einfacher. Ja, wird wirklich schön, das zu beobachten. Und freuen wir uns drauf. Also ich sehe auch die Dodgers vorne, da bin ich bei Tom. Aber die müssen es auch erst heimbringen. Wenn wir schon bei New York waren, müssen wir die Mets natürlich schon auch noch erwähnen, wenigstens von Top-Teams. Zu den Cubs will ich nur noch den Namen Suzuki reinwerfen. Also es ist nicht alles schief gelaufen. Den würde ich ausklammern, aber ansonsten bin ich völlig bei Tom. Das ist ein Kader, mit dem zeigst du auch, du willst jetzt nicht in diesem Jahr angreifen. Also das so schlecht läuft, hätte ich auch nicht befürchtet. Man hofft ja immer, aber das ist eigentlich, wir haben vor der Saison gesprochen, das ist jetzt kein Team, wo man sich Hoffnungen machen kann auf irgendwelche Pennants.
So habe ich die Cubs kennengelernt, als ich mich begonnen habe, für Baseball zu interessieren, so Mitte der 90er Jahre. Ryan Sandberg war der einzige ernstzunehmende Spieler. Gut, Sammy Sosa ist dann irgendwann mal gekommen.
Mark Grace, bitte, ja.
Ja, Mark Grace, ja, stimmt. First Base. Ja, jetzt, wo du sagst. Ja, sehr, sehr eleganter Spieler. Mark Grace. Ja. Danke, Tom. Danke, Günther. Kurze Pause. Und dann geht's weiter. Immer noch wahrscheinlich mit dem US-Sport.
Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 559 geht es immer noch weiter mit dem US-Sport und jetzt mit der NBA und mit dem NBA-Chefkoch Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hallo Jens.
Nikola Jokic zum zweiten Mal in Folge MVP der National Basketball Association. Ist das etwas, wo du sagst, ja, Zustimmung?
Ja, absolute Zustimmung. Jens, die Konversation ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, glaube ich, so in den letzten Tagen und vielleicht sogar Wochen. Und zwar nicht unbedingt, weil Nikola Jokic es nicht verdient, sondern weil es zwei richtig, richtig starke Kandidaten gegeben hat in Joel Embiid und in Giannis Antetokounmpo und lass mich vorweg schicken, beide hätten es verdient. Zu sagen, aber sie hätten es mehr verdient als Nikola Jokic, lässt ein paar Sachen außer Acht, die wichtig sind zu erwähnen. Zum einen die statistische Dominanz von Nikola Jokic, der in dieser Saison sogar noch besser aufgelegt hat als in seiner MVP-Saison letzte Saison. Und auch der Vorsprung, den er statistisch gegenüber diesen anderen beiden Monsterspielern hat, also das sind zwei der besten Spieler der Welt, aber Nikola Jokic steckt beide in die Tasche. Oft wird dann die Verteidigung hinzugezogen, das nimmt man dann gerne, um Jokic zu diskreditieren, da wird dann immer gerne so ein bisschen versucht, einen Spieler in die Lächerlichkeit zu ziehen, wie das damals bei James Harden oder bei Russell Westbrook auch der Fall war. Aber auch das vernachlässigt, dass Jokic in vielen fortgeschrittenen Defensivstatistiken, ob man das jetzt gerne hören möchte oder ob man es jetzt glaubt unbedingt diesen Zahlen oder ob man jetzt auf dem Tape, also wenn man die Spiele schaut, das vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann. Auch da ist er besser als Embiid und als Antetokounmpo, zwei Elite-Verteidiger in vielen Bereichen zumindest, statistisch gesehen. Und wenn man das alles hinzuzieht und bedenkt, dass er in Murray und in Porter zwei der drei besten Nuggets-Spieler über die gesamte Saison nicht neben sich hatte und trotzdem dieses Team ja nicht nur in die Playoffs gezogen hat, sondern zu einem recht hohen Seeding und dass die Nuggets weiterhin gewonnen haben, dann kann man, wie gesagt, eine Vorliebe für einen der anderen beiden haben. Das ist vollkommen nachvollziehbar und vollkommen okay, aber das dann als Argument zu nehmen und zu sagen, Jokic hat es nicht mindestens genauso sehr verdient wie die anderen beiden, das ist dann schon ein bisschen vermessen, würde ich sagen.
Joel Embiid ist noch dabei, vielleicht nicht mehr lange, in der Nacht von heute auf morgen. Das sechste Spiel dann. Philadelphia ist 2-3 im Rückstand, liegt 2-3 im Rückstand gegen Miami. Wie siehst du diese Serie? Miami an 1 im Osten gesetzt, hat ein bisschen gestruggelt, aber wer hat das nicht in diesen Playoffs?
Ja, es sind auch die vier besten Teams in der Conference, die da aufeinandertreffen, das ist schon okay so, dass diese Serien auch dann lange gehen, über sechs oder vielleicht sogar hoffentlich für uns Fans dann über sieben Partien. Das macht eine Playoff-Serie aus. In Runde eins gab es weder Upsets noch Game Sevens. Das ist ein bisschen zu clean für uns als Fans, ne? Also wie gesagt, Miami und Philly, zwei absolute Schwergewichte in der Eastern Conference und vor allem Philadelphia mit Joel Embiid, der ganz klar den Unterschied macht für dieses Team. Also Philadelphia ist auf Joel Embiid ausgelegt und da kann auch James Harden mal einen guten Tag erwischen. Ohne Embiid in Topform ist Philly, glaube ich, gegen die Nummer 1 im Osten chancenlos, auch weil Miami nicht nur einen exzellent aufgelegten Jimmy Butler hat, sondern dieses Team ja an beiden Enden fantastisch funktioniert. Da ist nicht alles perfekt. Also da haben sich andere Teams vielleicht ein bisschen besser präsentiert, insgesamt so vorne, hinten, weniger Schwächen offenbart. Kyle Lowry ist ausgefallen, Duncan Robinson, da ist die große Kontroverse, warum spielt der kaum, ja, also auch sind da ein paar Probleme bei den Miami Heat zu sehen. Aber wie du sagst, also Philly kann definitiv die Serie ausgleichen. Sie spielen zu Hause heute in Game 6 und dann wäre Spiel 7 in Miami. Das ist dann auch wieder so ein Ding. Darum spielst du die Regular Season, um eben den Heimvorteil dir zu sichern, falls es in ein alles entscheidendes Spiel 7 geht. Und das gewinnt historisch fast immer das Heimteam.
Du hast James Harden angesprochen. Der hat ja sehr zum Gaudium, glaube ich, von Charles Barkley war es Shaq, vor Beginn der Playoffs gesagt, dass er nichts mehr beweisen muss. Das hat Barkley ganz, ganz anders gesehen. Was hat er denn bis jetzt bewiesen in diesen Playoffs?
Ja, nicht allzu viel. Also James Harden ist bekannt dafür, notorisch bekannt dafür, dass er in den Playoffs immer so ein bisschen, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus? Zumindest nicht immer zeigt, was er drauf hat. Also geht gerne unter, hatte kaum Momente in seiner gesamten NBA-Karriere, in denen er in den Playoffs einer Serie oder einem Spiel sogar seinen Stempel aufgedrückt hat. Wie gesagt, nicht null, aber sehr, sehr wenige. Und hier in dieser Serie haben wir es in Spiel 4 gesehen. Da war der James Harden, den sie wahrscheinlich brauchen, um überhaupt von der Championship träumen zu können. Dafür haben sie ihn auch geholt, dafür haben sie, glaube ich, viel abgegeben. 31 Punkte, 9 Assists, vor allem dann in Crunch-Time da gewesen, als es drauf ankam. Das war so ein bisschen Houston Rockets James Harden, der die Partien immer so ein bisschen zu seinen Gunsten gebogen hat. Allerdings ist da der Unterschied, dass Houston James Harden physisch, glaube ich, ein bisschen mehr in der Lage war, das zu tragen. Heute sieht das alles schon sehr, sehr schwerfällig aus, auch seine Drives zum Korb. Also der ist schon nicht ideal gealtert. Und um mit abzuschließen, was du vorhin erwähnt hattest, also James Harden hat sehr, sehr viel zu beweisen. Denn als ich das letzte Mal gecheckt hatte, hat ihm immer noch ein Titel gefehlt. Und vor allem hat er auch noch nie bewiesen, dass er der beste Spieler oder zumindest ein Team tragen kann in den Playoffs, wenn es drauf ankommt, eben in die Finals einzuziehen. Ja, also ein paar Serien zu gewinnen als bestes Team im Westen, wie sie es damals getan haben, das ist eine Sache, aber dann in die NBA Finals einzuziehen und zu beweisen, dass du einer der besten Spieler deiner Generation bist, das ist schon was anderes. Und das steht noch aus bei James Harden. Und ich glaube nicht, Jens, dass dieses Jahr, dass es da zukommen wird und vielleicht nie in seiner Karriere.
In der Nacht von gestern auf heute jetzt zwei Spiele, Sepp, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Das eine wird mit einem späten Block jetzt nicht entschieden, aber doch, ja, eigentlich schon. Also das ist Milwaukee gewinnt in Boston 110 zu 107 und beim anderen habe ich mal um halb sechs in der Früh checke ich die Scores und denke mir, das muss ein Fehler sein. Ja, die einen sind bei 100 Punkte, die anderen sind bei 61. Das war Golden State in Memphis. Lass uns mit dem Spiel beginnen. War es dann so, dass die Warriors irgendwann gesagt hat, okay, das gewinnen wir jetzt eh nicht mehr, jetzt schonen wir uns einfach?
Ja, also spätestens im zweiten Viertel war das Ding fast schon weg und im dritten haben die Grizzlies dann 42 erzielt und Golden State nur 17. Da war es dann endgültig vorbei. Einfach ein schlechter Tag. Klay Thompson hat nach der Partie gesagt, sie wollten es eigentlich
in den Sack bringen, aber irgendwie ging nicht viel und Memphis ja revitalisiert von den eigenen Heimfans. Das ist eben der Unterschied, wenn du zu Hause spielst. Mhm. Ja, da sind dann die Fans, sechster Mann im Rücken, Memphis auch ohne Ja Morant über die ganze Saison gezeigt, dass sie gewinnen können. Ich habe gerade vorhin, habe ich's gepostet, 21 Siege, nur 6 Niederlagen ohne Ja Morant in der regulären Saison in den Playoffs. Das ist eine unfassbar starke Bilanz. Also dieses Team weiß definitiv, wie es gewinnt, ist zu Hause bärenstark. Es kann gut sein, ja, dass sie vielleicht sogar eins noch stibitzen und dass diese Serie auch über 7 geht. Wer weiß, Golden State ist noch lange nicht durch. Allerdings favorisiert, weil ich glaube, nochmal so eine Partie zu Hause dann jetzt in Oakland, da werden sie sich, glaube ich, nicht lumpen lassen und da machen sie es dann klar.
Dieses Foul an Ja Morant, dieses Breaking the Code oder was auch immer da gesagt wurde, wäre das zu Zeiten von Patrick Ewing, von Michael Jordan, wo er richtig noch hingelangt wurde, zu Zeiten von Charles Barkley, wäre das auch so kontrovers diskutiert worden?
Nee, ich glaube auch, dass die ganze Diskussion ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, so in letzter Zeit. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass nicht jede Aktion, bei der ein Spieler verletzt wird, dass da nicht immer gleich Dirty und Absicht und ja, Unsportlichkeit und den Code gebrochen und die Essenz des Sports irgendwie korrumpiert und all diese Dinge, die da immer reingeschmissen werden. Das ist alles ein bisschen sensationalistisch und geht auch, glaube ich, so an dem Ganzen vorbei, was da eigentlich passiert ist. Das war ein normales Basketballplay und er greift dann sicherlich nach dem Ball und greift nach dem Knie. Das lässt sich nicht von der Hand weisen, aber ich glaube jetzt nicht, dass da Absicht dabei war oder dass du jetzt versuchst, irgendwie einen Spieler zu verletzen, weil mein Argument ist, wenn du tatsächlich diese Absicht hättest, dann wären andere Sachen effektiver, als jetzt mit der Hand nach einem Knie zu greifen und vielleicht darauf zu hoffen, dass das der perfekte Moment ist, um diesen Spieler irgendwie das Knie zu verdrehen. Also da gibt's ganz, ganz andere Sachen, die auf dem Basketballparkett möglich sind, wenn du wirklich jemanden verletzen willst. Deswegen diese ganze Diskussion ein bisschen absurd und ich glaube auch nicht, dass das letztendlich der Grund ist, warum Ja Morant dann nicht mehr spielen kann. Ich glaube, da war ein bisschen was anderes auch der Grund dafür und eben nicht so dieses nach dem Knie greifen. Das ist alles ein bisschen wild, so die ganzen Diskussionen manchmal.
Jetzt sind die Bruins kurz davor auszuscheiden. Wird Heiko Olderb schon bald nichts mehr zu tun haben in Boston? Milwaukee führt mit 3-2 und spielt Spiel 6 in Milwaukee.
Ja, ich befürchte so. Tut mir leid, Heiko, falls du das hörst. Mhm. Ich glaube, die Bucks haben gestern gezeigt, dass die Championship-DNA gerade in diesen Momenten, dass die sehr, sehr effektiv sein kann. Drew Holiday mit zwei monströsen Defensivplays und jetzt können sie zu Hause das Ding klar machen. Ich habe vor der Serie auf die Bucks getippt gehabt und Momente wie gestern, Crunch-Time-Geschichten, ja, eben diese kleinen Momente auf das Messer schneide. Die Erfahrung, die du in solchen Situationen gesammelt hast, mit dem Rücken zur Wand vielleicht mal gestanden zu haben, zu viel Druck mal vielleicht gehabt zu haben in Situationen, in denen du dann das richtige Play machen musstest. Auch über deine gesamte Karriere immer wieder in solchen Situationen gewesen zu sein, in denen du beweist, dass du Spiele auch defensiv entscheiden kannst, wie es Jrue Holiday schon seine gesamte NBA-Karriere übertut. Das sind dann eben so diese kleinen, minimalen Vorteile, die Milwaukee erstens zum Champion gemacht haben und zweitens zu einem der Top-Favoriten. Also das hat ja schon so seine Gründe, warum es viele Back-to-Back-Champions gab und warum eine Meistermannschaft dann auch im Jahr darauf in solchen Situationen in den Playoffs, wenn es auf das Messerschneide steht, dann das richtige Play macht und dann wieder ins Finale kommt und dann vielleicht nochmal einen Titel gewinnt. Das ist leider das Gesetz, also leider aus Celtics-Fans Sicht. Und ich glaube, das war die große Chance für Boston. Und da werden sie, falls sie nicht die Serie irgendwie gedreht bekommen in Milwaukee oder dann vielleicht in einem Game 7 in Boston, da werden sie dann ein bisschen ja in sich gehen müssen. Was aber nicht schlimm wäre, weil es so oder so eine fantastische Saison wäre in Boston. Also ich habe auch schon zu Beginn gesagt, falls sie irgendwie in die Conference Finals oder Conference Finals kommen und den Titel nicht gewinnt, dann ist es trotzdem ein monströser Schritt nach vorne mit, nicht vergessen, einem First-Year-Head-Coach und mit einem First-Year-Manager und mit Veränderungen im Kader etc. Also das ist keine Schande dann gegen den World-Champion Milwaukee Bucks und Giannis Antetokounmpo, den wahrscheinlich momentan besten Spieler der Welt, auszuscheiden.
Zwei Fragen habe ich noch. Die erste, sportlich related, du weißt, das weiß jeder, unser Herz hängt an Dallas und hängt am leicht übergewichtigen Luca. der das Spiel so langsam machen kann wie keiner vor und nach ihm, glaube ich. Aber wurscht, bis jetzt alle 5 Spiele zu Hause gewonnen und du hast den Heimvorteil schon hier betont. Sollte Dallas heute Nacht gewinnen, was ich nicht mal sicher weiß, ich würde kein Geld draufsetzen, aber könnte es, ist es vorstellbar, dass die dann Spiel 7 in Phoenix gewinnen oder ist das für dich unvorstellbar?
Das ist für mich nicht vorstellbar, auch aus demselben Grund, weil Phoenix ähnlich wie Milwaukee einfach zu gut, zu gefestigt und zu erfahren ist in dieser Situation. Ich glaube, sie sind auch insgesamt als Team einfach ein bisschen breiter, ein bisschen besser aufgestellt als die Mavericks. Da ist viel Luka, sagen wir mal 80% Doncic, dann vielleicht ein bisschen Brunson und dann so ein bisschen der Rest, der Finney Smith, Maxi und so weiter. Aber insgesamt fehlt mir bei Dallas das ein oder andere, um zu sagen, ja, die sind jetzt definitiv in der Lage, den amtierenden Western Conference Champion rauszukicken. Ich glaube, sie gewinnen Spiel 6, die Mavericks. Mhm. Ich glaube, sie schicken es in Game 7. Aber Phoenix dann mit der Erfahrung einer Finals-Mannschaft, auch mit der besten Bilanz, nicht nur der Saison, sondern der Franchise-Geschichte, also dieses Team ist schon bombastisch, dass sie dann in Spiel 7 dann das Ding nach Hause bringen. Aber hey, gegen Luka wetten ist gefährlich.
Würde ich mir nie erlauben. So, und jetzt hat uns Dre letzte Woche gesagt, dass er Winning Time boykottiert, weil Jerry West, unter anderem, weil Jerry West da drin so schlecht wegkommt. A, hast du Winning Time schon gesehen? B, wenn nicht, planst du es zu sehen?
Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe ein paar Snippets gesehen, ein paar Sachen auch schon vorab, bevor es überhaupt rauskam, wurden mir zugesendet.
Unter der Hand zugespielt. Ja,
sozusagen. Ich habe ein bisschen reingeschaut, aber ich hatte noch nicht die Zeit, um mich binge-mäßig dann mit der ganzen Sache zu beschäftigen, weil, Jens, du weißt, ich würde dann auch niemals irgendwie jetzt eine Episode anschauen und den Rest nicht, sondern dann wird dann, wenn alles auf einmal geschaut, dann vielleicht mal irgendwie einen Samstag oder einen Sonntag, wenn es sonst nicht viel zu tun gibt, einfach mal auf die Couch und das ganze Ding schauen. Aber von vorne nach hinten dann wie ein Spielfilm und dann kann ich auch urteilen. Ich weiß nicht genau, wie schlecht Jerry West dann wegkommt oder ob er überhaupt schlecht wegkommt oder wie unrealistisch und an der Realität vorbei diese Sache gezeichnet wurde. Dramaturgie ist ja meistens nicht unbedingt jetzt gleich reale Nacherzählung, sondern das wird dann ein bisschen aufgepäppelt for the big screen sozusagen.
Also ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und ich kann dir sagen, Jerry West kommt sehr, sehr schlecht weg. Aber das ist, glaube ich, nicht nur mein Urteil. Ich danke dir sehr, sehr, Sepp, für deine Zeit. Das war's mit der NBA. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus.
Hallo, hier ist Carina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
So, es geht weiter, es geht dem Ende zu in der Big Show 559, aber ein Highlight haben wir natürlich noch und Tennis hat uns ja vorhin schon ein kleines bisschen beschäftigt. Jetzt gehen wir tiefer in die Materie rein und tun das zum einen mit Jörg Almaroth, tennisnet.com, Almaroth Media. Guten Morgen, lieber Jörg.
Guten Morgen zusammen.
Und mit Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Gerald.
Ja, grüße in die Runde.
Gerald, Mittwochabend, mir ist ein bisschen das Herz gebrochen, möchte ich sagen, vor Italico Campo Centrale. Und Fabio Fognini kommt mit weißer Spielkleidung, mit weißer Hose aufs Feld, im Gegensatz zu seinem Erstrundenmatch gegen Dominic Thiem. Warst du ebenso schockiert wie ich, dass er sein Schlafanzug-Outfit nicht wieder so konsequent durchgezogen hat?
Das war zum einen, wie du völlig richtig anmerkst, eine Riesenenttäuschung. Ich bin sogar auf die, das soll jetzt keine Werbung sein, Armani-Seite gegangen. Ich wollte mal wissen, was kostet dieses Schlafanzug-Outfit. Vielleicht können wir hier mal einen Aufruf starten und vielleicht hat jemand diese Zahl, aber ich konnte sie nicht finden. Vielleicht ist es auch schon ausverkauft, weil alle jetzt in Rom im Schlafanzug-Outfit Tennis spielen. Aber Fabio Fognini ist natürlich eine Nummer, muss man sagen. Und ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen, aber da Fognini gegen Sinner, ausverkauftes Stadion, das Turnier ist ja unglaublich. Ich bin sicher, Jörg, du bist schon da gewesen. Ich war es leider noch nie. Also das ist auf jeden Fall eine große Tennisbühne.
Ich auch nicht, um es dazwischen zu rufen. Nee, ich hab's zwar ins Foro Italico geschafft, das war allerdings vor nunmehr fast schon 32 Jahren bei der Fußball-Weltmeisterschaft, habe ich mich als soeben als freier Journalist das war eigentlich mein erster großer Termin überhaupt und ein absolutes Erlebnis. Aber wie gesagt, zum Tennis habe ich es nie geschafft. Ich habe es zwar auch mal geschafft, ach doch, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich doch mal da war. Ich habe mal einen Termin mit dem unscheinbaren Herrn Nadal, aber das war nicht wirklich ein Turnierbesuch, sondern eben ein Nadal-Besuch. Aber
ja. Jens war da, glaube ich, nicht?
So ist es. Ich war 2019 da und diese ganze Anlage ist einfach großartig, weil es so unterschiedlich ist. In diesem Centrale, wo eben gestern Sinner gegen Fonini gespielt haben, die Tribünen sind so unheimlich steil. Ich habe natürlich noch bei Weitem nicht jedes Tennisstadion gesehen, aber die ich gesehen habe, so steile Tribünen, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das heißt, man fühlt sich, auch wenn man weiter oben sitzt, extrem nah dran, Stimmung prächtig. Dann dieser Pietrangeli, ist ja oft besungen worden, stimmt auch so, du musst früh dort sein, wenn ein geiles Spiel ist, weil man sonst keinen Sitzplatz kriegt und da stehen die Leute dann auch 3-4 Reihen dahinter noch oben über den Sitzplätzen und auch diese Außenplätze, man hat das auf Sky jetzt auch gesehen, wo Kravitz-Mies ihre beiden Doppel gespielt haben, die waren ja bummvoll die letzten beiden Tage und dann gibt's auch noch diesen, ich glaube er heißt Grandstand, der ein bisschen abseits steht, der keine permanente Tribüne ist. Aber es ist fantastisch. Also ich war 2019 dort und leider das Einzige, was dort nicht gestimmt hat, war das Wetter. Da war ein Tag komplett weggeregnet. Am Mittwoch war es, glaube ich, und Dienstag war auch sehr zweifelhaft. Aber es ist ein großartiges Turnier. Ganz, ganz groß. Und gestern, apropos die Stimmung, ich weiß, Jörg, dich verbindet wie mich eine Liebe zu fast allen Schweizern, aber ganz besonders zu zwei Schweizer Tennisspielern. Ich fand es sehr, sehr schön zu sehen, dass Wawrinka wieder zurück ist. Er wird heute gegen Djokovic ganz, ganz fürchterlich untergehen. Aber gegen Opelka gewonnen, gegen Djere gewonnen, das macht Hoffnung, Jörg.
Ja, also, dass Dan Wawrinka überhaupt noch praktisch wieder unterwegs ist im Circuit, ist ja schon eine Sensation. Ja, klar wird er wahrscheinlich gegen Djokovic nicht allzu viel ausrichten können, aber ja, die Frage ist, was hat er jetzt eigentlich für ein Ziel? Ich meine, vielleicht dieses nächstes Jahr eben einfach nochmal einmal in den Bereich zu kommen, wo er schon mal gewesen ist, und das wäre wahnsinnig viel. Das wäre, wenn man es genau nimmt, wäre das wahrscheinlich ein größeres Achievement sozusagen als vieles andere, was er in normalen, guten Zeiten und verletzungsfreien Zeiten hatte.
Aber ist es nicht so, Gerald? Also denke ich mir nur, wenn man sieht, die Begeisterung gestern, die er auch entfacht hat, dass das jetzt eigentlich eh schon Belohnung, Sieg hin oder her, natürlich toll wird, dass er gewonnen hat, aber dass er wieder auf diesem Level spielen kann und die Leute wieder so mitnehmen kann, ich stelle mir das für jemanden unfassbar befriedigend vor nach so einer langen Verletzungspause.
Also in dem Moment des gestrigen Sieges auf jeden Fall, aber ich glaube, das, was Jörg sagt, ist exakt der entscheidende Punkt. Was ist jetzt eigentlich sein Ziel? Ich denke da auch jetzt zum Beispiel als Parallele an Andy Murray. Das ist ungefähr das gleiche Kaliber, also ein über Jahre Weltklasse-Spieler, beide jeweils 3 Grand-Slam-Siege. Übrigens Wawrinka, das geht ja immer fast ein bisschen unter, war in seiner Blütezeit, ja, haben wir ja schon teilweise, oder zumindest ich habe es getan, von den Big Five gesprochen, ja, weil da waren wirklich 5 Hochkaräter da vorne, die wirklich die großen Siege unter sich ausmachten. Aber das, was ich mich frage, ist auch bei Murray und das wird auch bei Wawrinka der Status quo sein. Sie mühen sich extrem, schon 1, 2, 3, wenn im Glücksfall 3 Runden zu gewinnen. Das sind unglaubliche Kraftanstrengungen inzwischen. Mhm. Und wenn sie dann belohnt werden wie gestern, ist das natürlich eine Freude zu sehen. Und die Rückhand von Wawrinka ist nach wie vor ein Gedicht. Aber die Frage ist, wenn du ganz vorne über Jahre mitgespielt hast und auf einmal bist du halt dann einfach so irgendwann nach 2 Runden draußen, dann möchte ich mal sehen, was passiert mit Wawrinka nach einem Jahr, wenn er praktisch diese Hürde nicht nimmt und nicht nach tiefer in Turniere vorstößt. Und mit Murray ist natürlich auch so, denke ich mir einfach nur, das ist ja alles schön und gut, wenn er wirklich ganz leidenschaftliche Matches gewinnt und auch mal 1, 2 gute Gegner schlägt. Aber wenn dann wieder irgendwo sofort im Achtelfinale Schluss ist, dann weiß ich nicht, genügt das diesen Menschen, die, ich weiß es nicht. Also das, vielleicht muss man das auch mal, vielleicht haben wir mal eine Chance, das zu fragen bei den nächsten Turnieren, aber das würde mich mal interessieren, ja.
Es scheint ja fast so zu sein. Ich meine, wenn man jetzt, was Gerald sagt, ist ja in der Tat richtig. Ne? Das ist, die kommen ja nicht mehr in den, also kommen bei den großen Turnieren, ist es einfach nicht zu erwarten, weil da kommt irgendwann einer, der 10, 15 Jahre jünger ist, ne, und es eben auch ziemlich gut kann. Und dann ist Schluss, aber vielleicht reicht's ja. Aber wenn man sich dann überlegt, Murray mit Lendl dann und was alles aufgewendet wird, oder vielleicht reichte es erstmal überhaupt wieder dabei zu sein, einigermaßen gut zu spielen, eben diese Gefühle hin und wieder zu haben, wie gestern in Rom oder Murray anderswo. Vielleicht reicht's dann schon, wenn man eben 3 Grand Slam Titel im Gepäck hat, und zu Recht hat Gerald darauf hingewiesen, es gab eine Phase, und viel werden sollte einfach gar nicht wissen oder auch Schirm haben, dass Wawrinka eben 3 Grand Slam Turniere gewonnen hat. Ja, und das ist ja in dieser Ära von Djokovic, Nadal und Federer schon sensationell gewesen. Und wer hat es Wawrinka zugetraut? Murray ja schon viel eher, aber Wawrinka, wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass er der große Verspieler von Potenzial war, der also absolut als jemand war, der sein Potenzial nicht annähernd ausschöpfen konnte. Dann kam er ja plötzlich, holte 3 Grand Slam Turniere. Ja, meine Güte, klar. Also vielleicht reicht es ihm ja wirklich heute einfach nochmal dabei zu sein, diese Momente zu erleben, und ja, wir werden es vielleicht auch erfahren tatsächlich demnächst nochmal.
Einige ikonische Spiele geliefert, viele ikonisch, vor allen Dingen in Australien, zweimal gegen Djokovic, da einmal verloren, einmal gewonnen in so einem Marathon-Match. Ja, also ich mochte Stan in seiner späten Schaffensphase, vor allen Dingen in seiner späten Schaffensphase, unheimlich gern. Jetzt müssen wir einen harten Cut machen, und wir wollen das machen zu jemandem in seiner immer noch frühen Schaffensphase, Gerald, aber der in diesem Jahr schon 2500er und 2000er gewonnen hat, nämlich Carlos Alcaraz. Es ist natürlich viel gut gelaufen für ihn in Madrid, aber gibt es irgendeinen Aspekt, wo du sagst, der beeindruckt dich am meisten bei diesem mittlerweile 19-jährigen Spanier?
Boah, das ist vieles, was irgendwie beeindruckend ist, finde ich. Also zum einen ist es einfach, ich weiß nicht, das klingt jetzt so abgedroschen, aber irgendwie schon so ein bisschen so eine demütige Herangehensweise einfach an seinen Beruf. Man hört ja keine Geräusche um ihn herum. Er hat ja wahrscheinlich den absolut richtigen Trainer für sich, Juan Carlos Ferrero, der damals ja auch mal mit Alexander Zverev eigentlich eine ganz durchaus erfolgreiche kurze Phase auch hatte. Gab es ja dann ein bisschen Meinungsverschiedenheiten zum Thema Pünktlichkeit. Und es ist, glaube ich, einfach dieser Wille, diese Gier, dieses alles dem Erfolg unterordnen, dieses gute Leute um sich herum haben und eine unglaublich reife, schon sehr reife Spielintelligenz auf dem Platz, sehr aufgeräumt, kommt über ganz wenig Fehler gleichzeitig, aber wiederum mit einem sehr aggressiven Spiel. Das ist ja immer diese Kunst, diese Balance zu finden zwischen wenig Fehler machen, aber gleichzeitig Matches gewinnen zu wollen, ja. Und er geht ja auf den Platz und er ist ja kein Verteidiger. Er wird ja auch manchmal mit Djokovic und Nadal schon verglichen. Das ist zum einen richtig von gewissen Spielanlagen. Zum anderen, die anderen haben 41 Grand Slams gewonnen. Also vielleicht müssen wir auch ein bisschen die Relation immer noch ein bisschen mal im Auge behalten. Das Momentum spricht aber ganz klar für ihn. Aber ich finde jetzt die French Open kommen genau richtig, weil jetzt will man sehen, was steckt in dem Jungen drin. Best of Five Format. Ist dann halt auch nochmal eine andere Dimension, und er wird aber auch mit Sicherheit auch verlieren, hin und wieder mal. Also das wird auf jeden Fall kommen, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, der die nächsten Jahre mit Sicherheit ganz vorne Top 5 sein wird, denke ich mal. Alles andere, also es muss schon irgendwas passieren, dass das nicht so kommt.
Und das Beeindruckende finde ich, Jörg, weil Gerald das Team anspricht, wie schlau die auch planen. Weil sonst ein anderer junger Spieler wäre sofort nach Rom weitergefahren, hätte dort gespielt. Aber Alcaraz hat sich ja schon nach den Australian Open, ist ohne Vorbereitungsturnier hingefahren, hat dann wieder eine Pause gemacht, hat dann Rio gewonnen, hat wieder eine Pause gemacht. Also das finde ich schlau, und ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend.
Ja, es ist ja einerseits auch so wahnsinnig naheliegend, ne? Ich meine, jetzt wieso sollte er sich jetzt sozusagen ausbeuten vor einem Turnier, was jetzt tatsächlich eben wichtig, wirklich zählt, wo er ja auch weiß, dass da die Augen auf ihn gerichtet sind, und bei aller Liebe für Rom natürlich nicht in Rom. Wie gesagt, wenn man sich ja anguckt, was er auch in den Knochen hatte und welche Siege er eingefahren hat. Ich meine, 3,5 Stunden gegen Djokovic zu gewinnen, das ist ja schon ein halbes, also Grand Slam ähnliches Spiel. Nadal nochmal 2,5 Stunden. Also diese Leute in diesen schon ziemlich ausdauernden Matches zu besiegen, Wahnsinn. Ne? Und zum anderen muss ich eben auch sagen, wenn man das Team schon anspricht und wenn Gerald es eben tatsächlich zu Recht angesprochen hat, dann muss man ja davon ausgehen, wenn diese Partnerschaft länger dauert, dass jemand wie Carlos Alcaraz neben vielen anderen Eigenschaften eben auch die Eigenschaft hat, möglicherweise pünktlich zum Training zu erscheinen und solche Dinge und sein Profileben professionell lebt. Und das ist einfach nicht ganz unwichtig. Ne? Wie gesagt, das fängt ja mit solchen Kleinigkeiten an, die eben auch Hinweise geben auf eine bestimmte Mentalität. Also er ist, wie man so schön sagt, seinem Alter ziemlich weit voraus.
Ich entdecke gerade die einzige Gemeinsamkeit vielmehr zwischen Carlos Alcaraz und mir als Tennisspieler. Ich bin auch immer pünktlich zum Training gekommen, nur es hat halt leider nichts geholfen. So ein Wort oder auch mehr. Wollen wir schon noch auch über das deutsche Frauentennis vielleicht kurz verlieren? Gerald, wir sprechen ja öfter über Angie Kerber und du hast, also wenn ich hoffe, ich zitiere dich richtig oder zumindest gebe ich deine grundsätzliche Einstellung richtig wieder. Du hast ja öfter schon gemeint, naja, über Kerbers Schicksal entscheidet nur Angie selbst, ob sie will, wenn sie will, wie, und das schlägt sich dann auch nieder in ihrer körperlichen Verfassung. Jetzt hat sie in Rom wieder in der ersten Runde verloren. Ich gestehe offen, ich habe nur das Ergebnis gesehen gegen Corey Goff, aber das Ergebnis war nicht erbaulich. Was, denkst du, dürfen wir noch von Angie erwarten?
Das ist eine schwierige Frage. Sie ist ja so eine Spielerin, wo ich mich immer schwer tue, ich habe neulich auch mal woanders einen Kommentar gelesen, schon so ein bisschen so einen verfrühten Abgesang irgendwie. Ja, nur sie hat natürlich jetzt wirklich seit einem Jahr oder länger in der Summe eigentlich echt eine schlechte Bilanz, ist einfach so. Verliert die, hat einfach zu oft auch in den ersten Runden schon verloren oder gar gleich in der ersten Runde oder in ihrem ersten Turniermatch. Sie sagt ja immer selber, solange das Feuer brennt, will sie spielen und das nimmt man ihr auch ab. Und warum ich mich schwer getan habe, ist so mit so einem echten, härteren Urteil. Sie hat vom Naturell her immer so in sich auch mal so durchzustarten in einem Turnier. So, wir erinnern uns letztes Jahr an Wimbledon, dann kommt sie auf einmal eben wieder so weit und spielt dann wieder ganz vorne mit. Und das ist ihr auch zuzutrauen. Aber es muss halt jetzt bei ihr, und ich glaube, das ist so diese Wende in ihrer Karriere, es muss so wirklich so alles irgendwie so zusammenpassen. Also sie muss so bombenfit sein. Und sie braucht vielleicht auch ein gutes Draw. Sie braucht dann auch mal Siege, die ihr das Selbstvertrauen geben, um dann nochmal in der nächsten Runde vielleicht gegen die Größeren wieder zu bestehen. Und was ein bisschen besorgniserregend ist, dass sie halt gegen eine große Breite an Gegnerinnen inzwischen verliert. Es gibt einfach, inzwischen, früher kamen vielleicht 5 Spielerinnen in Frage, die sie besiegen konnten, und jetzt sind es halt irgendwie 50 Spielerinnen und so gefühlt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und aber das ist halt eben so ein bisschen die Momentaufnahme. Und da spreche ich jetzt, sagen wir mal, sehr auch als Sympathisant, als wohlwollender Beobachter. Es ist ihr echt zu wünschen, dass sie, sagen wir mal, den richtigen Ausgang findet aus ihrer Karriere und dass nicht so bei vielleicht dem einen oder anderen so das Gefühl bleibt, so sie wurde am Schluss von den Plätzen geschossen. Also da muss sie vielleicht auch mal ein bisschen öffentlich mehr in Erscheinung treten, auch mal sich erklären und moderieren. Wie gestaltet sie denn dieses Jahr? Man hört halt einfach auch praktisch gar nichts von ihr. Und ich lese ja alles. Ich lese den Jörg, ich gucke Sky, Tennis TV, was auch immer. Nee, die haben ja gar keine Frauen. Aber ich will nur sagen, man nimmt sie nicht wahr. Und dadurch entsteht natürlich auch ein Gefühl, was ist eigentlich mit Angie los?
Ja, ich glaube, ist die Ausgangslage einerseits ziemlich identisch zum letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt und doch auch wieder nicht. Denn letztes Jahr, glaube ich, hat sie sich selbst in ihrem komplizierten Innenleben, hat sie sich ja gesagt, ach ja gut, ich war oft isoliert mit Corona, habe allein trainiert und alles hin und her. Und dann kam Bad Homburg, dieses Erweckungserlebnis, das dann auch zu dem starken Ergebnis in Wimbledon geführt hat. Dieses Jahr ist die Situation sportlich ähnlich, würde ich sagen, aber sie hat eben nicht mehr so für sich so dieses eigene Alibi, ne? Weil zu sagen, ich war isoliert und konnte das und dieses und jenes nicht tun und Training war irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, in dieser Einsamkeit so eintönig hin und her. Das ist ja nicht da. Sie spielt ja einigermaßen schon regulär und ist wie alle anderen eigentlich keinen großen Einschränkungen unterlegen. Insofern ist eben die Frage, gelingt oder schafft sie diesen Ausgang, den Gerald angesprochen hat, eben indem sie, ja, weiß ich nicht, tatsächlich in Bad Homburg nochmal groß aufspielt und im, ja, von ihr auch so mental natürlich anders angegangenen Rasensaison nochmal was hinlegen kann. Wenn das nicht der Fall wäre in diesem Jahr, dann wird es schon relativ kompliziert, zumal in der Tat, man hört wenig, ich habe keine Ahnung, ob sie welche Coaching-Situation es da im Moment tatsächlich gibt, ob jemand dann praktisch nur ein Sparringspartner oder sowas dabei ist, das weiß man ja, also ich weiß es jedenfalls nicht. Und ja, das wird schon etwas komplizierter und dann stellt sich eben die Frage, auch bei ihr, da ist man fast beim Anfang wieder bei Stem Africa, was ist das Ziel?
So schließt sich der Kreis. Und Corey Goff, Gerald, das nur zum Abschluss, ist eine Gegnerin, gegen die sie früher nicht verloren hätte, weil Goff zu viele Fehler macht und Angie dann einfach den Ball halt einfach einmal öfter ins Feld spielt. So, und das, da hast du natürlich wie immer völlig recht. Es sind halt jetzt 50 Spieler, gegen die sie verlieren, Spielerinnen, gegen die sie verlieren könnte. Eine Feststellung. Ja, keine Frage, sondern sorry.
Alles gut.
Gut, ja, dann also schauen wir uns ab heute weiter Rom an. Die Frauen auch, Iga Świątek ist wieder zurück, damit ein bisschen Ordnung wieder einkehrt. Wobei Anse Schabeur natürlich auch eine sehr, sehr würdige Siegerin in Madrid vergangene Woche war. Danke Gerald, danke Jörg. Das war's, die Big Show 559, Sportradio 360. Nächste Woche, den nächsten Zehner, machen wir wieder voll.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!